Hallo zusammen zu einer neuen Folge vom Enjoy Your Bike Podcast. Neben mir sitzt Dan Miesen.
Guten Morgen.
Und ich bin Ingo Quendler. Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen auf diesen Zwei-Wochen-Rhythmus hier erstmal momentan geeinigt.
Ja, im Moment ist viel zu tun.
Ja, und mal gucken, vielleicht schaffen wir es irgendwann wieder wöchentlich. Dafür versuchen wir heute auch 4 Stunden zu knacken, ne?
Da haben wir auch. Sagt das, wir haben ausgiebig darüber geredet, wie lang dieser Podcast wohl wird.
Nee, wir haben Sorge. Also ich glaube, der wird gar nicht so lang. Mal gucken. Also, wir reden heute über das Thema Ernährung. Das war bestimmt 15 Kommentare immer und einige haben ja schon mitbekommen, dass du Vegetarier bist, ich vegan. Irgendwie wollen wir über Ernährung, ob wir nicht mehr über unsere Ernährungserfahrung und so weiter sprechen können. Und das habe ich erst gedacht, ja hurra, ich weiß ja viel. Und dann wurde ich immer unsicherer, was machen wir aus diesem Podcast? Und ich stelle mich hier hin und erzähle und so ein bisschen, ich will ja auch nicht so oberlehrerhaft sein, was ich jetzt für Erfahrungen gemacht habe, und dann passt das für den einen oder anderen nicht. Ich habe das nicht studiert und so weiter, andere können das besser. Also ja, schwieriges Thema.
Ich hatte dir auch gesagt, welche Bedenken ich habe, dass ich da vielleicht zu polarisiere, dass es vielleicht gar nicht gut ist, wenn ich an diesem Podcast teilnehme. Du hast dann wiederum gesagt, ja, wenn schon, auf alle Fälle musst du dabei sein. Wir kennen uns gut. Und also es ist sicherlich der Podcast, wo wir am meisten gezögert haben, dass wir das wirklich tun.
Ja, vor allem habe ich einen riesen Vortrag mit zusammengeschrieben. Also ich habe mich wirklich wochenlang vorbereitet. Was heißt wochenlang? Ich habe immer mal wieder eine Stunde hingesetzt und gesagt, was könnte man denn erzählen? Welche Bücher ich gelesen habe, was ich daraus gelernt habe, was ich für Fehler gemacht habe, auch was ich an Zeug, was ich an Nahrungsergänzungsmitteln dann brauche als Veganer und nicht und sonst wie. Und das ganze Ding dann mal so runtergeschrieben, alles, was mir so eingefallen ist, und dann gedacht, wenn das jetzt ein Podcast wird, dann ist das ja ein Riesenvortrag.
Und das kommt nicht gut an, wenn du so lehrerhaft dann einen Podcast abmachst. Also nee, wir hatten beide die Sorgen halt, ne?
Ja, vor allem fühle ich mich dann, so viel ich auch weiß und gelesen habe, aber fühlt man sich dann doch zu inkompetent, weil man es halt eben doch nicht studiert hat und nicht irgendwie Studien gewälzt hat oder sonst wie, sondern sich darauf verlässt, dass andere Studien gewälzt haben und so ein bisschen subjektives eigenes Körperempfinden damit reinbringen und sagt, ja, das hat mir jetzt geholfen, was aber nicht jedem geholfen. Was nützt es einem zu sagen, naja, du musst gesunde Öle essen und dann bist du aber allergisch dagegen oder was auch immer, ne? Das ist ja nicht für alles für alle immer gültig. Also das
von daher wird es jetzt nicht so der wissenschaftliche Vortrag von uns beiden.
Nee, genau. Wir gucken mal, dass wir das
vielleicht eher so, was haben wir für Erfahrungen gesammelt und
ja, und was so begründen, vielleicht auch ein paar Beweggründe, wie es dazu gekommen ist und solche Sachen. Und ich hoffe, dass wir da das halbwegs amüsant und lustig und informativ rüberbringen und hier nicht irgendwelche Leute verschrecken. Das ist ja auch wichtig. Und ich habe jetzt in dem Podcast auch die Minutenangaben. Da hat einer in den Kommentaren geschrieben, wenn man das in so einem bestimmten Format eingibt, ab welcher Minute was kommt, dann ist das wohl in manchen Podcast-Clients auch klickbar. Dann kann
also
man
muss Stunden, Minuten und Sekunden, glaube ich, richtig eingeben.
Ja, ich habe jetzt 0 Stunden, 000 Minuten, 000 Sekunden jetzt für das Intro eingegeben. Und ich glaube, dann ist das irgendwie klickbar, dass man da sofort hinkommt. Und das, falls das überhaupt einer nicht weiß, wir haben halt keine Kapitelmarken, wo man direkt dann hinspringen kann. Aber so kann man dann in die Shownotes gehen und sieht, ab welcher Minute wir wo drüber reden. Und wir fangen ja auch nicht immer mit dem Hauptthema an, sondern jetzt immer so ein bisschen Feedback von Kunden und auch so, was uns an Neuigkeiten über den Weg gelaufen ist. Fangen wir mal mit den erwähnenswerten Neuigkeiten an. Da ist von Specialized und Wahoo jetzt die Info gekommen, dass das Angie-Notrufsystem letztendlich von Wahoo unterstützt auch wird. Die arbeiten jetzt zusammen. Und wir haben über das Angie-System damals, als es rausgekommen ist, auch ein Video gedreht. Das ist so ein kleiner Sensor, der an den Specialized-Helm angebracht wird. Ich glaube mittlerweile, auch serienmäßig.
Genau, nicht bei allen Modellen, aber die Top-Modelle ja schon. Und wichtig ist auch die Information, dieser kleine Sender, der da dran ist, der ist auch abschraubbar für die Leute, die sagen, ich nutze den Sensor gar nicht, ich will die Funktion gar nicht. Also es geht darum, dass du einen Sturz hast und dann eine Benachrichtigung rausgeschickt wird an deine Notfallkontakte, dass du da gestürzt bist. Wir wissen, das können auch viele andere Geräte, aber in dem Fall am Helm macht es ja auch viel Sinn. Wer das nicht möchte, kann das Teil auch wirklich entfernen, einfach abschrauben.
Ja, die das Ganze am Helm zu haben, ist, glaube ich, deshalb nicht blöd, weil man gegenüber jetzt, ich glaube, so Garmin-Units, die haben das im Gerät mit drin, oder es gibt ja auch Uhren, die das können. Aber die Möglichkeit eines Fehlalarms am Helm ist halt, glaube ich, geringer, weil man keine Erschütterung sozusagen hat oder die schon durch die Arme abfedert. Das heißt, das ist da schon ganz gut aufgehoben. Nichtsdestotrotz, wir haben auch schon mal über Trecker gesprochen, am Ende des Tages ist das Gerät auch darauf angewiesen, dass das Telefon, mit dem es verbunden ist, Netz hat. Und mit dieser Wahoo-Integration, die ist ganz witzig, weil das Wahoo-Gerät gegenüber den Garmin-Geräten ja sowas gar nicht eingebaut hat. Das heißt, da gibt es zwar ein Live-Tracking, aber keine Crash-Sensoren. Und damit hat jetzt Wahoo das sozusagen mit Angie zusammen nachgerüstet, in Anführungsstrichen. Und das ist auch, so wie ich das gesehen habe, ich konnte es selber noch nicht testen, aber DC Rainmaker hat da so einen kleinen Beitrag drüber gemacht, dass dann das Wahoo-Gerät angezeigt, das zeigt dann an, okay, in 30 Sekunden werden alle Notfallkontakte benachrichtigt und über das Wahoo-Gerät kann man es auch deaktivieren. Man muss dann also nicht in die Tasche gehen und das erst an der App ausschalten, was sonst der Fall gewesen
wäre. Und am Anfang war angekündigt und unser Video war, das wir damals gedreht haben, dass das auch noch Geld kostet.
Ja.
Das ist jetzt auch abgeschafft worden. Also wir wurden dann halt.
Ja, der große Pferdefuß war, es war ein Jahr kostenlos. Und wäre es kostenpflichtig geworden. Und der Witz war, für das Jahr kostenlos, um sich überhaupt anmelden zu können, das auszuprobieren, musste man die Kreditkarte eingeben. So typisch amerikanisch. Da haben wir auch, als wir unser Video hochgeladen haben, habe ich das auch kritisch erwähnt und da haben auch viele gesagt, ja, was ist denn das für ein Mist, ne? Also.
Ja, aber sie haben es geändert, das ist doch positiv. Ja. Und wir wollten nur jetzt nochmal hier im Podcast sagen, dass sich das geändert hat gegenüber dem Stand, wo wir das Video damals gedreht haben, ja, für wen das noch interessant ist.
Ja, dann, das war eine Neuigkeit. Genau. Dann habe ich es endlich geschafft. Da haben ja auch viele jetzt in den Kommentaren einen schönen Urlaub gewünscht auf Sardinien.
Finde ich ganz gut, aber du musst die Sache aufklären.
Ja, also ich war im letzten Herbst in Sardinien. Sardinienurlaub
gefilmt und er ist jetzt live gegangen und jetzt denken die alle, du sitzt in Sardinien.
Ja, ja. Nee, ich habe den Vlog habe ich ja damals hochgeladen, wie ich in Sardinien im Urlaub war, haben wir auch hier im Podcast drüber gesprochen. Und währenddessen habe ich auch zwei Videos gedreht, wie ich mein Fahrrad eingepackt habe in den neuen Evoque-Koffer und auch dort vor Ort wieder ausgepackt habe. Da habe ich jetzt zwei Teile draus gemacht, sonst wäre das irgendwie so ein 30-Minuten-Video geworden. Lohnt sich vielleicht mal anzugucken, weil ich da doch sehr, sehr im Detail drauf eingehe, wie der Evoque Pro Koffer funktioniert und was funktioniert. Und wollte ich jetzt hier nochmal erwähnen und nicht wundern, ich bin jetzt nicht nochmal nach Sardinien geflogen.
Trotzdem bitte alle eine E-Mail schreiben an Podcast. Ingo, schönen Urlaub auf Sardinien. Läuft das Postfach über.
Ja, ein Kunde hat gefragt, ja, wie, weil du mal gesagt hast, Carbonräder bitte nicht aufs Dach schnallen. Hat er gefragt, kann man diese Bikepack Pro auch aufs Dach packen, indem man sie da einfach verzurrt, damit er einen Koffer fürs Fliegen und fürs Auto hat.
Ja, das Problem ist, wenn man die auf das Autodach zurrt, die müssen sich relativ gut anschmiegen. Und deswegen bin ich gar nicht so ein Fan zum Beispiel von Hardcover, also Hardcase-Koffern, die man so aufs Autodach schnallt. Das kann man schon machen, aber ich habe ja diese grüne XL-Bag von Evoque, die schmiegt sich immer so ein bisschen besser an.
Ja, und vor allem die Gurte halten dann wahrscheinlich.
Die Gurte halten es ist ein bisschen einfacher, das festzuzurren. Und diese Mixtasche würde ich vielleicht dafür nicht bevorzugen. Ich würde wirklich einen Softbag als durchgängigen Softbag empfehlen.
Aber man verliert dann, also ich mag ja an dieser Evoque Bikepack Pro, also das ist ja mein Killer-Feature, ist, Lenker, dass ich diesen Lenker nicht abhobeln muss. Das hasse ich.
Ja.
Das heißt, im Notfall könnte man es vielleicht probieren, das aufs Dach zu, vielleicht mit einer Decke noch oder was auch immer.
Also meine also
ja, der Favorit, aber wenn man jetzt zwei Koffer in einem haben will und dieses praktische Lenker nicht abbauen, dann bleibt einem ja nichts anderes übrig, ne?
Das ist natürlich das Killer-Feature an der Tasche, dass du den Lenker nicht abbauen musst. Aber um die Frage zu beantworten, sehe ich sie als perfekte Tasche, um sie oben auf das Autodach zu schnallen, hätte ich so meine Bedenken. Da finde ich eine durchgängige Softbag etwas besser. Die ich zum Beispiel jetzt benutze, finde ich dafür sehr gut geeignet und so werden wir ja auch, da werde ich ein Video drüber machen, nach Norwegen fahren. Also zwei Fahrräder hinten drauf und eins oben auf dem Dach. Und das, was oben auf dem Dach ist, packen wir eben in eine XL, Tasche.
Ja. Ja, zum Fliegen ist das definitiv extrem praktisch mit diesem Lenker. Ich hatte ja vorher den Skicon-Koffer, den sieht man auch in dem ersten Video kurz, wo ich sage, naja, der war komplett soft. Und das, was Evoque da gemacht hat, wirklich das ist schon wirklich smart zu sagen, naja, wir haben da, wo es wichtig ist, oben die Hartschale und unten eine Softschale und dann dieses Gerüst, was sie da so einbauen, das ist schon, ja, ziemlich ingeniert, muss man schon sagen.
Also wer wissen will, um was es geht, es ist eine Fahrradtasche von Evoque, die ziemlich gut durchdacht ist. Ein sehr teures Produkt auch, deswegen nicht erschrecken, aber Ingo wird es verlinken und da sind auch die Videos von seiner Reise. Und das ist jetzt auch deine Hauptreise mit der Tasche, die du jetzt auch nach La Palma wahrscheinlich
nimmst. Nehme ich die auch mit, genau. Ich habe ja extra diesen Lenker mit Flair wieder abgebaut von meinem Open White, was ich damit nehme, damit ich, weil das tatsächlich, wenn Lenker mit Flair, also
ist dann zu breit.
Ne, der wird dann zu breit. Also Flair sind die Lenker, die außen so ausgestellt sind, die oft auf Gravelbikes sind, sodass ich da wieder auf den geraden Lenker gegangen bin jetzt. Mhm. Gut, dann, das wollte ich letzte Woche schon erzählen, dass es bei Zwift jetzt, ich laufe ja Zwift auf dem Laufband auch und habe schon immer gesagt, naja, Zwift auf dem Laufband strukturiert zu trainieren fällt mir leicht, beziehungsweise da kann ich mich so quälen, dass ich sage, naja, 8x400 Meter und die ziehe ich dann auch durch, weil man müsste ja manuell am Gerät das langsamer stellen und habe dann immer gesagt, naja, das Einzige, wo ich das noch machen würde, wäre vielleicht draußen die Bahn. Weil wenn ich jetzt so bei mir draußen sonst im Wald rumlaufe, dann mag ich das nicht so mit Intervallen, das genieße ich halt lieber. Ja, und jetzt hat Zwift tatsächlich relativ vor 1-2 Wochen eine Laufstrecke rausgebracht und hat eine Laufbahn sozusagen in virtuell gemacht. Und das Schöne an der ganzen Geschichte, weil
also ein Stadion, das du läufst, oder eine Laufstrecke?
Nee,
eine Outdoor-Laufstrecke?
Nee, ein Track. Wie nennt sich das jetzt auf Deutsch? Eine Bahn.
Eine Bahn.
Eine 400-Meter-Bahn.
Okay.
Das heißt, du hast
also hast du alle Minute, weil du ja eine Minute für die Runde brauchst, siehst du die gleichen Zuschauer.
Ja, der Witz ist tatsächlich, das, was der Nachteil, was du als Vorteil sehen würdest, du bist ja früher, du magst ja Zwift nicht so, weil so viele Leute um dich rum sind, und ich mag Zwift nicht so, wenn so zu wenig Leute um mich rum sind. einfach diese, das ist bei mir diese Psycho-Verarsche. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht alleine am Trainieren. Also ich trainiere mit Leuten zusammen, auch wenn ich mit, also ich achte nicht drauf, ob ich jemanden überhole oder nicht überhole, aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht alleine. Und auf diesen Laufstrecken bei Zwift, wenn du Zwift läufst auf einer normalen Strecke, also nicht auf dieser Rundbahn, findest du einfach keine Mitstreiter. Das heißt, du läufst und dann fährt ab und zu mal ein Rad an dir vorbei, aber einen anderen Läufer findest du nicht, weil viel zu wenig Leute das läuferisch nutzen. Ja,
und sind jetzt 1000 Leute auf der Laufbahn bei Zwift virtuell unterwegs, hast du ja gar keinen Platz.
Naja, als ich da rumgelaufen bin, vielleicht so 30, 40. So viele nutzen das ja gar nicht. Also ich glaube, Zwift im Laufen ist gar nicht so populär wie auf dem Rad. Weiß ich nicht, also 30, 40 Leute zumindest waren.
Ich kann nicht laufen gerade, ich würde es gerne testen.
Ja, ja, aber es ist so, es ist von der Streckenführung, dass man jetzt sagt, okay, ich will jetzt eine Runde laufen und wieder ins Ziel kommen, es ist eigentlich relativ unwichtig, weil bei diesen Intervallen, es ist ja immer so ein Bogen, der sich so öffnet, wo dann das Ziel ist nach den 400 Metern. Das heißt, es ist unabhängig von der Bahn. Ich habe die Bahn jetzt nicht genutzt, um da einen Start-Ziel-Lauf draus zu machen, aber es war halt so, ich war nicht mehr alleine unterwegs. Und dann überholen dich mal welche. Und wenn du ein Trainingsprogramm machst, kannst du ja sowieso nicht zurück überholen, weil du ja das laufen musst, was das Trainingsprogramm dir sagt.
So, und dann ist das klar, dass das Nächste, was jetzt kommt bei Zwift, das Rudern ist.
Ja, das hoffe ich ja.
Das hoffe ich auch.
Apropos Rudern, da gibt es ja die App Painslet oder so ähnlich. Haben ganz, 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 ganz viele Kunden uns oder Zuhörer uns auch geschickt, dass man Rudern jetzt schon auf Zwift mit Umwegen machen kann.
Ja, aber du willst ja nicht auf einer Radstrecke rudern.
Also es ist tatsächlich so, aber es nutzen viele, dass man einfach und man gaukelt dem Zwift vor, dass man Fahrrad ist, und der Concept 2, der hat ja auch eine Wattzahl, und dann fährt man da, rudert man da halt relativ langsam wahrscheinlich an den Radfahrern rum, ne? Weil so mehr als 150 Watt rudert man, glaube ich, nicht. Zumindest nicht auf Dauer.
Aber seitdem wir mit diesem Ruderthema so ein bisschen abgerissen haben, wir sind zwar der Fahrradpodcast, reden aber auch über andere Sachen, die uns Spaß machen, die wir so entdecken in unserem Leben, kriegen wir sehr viele Kommentare, nicht nur, sondern auch wirklich Zuschriften per E-Mail von Leuten, die sagen, ja, wir rudern auch. Und das ist die Community, die auch viel noch rudert, die ist nicht klein.
Also bei mir ist tatsächlich jetzt gerade in den letzten Tagen irgendwie dieser Knoten geplatzt, dass ich ein besseres Rudergefühl gekriegt habe. Also ich glaube, ich habe jetzt erst die Technik so ein bisschen raus. Das ist, dass ich merke, es wird schneller, kraftvollerer Zug, dann langsamer zurück. Also so ein bisschen Vergleich ist wie beim Schwimmen. Irgendwann platzt ja der Knoten, wo du merkst, okay, wenn der Arm dann irgendwann hier ist, musst du halt mit richtig Druck nach hinten gehen, damit du schneller wirst. Und so ähnlich ist das, glaube ich, beim Rudern auch. Du musst halt aus den Beinen raus, Weil als ich Ruderanfänger war, hatte ich immer so 29 bis 30 Züge pro Minute. Und dann hat irgendeiner bei Strava, ein ganz netter, mit dem habe ich viel rum hin und her geschrieben, der hat dann geschrieben, naja, 29 Züge ist ein bisschen viel. Und ich fand das ja gut, als Radfahrer hohe Frequenz, je höher die Frequenz, desto besser. Ne? Und ich kam aber auch gar nicht auf Geschwindigkeit, wenn ich nicht so schnell gerudert habe. Und dann hat er mir irgendwie gesagt, naja, es gibt so Trainingspläne, 24 Züge, 22 Züge, 20 Züge und wieder zurück. Habe ich das probiert, dann habe ich kaum hingekriegt. Ne? Konnte auch, wenn ich den Widerstand hochgemacht habe. Und jetzt habe ich irgendwie diesen Bogen raus, okay, wenn ich jetzt rudere, dann komme ich auch gar nicht über diese 24 Züge. Also das ist tatsächlich auch ein bisschen Übungssache, glaube ich. Oder irgendwie auch dieses Knotenplatz, dass man es auf einmal drauf hat.
Also jetzt bei den nächsten Olympischen Spielen sehe ich schon, Herr Quendler und Herr Miesen gucken jetzt auch alle Ruderwettbewerbe live im Fernsehen.
Aber nach 10 Minuten ist, also wenn ich dann richtig schnell rudere oder so, das mit diesem Muskelkater oder dass die Muskeln im Po da hinten, da, das dauert noch, bis die sich daran gewöhnt haben. Also es ist wirklich muskulär, dass ich so eine Art, wie so eine Art Muskelkater dann kriege, wo ich während des Ruderns, wo ich merke, okay, da ist so eine Belastung drin, die ich nicht gewohnt bin. Und das ist schon krass, wenn man eigentlich.
Wir werden berichten, wie es sich entwickelt.
Ja, ja.
Wie Ingos Po sich entwickelt.
Ja, ja. Mal gucken. Dann habe ich. Dann hatten wir das Dreifluid so nebenbei erklärt, dass das jetzt unser Mittel der Wahl ist für unsere Kette, zumindest meins bisher schon. Und auch der Ole nutzt es auch schon, du wolltest es jetzt auch mal testen. Und dann kam die Frage, ja, wie reinige ich am besten die Kette oder wie mache ich mein System, entfette ich das einmal, damit ich das neue Fluid nehme. Weil wenn man sich ein Kettenmittel wechselt, sollte man das alte irgendwie wegmachen, weil sonst reagieren die miteinander oder du hast trotzdem die alten Additive noch drauf und es wird trotzdem schwarz.
Da hast du nochmal nachgefragt.
Ja,
wenn man sich unsicher ist, fragt man nach.
Genau, dann habe ich Rolf nochmal angerufen, das ist der Entwickler von Dreifluid, netter Kerl übrigens. Und der hat mir auch mal erzählt, wie er dazu gekommen ist. Also den könnte man bestimmt auch mal zum Podcast hier einladen und dass der mal erzählt, wie er das alles entwickelt hat. Der kam über einen Modellbau. Der fliegt diese ich glaube, Hubschrauber, diese elektrischen Hubschrauber, also richtig große Dinger und sonst wie. Und da hat er halt auch nach Schmiermitteln selber gesucht und nichts gefunden und hat dann da dieses keramische Schmiermittel überhaupt für sich selber entwickelt mit einem hohen Keramikanteil.
Diese Dinger drehen aber ein bisschen schneller als eine Fahrradkette.
Genau. Ja, und hat mir dann auch im Laufe des Telefonats gesagt, dass er doch einen minimalen Anteil an Additiven für eine Kette braucht, die er zum Beispiel im Modellbau nicht braucht. Also es sind unterschiedliche Öle, die er dann entwickeln musste für verschiedene Systeme. Nee, und dann hat er mir erzählt, weil ich auch gesagt habe, was nimmt man da? Einfach entfetten, Kettenreiniger oder sonst wie. Und er sagt, das Beste, was man machen kann, ist Waschbenzin. Hast du erst gesagt, Waschbenzin hättest du jetzt gar nicht gedacht, ne?
Aber ich bin auch da kein Profi, ja. Ich höre mir das gerne an, wenn er da die besten Erfahrungen gemacht hat.
Er hat gesagt, tatsächlich im Baumarkt, was kostet so ein Liter Waschbenzin? Kostet wahrscheinlich 2 Euro, keine Ahnung. Also das und die Argumente waren halt einfach, dass es nicht so scharf ist wie die anderen Mittel. Ich habe jetzt so einen Bremsenreiniger, ist jetzt auch nicht doof gewesen.
Der ist natürlich auch wirklich
aggressiv. Ja, der Bremsenreiniger, der haut halt alles weg. Und er sagt halt, dass in vielen dieser Kettenreinigungsprodukte auch schon wieder irgendwelche Additive drin sind, die die Oberfläche vielleicht ein bisschen schützen sollen und so weiter. Und Waschbenzin, das heißt, die Oberflächen werden wohl geschont, werden nicht angegriffen, was bei so einem Bremsenreiniger vielleicht schon sein kann, wenn der ist ja für eine Bremsscheibe gedacht oder für eine Autobremse vielleicht sogar, der ist jetzt ja nicht für eine Kette gedacht, wo man dann vielleicht die Oberfläche angreift. Und der holt halt alles, was an Wachsen, Ölen und Fetten ist, holt das Waschbenzin raus, lässt aber den Rest heile sozusagen. Und das hat er auch in so einem Nebensatz gesagt, die sind ja auch, Waschbenzin kannst du ja auch für einen Fleck in der Hose nehmen. Ne? Das heißt, das entfärbt dann nicht, aber trotzdem geht das Öl weg. Also, und dann ist tatsächlich so, dass man einfach auf den Lappen geben, die Kette sauber machen. Wenn die jetzt Kette komplett verschmutzt ist, kann man sie theoretisch sogar in Waschbenzin einlegen. Ne? Aber meistens reicht es, wenn man es irgendwie versucht, so zu reinigen. Würde ich natürlich die Ritzelpakete einmal durchwischen, damit sozusagen möglichst alles weg ist. Und ich kann es euch sagen, ich habe das bei meinen Rädern gemacht. Manche habe ich auch aus dem Auslieferungszustand komplett entfettet und seitdem ist das wirklich so, dass ich keine schwarzen Ketten mehr habe und keine schwarzen Kettenblätter. Und das ist der Knaller. Und das, obwohl jetzt mit dem Open White, was habe ich da, bestimmt 600-700 Kilometer nur da ist da Schlamm und sonst wie gefahren und dann einmal mit Wasser drüber, dann.
Das kann ich bestätigen, ja. Deine Kette ist danach echt gut.
Ja, läuft auch ruhiger, ne? Und das hat Ole auch bestätigt. Man hat ein ruhigeres Laufgeräusch und ich gehe einfach nur mit, teilweise nehmen wir gar keinen Mack auf, einfach nur mit Wasser rüber und dann muss ich, wenn ich dann zu Hause bin, sehe ich, naja, gut, ein bisschen Staub ist trotzdem drauf, weil das Wasser ja nicht alles wegmacht. Dann gehe ich auch nochmal mit dem trockenen Lappen. Jetzt nach der letzten Fahrt haben wir wirklich nicht wirklich gut sauber gemacht, weil es dunkel war. Da habe ich dann auch ein bisschen Waschbenzin sauber gemacht, bisschen neues Öl drauf gemacht und fertig. Also das ist schon, ja, bin ich schon ziemlich begeistert von, muss ich schon sagen.
Ja, gut. Die letzte Fahrt war eine Nachtfahrt.
Genau, da sind wir ja einmal wieder abends ein bisschen durch den Deister mit Licht gefahren. Das macht dann auch Spaß. Ne?
Machen wir nicht oft, aber ab und zu.
Genau,
hat
so
wieder Spaß gemacht.
Einmal im Monat, genau. Gut, dann haben wir jetzt die nächste Rubrik, habe ich noch so ein paar Feedback, E-Mails, Kommentare, die ich hier ansprechen würde.
Man kann bei Strava nicht nur Fahrräder anlegen, sondern auch die Ausrüstung mit Komponenten, Ketten genau. Und sowas. Das war ein schöner Hinweis.
Ja, und zwar hatte Ole mir schon mal damals den Tipp gegeben, der hat nämlich einfach den Fahrradnamen und hat dahinter die Laufleistung seiner Kette geschrieben. Ja. Beziehungsweise die Kilometerzahl, wann er sie wieder wechseln muss oder gewechselt hat.
Oder wann er sie gewechselt
hat. Mhm. Genau, und dann hat Strava irgendwann, wann das kam, also Tim hat uns diesen Tipp nochmal gegeben, das so eingefügt, dass du dein Fahrrad auswählen kannst, also deine Ausrüstung, Fahrrad, und kannst dann sagen, füge Komponente hinzu. Der Witz ist, was ich richtig geil fand, weil ich habe das ja, wusste nicht mehr, wann habe ich die Kette hinzugefügt. Dann wusste ich, na gut, war September, gibt es mal 1. September ein, habe ich die Kette hinzugefügt. Und dann rechnet Strava automatisch rein, ja, die ist jetzt 550 Kilometer gelaufen. Weil der einfach nach dem Datum das zurückrechnet, wie viel das Rad gefahren ist. Und das fand ich schon extrem praktisch, dass du das jetzt rückwirkend super machen kannst. Weil irgendwie findest du ja deine Werkstattrechnung, ja, wann wurde Kette gewechselt? 1. Februar 2018 oder sonst wie. Und dann siehst du halt die Laufleistung der Kette. Und das finde ich cool. Du kannst ja andere Komponenten auch hinzufügen. Bremsen, Schaltwerk, was auch immer. Aber das ist ja in meinen Augen alles unwichtig. Eigentlich ist es ja die Kette, die man haben muss. Ne? Was würdest du denn sonst noch einfügen?
Kette und Ritzel.
Ritzelpaket, stimmt. Das könnte auch Sinn machen.
Was mich interessieren würde in dem Zusammenhang, ich brauche das nicht einpflegen. Also für mich ist das unwichtig. Ich messe die Kette. Das ist für mich das.
Ja, misst du sie wirklich oder vergisst du es zu messen?
Hallo? Ich fahre so wenig, dass ich sie nur einmal im Jahr messen muss.
Ach so, okay.
Also ich pflege das nicht ein, weil ich einfach zu wenig Kilometer fahre. Ich fahre ja nicht 10.000 Kilometer im Jahr. Was mich aber interessieren würde, ich weiß das ziemlich gut, wie lange eine Kette hält, würde aber gerne aufrufen hier in dem Podcast, schreibt mir gerne eine E-Mail, was ihr für Erfahrungen habt, zum Beispiel sowas wie Ultegra-Kette. Ich wohne im leicht bergigen Terrain oder in den Alpen oder an der Küste, was auch immer. 2x11-fach. Meine Erfahrung ist, 2000 Kilometer schaffe ich mit der Kette. Mhm. Ich habe manchmal so Überraschungen in der Werkstatt, wenn die Leute so reinkommen und sagen, die Kette hat doch erst 6000 Kilometer gelaufen, dann muss ich schon schmunzeln. Ich verrate das mal nicht. Es gibt keine Kette, die 6000 Kilometer läuft. Oder man tritt nur 130 Watt. Aber schreibt es mir doch gerne mal und dann berichte ich im nächsten oder übernächsten Podcast mal darüber, was ihr für Erfahrungen habt. 10-fach, 11-fach, 12-fach Ketten, Shimano, SRAM
oder andere.
Ich habe da eine ganz klare Meinung, was so der Schnitt ist, aber ich würde es erst in ein, zwei Podcasts verraten und würde gerne mal eure Erfahrungen haben, weil der Ingo jetzt so anregt, pflegt das doch mal ein.
Ja.
Weil am Ende des Tages, wenn du sie nicht nachmisst, wann würdest du denn deine Rennradkette 12-fach wechseln. Wie viele Kilometer gibst du ihr denn, wenn du sie nicht nachmisst?
12-fach kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich sie.
Dann nimmst du die Dura als 11-fach-Kette.
Ja, dann, na, das ist, ich habe es tatsächlich.
Jetzt pflegst du das bei Strava ein und was ist die Konsequenz danach? Sagst du, nach 1500 Kilometer kommt die runter?
Nee, dann gehe ich. Also der Witz ist, dass man dann gucken kann, die hat jetzt 1500 runter oder man ab und zu denkt man drüber nach und dann nimmt man die Kettenschieblehre und steckt sie rein und guckt, ist sie jetzt kaputt oder noch nicht.
Genau, und jetzt gibt es genau den entscheidenden Punkt. Nimmst du jetzt dieses Rad mit nach La Palma und gibst der Kette jeden Tag 18-19% Steigungen ohne Ende und machst, weil das jetzt das sportivste Rad ist, was du hast, auch noch vielleicht ein paar Ortsschildsprint und hier und da. Und dann hast du das andere Rad, das ist auch eine Dura-Ace-Kette drauf, da machst du aber nur so ein paar gemütliche RTF-Fahrten mit und fährst sowieso nie mehr als 200 Watt.
Das wird der Unterschied sein.
Ja, deswegen. So einfach ist die Angabe nicht.
Man muss sich ja den minimalen Wert überlegen, wo man sagt, nach 1000 gucke ich mal nach, weil es immer,
Der 11-fach-Kette war es dann 1000.
Dass man nachguckt?
Ja.
Nee, ich bin ja ein totaler Honk. Ich gucke ja gar nicht nach. Ich komme dann in die Werkstatt und dann muss ich bei mir Kette und Ritzepaket wechseln, weil ich wieder zu spät war.
Genau, darum geht's, ne? Das ist super.
Also ich komme dann,
wenn... Zumindest ist Ingo ehrlich, er ist der totale Honk, was stimmt. Ja. Wenn er in der Werkstatt ist, ist dann nicht nur die Kette runtergerockt, sondern das Ritzelpaket auch.
Ja, ja, wenn es Geräusche macht, komme ich. Oder wenn es nicht mehr richtig schaltet, dann sage ich, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ja gut, ja, die Kette ist ja schon lange durch.
Also kauft euch eine Kettenverschleißlehre, um die Antwort zu geben, ist noch besser als...
Also ich bin mittlerweile, achte ich drauf, aber aber auch vielleicht seit einem Jahr. Und seitdem musste ich auch nicht wieder wechseln. Aber es ist tatsächlich so, früher war das so, naja, wenn ich in die Werkstatt gekommen bin, haben die erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
Ich freue mich, wenn er einfach, braucht er nicht einen großen Aufsatz schreiben, sondern einfach nur kurz schreiben. Ich fahre, ich habe die Erfahrung gemacht, meine Dura Ace, Ultegra, SRAM, Force, was auch immer ihr an Kette benutzt, Kampa, wie viele Kilometer ihr denn so aus den Ketten rausholt. Und das werde ich dann mal hier in 2 Wochen mal kundtun.
Bin ich immer gespannt. Also diese Strava-Geschichte nutze ich ja schon seit Anfang an, seitdem das geht dort. Weiß genau, welches Rad wie viel gelaufen hat. Man kann auch die alten Räder ausmustern, hat sie aber trotzdem noch in der History drin und solche Sachen. Also finde ich extrem praktisch, finde ich auch das Tool der Wahl, wenn man wirklich das tracken will.
Warum willst du denn Räder in der History behalten bei Strava? Ist doch keine private Sammlung.
Nee, aber es sind ja Räder, die ich verkauft habe. Dann ist es zumindest mal so, wenn ich in 20 Jahren da reingucke, ach, das Rad hat es ja auch mal. Keine Ahnung. Also es ist jetzt, macht jetzt keinen großen Sinn, aber es macht ja auch keinen Sinn, das wegzulöschen. Also es bleibt ja da. Also es ist ja, ob ich nun löschen klicke oder ausmustern, dann landet es irgendwo in so einer Liste, die irgendwo unten ist. Also das finde ich jetzt nicht schlimm.
Nee, schlimm finde ich das auch nicht.
Warum soll man es, ja, aber warum soll man es löschen?
Ja, warum soll man es überhaupt anlegen?
Nein, die Räder bin ich ja gefahren auf Strava. Ich
hab's verstanden.
Ich lege ja jetzt nicht mein altes Stevens,
was ich nicht gefahren bin. Ich habe gar kein Fahrrad angelegt. Das würde ja bedeuten, dass ich bei der Strava-Fahrt noch sagen muss, mit welchem Rad ich gefahren bin.
Ja, das mache ich jedes Mal.
Das ist ja auch der Unterschied zwischen dir und mir, Ingo. Falls du es nicht gemerkt hast, wir sind
unterschiedlich. Ich habe sogar ein Fahrrad angelegt, das nennt sich Wahoo Kicker.
Ja, jetzt habe ich einen Kunden dabei gehabt, das habe ich witzigerweise gesehen, der jetzt eine schöne Openfahrt mit uns gemacht hat. Der hat Rentalbike, weil er eins geliehen hat.
Habe ich auch.
Ihr seid krass
drauf. Leihfahrrad habe ich auch. Das sind denn die Dinger, wenn ich irgendwo in Kopenhagen, wo waren wir ja in Kopenhagen, wo wir uns Räder geliehen haben. Oder wenn ich irgendeine Probefahrt mit dem S5 oder so gemacht habe, dann kommt das geliehene Fahrrad rein.
Ich akzeptiere das.
Ja, was willst du denn sonst eintragen? Wenn du da
ich habe keine Fahrräder eingetragen bei Strava, weil es mir Schnuppe ist, welches Rad ich gerade gefahren bin.
Also der Witz ist ja tatsächlich für alle Läufer. Du kannst natürlich deine Laufschuhe trägst du da auch ein.
Habe ich auch gemacht.
Ja.
Und dann habe ich natürlich ganz viele unterschiedliche Laufschuhe. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja doof, da muss ich nach dem Lauf ja auch noch sagen, welche Schuhe ich heute getragen habe. Da habe ich keinen Bock zu.
Das ist aber für die
Schuhe, die man alle 800 Kilometer austauscht, ist das viel wichtiger tatsächlich als mit der Kette.
Genau.
Ja.
Also und tatsächlich bei den Schuhen, ich weiß nicht, bei der Kette habe ich es nicht gesehen, bei den Schuhen kannst du eingeben, ab wann sich Strava dir eine E-Mail schickt, deine Schuhe müssen gewechselt werden.
Das ist tatsächlich,
die ich immer ignoriere.
Das ist tatsächlich noch viel sinnvoller mit den Schuhen als mit der Kette, weil die Kette messe ich einfach mit Schieble, also mit Messlehre nach.
Ja,
bei
den Schuhen ist schwierig,
bei den Schuhen ist es schon gut, jetzt laufe ich ja viel zu wenig.
Aber die kannst du nach 400 Kilometern in die Waschmaschine stecken, dann stehen sie wie aus wie neu, ne?
Ja, was die Dämpfung überhaupt nicht rettet, wenn du die Schuhe in der Waschmaschine machst. Okay, haben wir jetzt ja verstanden. Ingo pflegt das artig ein, wie viele von euch. Und dann hoffe ich, dass auch noch ein paar so sind wie ich, die sagen, es ist mir völlig Wuppe.
Ja, also ich mag es gerne. Ich sehe zum Beispiel, dass ich das Specialized Diverge durch die Stadt, dass das 14.000 Kilometer runter hat, ist schon geil,
ist sich super.
Das anzugucken.
Finde ich auch gut.
Ja, also.
Bei dir.
Ja. Hm. Gut, dann zum Thema Rudern nochmal.
Schon wieder?
Tatsächlich hat noch einer den Water Rower nochmal nach vorne geholt, den wir nur so nebenbei erwähnt haben. Wir sind ja so Concept 2-Fans, weil es bei uns gut läuft, gut passt in die Wohnung und so weiter. Und da hat halt einer geschrieben, wenn man wirklich keinen Platz hat, dann Water Rower, weil man den, glaube ich, aufrecht in die Ecke stellen kann. Das nur nochmal als Tipp, wenn ihr sagt, naja, Rudern hätte ich schon Bock, aber ich habe keinen Platz, dann guckt euch vielleicht den nochmal an. Und das ist so... Kleiner Tipp, der ist nur, was dieses Bluetooth angeht, wohl nur über Umwege zu bedienen. Das ist leider ein kleiner Nachteil, wo Concept 2 wirklich was...
Es gibt so ein kleines Teil, was du für den Water Rower nachbestellen kannst, was du nachrüsten kannst. Ich glaube trotzdem, dass es nicht so cool ist wie beim Concept 2. Aber ein anderer Freund, den du auch kennst, Bastian, der hat mir neulich eine Nachricht geschickt, als wir beide gleichzeitig gerudert sind, er auf dem Water Rower und ich auf dem Concept 2, also bei Strava, hat er mir eine Nachricht geschickt, ich sag, krass, wir sind zur gleichen Zeit gerudert. Und der hat auch den Water Rower genommen und ich hatte ihn dann gefragt, mit welcher Software er das eigentlich hochgeladen hat, weil ich es gar nicht kapiert habe. Und da gibt es auch ein Zusatztool.
Okay.
Gibt's.
Ja, ja. Also diese, wie gesagt, Water Rower Concept 2 sind ja auch so die gängigsten, glaube ich, die man sich so kauft hier, wenn man sich für so ein Gerät entscheidet. Und ja, danke an Paul aus Göttingen, der hat das nochmal gesagt. Und ja, ansonsten mit dem Wasser, die sind natürlich auch wohnzimmertauglich, die Water Roll, weil die, glaube ich, so ganz schick aussehen, finde ich, mit Holz und so weiter. Ne?
Ja, was ich noch erwähnen kann, weil wir gerade darüber geredet haben, dass wir eine Nachtfahrt wieder gemacht haben, wo wir abends mit den Opens im Deister gefahren sind und wir fahren mit gutem Licht unterwegs, haben wir noch ein schönes Feedback bekommen von einem Kunden. Da ging es um Nachrüsten der Lupine-Lampen. Wir sagen immer Lupine absichtlich, also nicht Lupine. Wir sagen es trotzdem mit Absicht so, weil wir das schöner finden, unsere Geschmackssache.
Ja.
Mit dem Nachrüsten der Lampen, wenn die veraltet sind. Und
aber der Witz ist, die Lupine kann man auch nur bei uns kaufen. Lupine kauft man woanders, Lupine gibt es nur bei uns.
Aber was schön ist, fand ich diese Nachrüstung und da hattest du mehr Kontakt mit dem Kunden.
Genau, Alexander.
Nimmst du das vielleicht?
Ja, genau. Alexander, der hat uns geschrieben und der hatte den Vorschlag gemacht, das haben wir nur leider nicht zeitlich umsetzen können, dass er uns seine Wilma schickt, die schon viele, viele Jahre auf dem Buckel hat. Und was Lupine anbietet, ist so ein Upgrade der LEDs und der Technik. Das heißt, man schraubt die auf, macht eine neue Platine rein und hat sozusagen die Wilma up to date, so wie man sie heute kaufen würde, mit der Leistung. Das heißt, in dem Fall mindestens 400 Lumen mehr. In seinem Fall waren es, glaube ich, sogar 1000 Lumen mehr, weil die Lampe schon so alt war, dass er einfach 1000 Lumen gewinnt. Und 1000 Lumen ist echt eine Hausnummer für 100 Euro auf das Modul.
Was wir löblich finden, ist, dass es halt ein Produkt relativ für die Ewigkeit ist. Und wenn du eine deutsche Firma hast, die den Upgrade macht, das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun und rechtfertigt dann vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen mehr diesen exorbitanten Preis, weil du ein Produkt kaufst, was zukunftssicher ist.
Genau. Und das finde ich auch cool. Und wie gesagt, es war eigentlich geplant, dass er uns die Lampe schickt und wir das für die Kamera mal aufzeichnen, wie man das umbaut. Das hätten wir gerne auch gemacht, aber wir haben es halt zeitlich nicht geschafft. So hat das jetzt selber gemacht. Ich habe ihn dann so ein bisschen gefragt, wie es lief. Und er meint, na gut, es waren 5 Minuten, ne? Also er hat 5 Minuten aufgeschraubt, zugeschraubt, Platine rein.
Findet zumindest jetzt hier eine Erwähnung im Podcast, auch wenn wir nicht alles filmen konnten.
Also was hat er gesagt? Deckel runter, Schrauben raus, Lampe gegen den Tisch schlagen, damit sich die
Lampe gegen den Tisch schlagen.
Ja, man muss dann so wahrscheinlich hier so einmal auf den Tisch klopfen, damit die alte Platine rausgeht, neue Platine rein, vier Schrauben rein, Deckel wieder drauf. Kosten circa 100 Euro. Und das war jetzt für die Wilma. Und die Wilma ist ja, glaube ich, auch eine der hellen schon, ne? Nee, finde ich schade, dass das jetzt nicht geklappt hat. Aber es gibt, glaube ich, auch Lampen, die man einschicken muss. Ich glaube, die Pico, die Pico war doch unsere alte, die wir früher gekauft haben.
Ich habe meine noch nicht upgradet, aber vielleicht mache ich das noch.
Genau, und das kann man dann auch einschicken. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, naja, da ist dann nicht diese Obsoleszenz, dass man so ein Ding wegschmeißt, um sich die nächste hellere Lampe zu kaufen. Und was bei Lupine natürlich auch schön ist, wenn man dann doch sagt, ich will das nächst teurere oder bessere Modell, weil es Bluetooth hat oder was auch immer, man kriegt auch viel Geld für die Gebrauchten. Ja, also das ist immer so das, was man mitkauft bei so einem Produkt, ne? Muss man auch bedenken.
Aber man kauft so ein Produkt eigentlich nicht, um es wieder zu verkaufen, man kauft es einfach und behält es.
Ja, ja, normalerweise.
Ich habe jetzt ja auch eine zusätzliche für den Helm und habe meine, die ich jetzt am Lenker habe, immer noch gelassen und habe mich jetzt auch nicht entschieden, die wegzugeben.
Ja, ich habe ja jetzt auch theoretisch die Pico noch da liegen, aber wo ich dann auch sage, naja, irgendwann werden die Kinder älter, dann kriegen die. Also das ist tatsächlich so, das ist ja so ein Lifetime-Produkt. Ja, das ist vor allem auch diese Trennung von Akku und Lichtquelle. Selbst wenn der Akku irgendwann durch ist,
kaufst du
einen neuen Akku. Das ist schon echt cool gemacht. Gut, dann haben wir noch von Christian eine E-Mail bekommen. Der hat uns schon mal vor längerer Zeit eine E-Mail geschickt. Das Thema hatten wir auch mal aufgenommen, haben es aber nie ansprechen können. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt sprechen wir das jetzt zumindest mal in Kürze hier an.
Und wollte ich nicht so drüber hinweggehen. Ja. Deswegen habe ich jetzt gesagt, wir nehmen das hier nochmal rein. Willst du die E-Mail mal vorlesen oder den entscheidenden Teil?
Nee, mach du mal ruhig, genau.
Ich bin erst vor 2 Jahren zum Rennradsport darüber, zum Triathlon gekommen. Vorher war ich ausschließlich Läufer, konnte mich aber sehr schnell für den Radsport begeistern. Nichtsdestotrotz lassen mich die immer wieder vorkommenden schweren, teilweise auch tödlichen Unfälle von Radsportern aufschrecken. Und ich frage mich dann mal mehr, mal weniger intensiv, ob man diesen Sport als junger Familienvater überhaupt ausüben sollte. Nach einiger Zeit verdränge ich dies allerdings wieder und gehe zum Alltag über und rede mir ein, dass das Ganze eine rein subjektive Wahrnehmung einer Häufung von Unfällen ist. Und wie geht ihr damit um, ist die Frage. Ist es überhaupt ein Thema für euch, da im Podcast drüber zu reden? Und ich kann dazu tatsächlich was beitragen, weil es mir relativ ähnlich geht wie ihm, besonders was das Verdrängen angeht. Und was die Schwierigkeit noch mehr ist, er als Endkunde kriegt die Häufung von Unfällen mit. Wenn du auf der anderen Seite des Tresens stehst oder auf der anderen beratenden Seite ist, ist es noch viel mehr an Unfällen, die ich kriege. Das heißt, ich kann die Uhr danach stellen, wenn die Leute Jedermann-Rennen in Hamburg jetzt meinetwegen teilnehmen, kann ich die Uhr nachstellen, wie viele Räder am nächste Woche reingeschoben werden, wo Stürze waren. Ich sehe natürlich viel mehr die kaputten Räder als die kaputten Menschen. Man kriegt aber in seinem Freundes- und Bekanntenkreis und dann nicht nur Freundes- und Bekanntenkreis, sondern auch von Kunden, die nicht Freunde sind, aber Kunden sind, auch Unfälle mit. Es ist auch, wenn die Mallorca-Saison losgeht, kann ich auch die Uhr nachstellen. Wie viel schlimme Sachen. Und du weißt auch, selbst wir können jetzt mal über ein paar Freunde reden, die schon schwer verunglückt sind. Das heißt, das ist tatsächlich ein Thema, was ich auch wirklich verdränge. Und da bin ich genau wie der Christian. Deswegen hat er diese E-Mail geschrieben und ich habe ihm jetzt gesagt, ich nehme es auf. Verdrängen bin ich auch Weltmeister drin.
Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass die Gefahr, egal was wir machen, fährt mit. Als Radfahrer genauso eigentlich wie als Autofahrer, weil wenn wir wohnen jetzt hier in der Nähe von der A2, da kommen mindestens dreimal die Woche ein tödlicher Unfall auf der A2. Und A2 ist
sicherlich die gefährlichste Autobahn.
Und wie oft fahren wir auf der A2 mit dem Auto rum? Klar. Das ist sicherlich vergleichbar. Das heißt, diese subjektive Wahrnehmung, Unfälle zu hören, zu sehen und so weiter, ist ja trotzdem so, dass es ein kleiner Prozentsatz ist, wo was passiert oder ein Promillesatz. Aber es passiert halt immer mal was. Und das ist auf dem Rad, bist du relativ
ungeschützt.
Aber auf der anderen Seite, naja, man überlebt es auch. Was habe ich an Kilometern jetzt in den Beinen jetzt über die Jahre? Vielleicht 40.000, 50.000 oder noch mehr, immer wahrscheinlich viel mehr. Vielleicht komme ich sogar schon an die 100.000 Kilometer dran. Und bis auf eine gebrochene Hand und geprellte Hüften hatte ich noch nichts. Muss man auf Holz klopfen. Das heißt, man kann auch ganz, ganz viele Kilometer unfallfrei fahren, genauso wie mit dem Auto auch. Wo ich tatsächlich bei mir die Grenze gezogen habe und warum ich auch Triathlon mache und diese Jedermann-Rennen nicht mehr fahre, diese Jedermann-Rennen finde ich tatsächlich zu heavy. Ich finde schon RTFs zu heavy. Wenn eine RTF, gibt's ja die Möglichkeit zu sagen, man sucht sich so ein kleines Grüppchen mit 10 Leuten, da komme ich noch mit klar. Du kannst aber auch eine RTF, das habe ich auch schon mitgemacht, fahren und fährst mit der ersten Gruppe los und dann fährst du mit 30, 40 Mann auf der vollen Straße, volle Pulle, im normalen Verkehr, noch nicht mal abgesperrte Straßen. Und wenn sich da einer versteuert, dann liegen auch alle da. Meistens passiert ja auch da nichts, auch beim Jedermann-Rennen. Da müssen wir auch reden. Ich bin Cyclassics 2 oder 3 Mal gefahren, 2-mal noch als Nicht-Vater, wo ich voll reingehalten habe und dann hörst du es aber auch. Ne? Du fährst und klack, 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 klack. Irgendwo merkst du, dass was passiert ist. Und dann fährst du am Straßenrand rum, siehst immer irgendwie alle 1-2 Kilometer irgendwo einen Krankenwagen noch am Straßenrand stehen. Vor allem in der Anfangsphase, wo das Feld, wo wirklich die tausenden Leute noch aufeinander sitzen. Irgendwann am Ende zieht sich's ja. Und dann bin ich das dritte Mal Cyclassics mit Freunden gefahren. Das war so eine Radgruppe, die wir selber hier gemacht haben. Cyclones haben wir uns genannt. War übrigens Cyclones Hannover. War gar nicht so ein doofer Name. Und da waren wir auch alle so ein bisschen ich war so der Erfahrenste und die anderen waren so ein bisschen anfängermäßig unterwegs. Und dann habe ich gesagt, Jungs, wir fahren als Gruppe, wir werden sowieso hinten irgendwie eingeordnet. Wenn an uns schnelle Leute vorbeiziehen, wir hängen uns nicht hinten rein, wir fahren zusammen und fertig. Und das war auch eins meiner letzten Jedermann-Rennen, wo dann da einer noch in der stabilen Seitenlage irgendwo lag, wo ich gesagt habe, okay, vergesst es. Und wenn, dann nur mit meinen Freunden, so wie Trondheim-Oslo oder sonst wie, wo du sagst, das sind kleine Grüppchen, da geht es nicht ums Maximale. Weil du musst dir ja vorstellen, bei so einem Jedermann-Rennen sitzen die da teilweise schon ambitionierte Hobbysportler, aber die pfeifen ja aus dem letzten Loch davor.
Hallo?
Also,
ich verstehe schon,
das sind ja trotzdem Leistungsunterschiede. Das heißt, da fahren vorne Amateur-Rennfahrer und dann versucht so ein Hobbysportler an denen dran zu bleiben und fährt aus dem letzten Loch und hat natürlich auch nicht die Skills in der Kurve so zu fahren wie die richtigen Amateur-Rennfahrer, die vielleicht auch Kriterien fahren. Und natürlich, und dann eine Unsicherheit und dann liegst du da.
Also man merkt das ja. So Ellenbogenrempler, die halt normal sind, wenn du relativ gut Radfahren kannst und ein bisschen zügiger Gruppenfahrten ist, dann hältst du die aus, dann fliegst du nicht gleich, wenn du mal so einen kleinen Stupser kriegst aus der Bahn. Aber wir kommen zu dem Punkt, du hast es gerade gesagt, das ist dir gar nicht aufgefallen. du hast voll reingehalten, weil du noch nicht Familienvater warst, was das angeht, ruderst jetzt ein bisschen zurück. Das merke ich bei mir auch und das war auch seine Frage. Deswegen gehe ich darüber nochmal ein, als in dem Fall jüngerer Familienvater hat er sich das gefragt und das frage ich mich auch immer, muss ich diese, weil ich ja, wir hatten darüber geredet, ich fahre sehr gerne schnell den Berg runter, habe auch dafür schon bitter bezahlen müssen, mit Hund vorgelaufen und auch schon einmal eine Bodenwelle nicht gesehen und überschlagen. Das ist etwas abgemildert geworden, seitdem ich Kinder habe, ja. Macht mir aber trotzdem immer noch Spaß, wo ich sage, da gehen die Pferde dann durch und dann ist genau das, was er sagt, dann ist die Verdrängung angesagt. Mhm. Ich verdränge das dann, weil wenn ich das nicht verdränge, kann ich mich nicht auf die Abfahrt konzentrieren. Ich kann nicht dran denken, was würde passieren, wenn ich mit 80, 90 Sachen jetzt bei der Abfahrt stürze oder mir der Reifen platzt oder der Lenker bricht oder was auch immer, dann kann ich die Abfahrt ja nicht machen. Mhm. Also das denke ich bei vielen Highspeed und dann, wenn wir jetzt mit 80, 90 den Berg runterfahren mit dem Fahrrad, bezeichne ich das als das gleiche Highspeed, wenn jemand 300 mit dem Motorrad fährt oder 250 oder keine Ahnung jetzt. In dem Sektor musst du frei mit dem Kopf sein.
Ja, du fährst ja die Abfahrten auf Anschlag. Ne?
Und dann musst du das verdrängen. Ja. Du musst dich konzentrieren. Und was meine Lebenserfahrung ist, häufig sind das so, wenn man so unkonzentriert so hindümpelt und mal so mit 40 Sachen eine Abfahrt macht und dann passt man aber gar nicht so auf.
Eine Hand vom Lenker
und nochmal die Trinkflasche nehmen.
Einmal noch nach hinten gucken und dann.
Es ist nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn es schon klar ist. Und ich vergleiche es vielleicht mal ein bisschen, dass der ein oder andere das vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann. Jetzt fährst du vielleicht doch auf der linken Spur auf der Autobahn schnell. Zumindest hast du schon alle Sinne geschärft, dass dir einer vor die Karre zieht oder
voll konzentriert,
du bist, genau.
Du siehst, du antizipierst schon, der fährt auf ein langsames Auto auf, der kann sein, dass dein Blinker jetzt sofort links rüberfährt.
Und ein beliebtes Spiel, zumindest kann ich das nochmal so sagen, sind die kleinen Splitsteinchen in der Kurve. Wenn ich so den Berg runterfahre, dann achte ich nicht so genau, was denn in der Kurve vielleicht an Blättchen oder Splittchen so sein könnte. Eins ist ja klar, fahre ich mit Topspeed irgendwo runter und ich kann die Kurve nicht genau sehen. Das Erste, was ich versuche zu entdecken, ist Rollsplitt. Oder zumindest alles zu gucken, wie sieht's heute aus? Haben die da die Straße nicht gut vorbereitet oder wie war, wenn man neuem Terrain ist, dann geht man nicht auf Anschlag, aber dann ist man viel mehr auf der Suche nach den Fehlern im System bei der Abfahrt. Und diese Erfahrung kann ich dazu nochmal beisteuern. Aber ich gebe ihm die ganz klare Antwort. Danke für die Frage, Christian. Verdrängen kann ich auch wunderbar. Du musst es bei der Abfahrt auch machen.
Ja, zumindest wenn man so auf Anschlag fährt wie du. Weil ich zum Beispiel, das ist, glaube ich, eine Mentalitätsfrage. Ich kann nicht auf Anschlag mehr heute den Berg runterfahren. Also ich fahre, bei mir ist es tatsächlich so, ich denke drüber nach, fahr die Kurve lieber langsamer, nicht, dass du rausfliegst. Also tatsächlich so, deswegen werde ich auch sicherlich immer 2-3 Minuten oder gehe je nachdem, wie lange.
Du bist aber wesentlich schneller geworden in den letzten 5 Jahren und hast aber auch, was die Abfahrten angeht, entweder hast du dich technisch besser verbessert, du bist deutlich schneller geworden.
Ich bin schnell, spürbar. Also ich bin sicher, also ich würde mich mal einordnen, so in der Mitte zwischen langsam und schnellen Abfahrer. Du bist ein extrem schneller Abfahrer. Ich bin vielleicht kein langsamer Abfahrer, aber halt dieses ganz an Limit, sich mich so komplett reinzulegen, das Rad schräg zu stellen und so, das traue ich mir nicht. Da habe ich dann zu viel Gedanken, wo ich sage, ist es nicht wert oder was auch immer. Das ist so im Kopf dann eingepflanzt, wo ich dann, also ist tatsächlich in den Alpen vor allem, dass wenn ich im Sommerurlaub bin, wo ich dann sage, das macht jetzt irgendwie doch Bock und wenn es geradeaus geht, bin ich auch dabei mit Highspeed. Aber in den Kurven, und dann kommt tatsächlich bei mir manchmal der Gedanke auf, okay, scheiß drauf, bremst du jetzt halt und versuchst ein bisschen langsamer.
Aber du kannst, die Fuchsröhre ist doch ein gutes Beispiel beim Nürburgring, wo du 100 Sachen ohne große Probleme draufkriegst und es ist schnurgerade, liegt da ein Stein und du triffst den.
Ja, schief gehen kann es immer.
Schief gehen kann es auch, wenn keine Kurve kommt.
Und das, was du schon gesagt hast, also den Überschlag, auch mal so einen Überschlag. Wir sind im Deister gefahren, sind da relativ trailig gefahren und sonst wie. Den Überschlag habe ich gemacht, weil ich mich irgendwie vergriffen habe an der Bremse auf dem Weg nach Hause, wo wir schon fertig waren, wo dann die Konzentration nachlässt. Also das ist tatsächlich, und das gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen, nicht nur Radfahren, Autofahren oder sonst wie, die Unfälle passieren dann in dem Augenblick, wo du nicht so fokussiert bist. In dem Augenblick, wo du voll konzentriert bist, musst du schon wirklich Pech haben, dass das was schief geht. Das ist, muss man auch sagen. Das heißt, das kann man immer noch mitgeben, versuchen bis zum Ende konzentriert durchzufahren und sich immer zu sagen, Ich achte jetzt darauf, was ich hier mache.
Und klar, Outdoor-Sport ist anders als Schachspielen.
Ja, und jeder muss da für sich selber die Grenze ziehen. Also ich kenne genug Leute, die fahren die Jedermann-Rennen und ohne Probleme. Also da gibt es, wie gesagt, da kommen bei 13.000 Startern kommen 12.950 wahrscheinlich unverletzt ins Ziel und 50 sind gestürzt.
Nein, bei 13.000 nicht. Da kommen weniger unverletzt ins Ziel.
Haben wir Statistiken darüber?
Weiß natürlich haben wir keine Statistiken, aber ich kann ja wirklich, wenn ich als Hannoveraner die Uhr danach stellen kann, wie viele Leute sich nach, also verstehst du ja schon.
Ja.
Das muss definitiv schon nicht nur 1%.
Also ich will euch das nicht ausreden, aber das ist tatsächlich so, je nachdem, wie man da mental drauf ist. Für mich ist es außer Frage, deswegen mag ich Triathlon. Wobei beim Triathlon kann auch irgendein Fußgänger über eine Straße laufen und du fährst in den Rhein und es passiert was, gibt es auch Unfälle. Aber normalerweise ist es beim Triathlon Zeitfahren, fährst du alleine ohne Windschatten und wenn ich, da kann ich auch stürzen, da fahre ich auch 40, 50 Sachen, aber sonst wie, aber ich habe nicht diese, vielleicht eine kleinere Wahrscheinlichkeit, dass was passiert.
Nehmen wir mal nicht die Jedermann-Rennen, aber ich habe zwei Veranstaltungen, wo ich ungern, was das Sturzrisiko angeht, gerne, also ich mag die Veranstaltung, aber wo ich selber Problem habe, dass das Risiko für mich zu stürzen sehr hoch ist und ich da deswegen ungern hin bin. Das eine ist die Vetternsee-Rundfahrt, diese 300 Kilometer um den See in Schweden. Ich einmal gefahren, die hat mir super gut gefallen. Du hast, der Vorteil an der Fahrt ist, träumt ihr davon, einen super 30er Schnitt zu fahren auf 300 Kilometer, das ist das perfekte Terrain, es ist flach wie ein Baby, also es ist einfach flach, 1500 Höhenmeter auf 300 Kilometer, es ist flach, glaubt's mir. Und du hast riesige Gruppen, in denen du fahren kannst, um da halt dauerhaft 35, 40 auf dem Tacho zu halten. Das ist ja der Witz, dass du in der Gruppe da hinten drin schlummerst und hast da 40, 50.
Ja, das ist krass. Das
kann ich und da ist die Gefahr, der Ziehharmonika-Effekt, der taucht ja mehr im hinteren Drittel auf und nicht, wenn du vorne führst. Mhm. Wenn du vorne führen willst, dann musst du es aber auch richtig auf dem Kasten haben, dass du den Schweden, den Norwegern, den Skandinaviern da zeigen kannst, du bist auch da vorne ganz dabei. Ja. In der Regel wirst du nach hinten geschoben und sagen, reih dich hinten mal ein. Und da ist die Gefahr, dass mir ein bisschen missfällt, dass es mir tatsächlich nicht recht, da würde ich gerne wieder fahren, aber ich hätte jetzt keine Lust, die Vetternsee-Rundfahrt zu fahren mit einem 25er-Schnitt, weil wenn ich mich da anmelde, das ist doch ganz klar, da geht die Post ab. Mhm. Aber da ist das Risiko, das ist das, was mich ein bisschen abhält. Ich hatte einen Volltreffer gelandet bei meiner Fahrt, war alles perfekt, besser ging es nicht. Und die zweite ist die Eroica in Italien, wo ich viermal teilnehmen durfte. Wo ganz klar ist, du bewegst dich mit kritischen Fahrrädern, mit schlechter Ausrüstung in einem Terrain, wo man halt auch wirklich, da ist die Quote noch schlimmer.
Wie ohne Leute? Helm.
Ohne Helm, das haben wir ja schon zigmal besprochen, das können wir hier nicht nochmal aufmachen, das will ich auch, das ertrage ich auch nicht nochmal, diese ganzen
Dinge
zu beantworten. Das ist super gefährlich, wo ich auch jetzt eigentlich die...
Aber du hast es als Familienvater gemacht, das war dir nicht gefährlich genug.
Ja, weil es halt Leidenschaft ist. Ja,
aber ich glaube, du bist da auch, wie gesagt, in den Abfahrten bist du Risikofreuder, du hast aber natürlich auch mehr Skills, dass du weißt, was passiert, im Gegensatz zu mir, der das nicht so hat.
Einmal richtig Pech reicht, ja.
Ja, das ja, aber du hast zumindest die fahrerische Sicherheit definitiv technisch viel mehr als ich, der ja irgendwie mit 30 angefangen hat, Rennrad zu fahren. Du hast es zumindest in der Kindheit sicherlich Sachen am Limit gelernt, die ich nie wieder lernen werde als Erwachsener.
Okay, danke schön, aber ich habe selber gesagt, jetzt will ich da nicht mehr hin, weil ich denke, es könnte mal schief gehen, weil es ist klar, dass ich da nicht mit Helm fahre und die Fahrräder sind so, wie sie sind, da ist nicht Hightech angesagt und so. Das habe ich entschieden, jetzt kommt letzte Woche unser Freund Lutz, der jetzt von mir dem nächsten Bianchi-Sammlerrad kriegt von 1976 und dann habe ich so gedacht, ach Lutz, wenn du jetzt dieses Vintage-Rad von mir kriegst, dann weiß ich schon, was irgendwann mal ansteht, das muss ja dann auch mal ausgeführt werden. Und schon denkt man wieder drüber nach.
Ja, aber du entscheidest, dass der dann aus dem Bauch saß, machst du nochmal, machst du nicht. Und eins muss man ja auch sagen, Stürze ja, viele Stürze auch ja, dass die wirklich lebensbedrohlich oder dein dank Helm ja auch selten kopfbedrohlich sind. Also das heißt, normalerweise kommst du mit, im schlimmsten Fall hast du vielleicht mal Hüfte, Oberschenkelhals oder Schlüsselbein gebrochen, aber das sind alles Sachen, die normalerweise reparabel sind. Dass du dir wirklich komplett einen verpulst, das geht natürlich durch die Medien, wenn es passiert.
Na klar,
wie zum Beispiel,
und dann ist es abschreckend.
Ich glaube, einer dieser Profiradsportler, der jetzt wieder, der nicht gehen kann und sonst ja wirklich was in Wirbelsäulenschaden hat.
Das oder kann, unsere Bahnfahrerin, die da auf der Bahn
verunglückt
ist. Solche Sachen sind natürlich für jeden.
Ja, das sind die Sachen, die man mitbekommt, aber da muss man ja wirklich schon sagen, da musst du dann schon richtig Pech haben. Und das, wie gesagt, das kann keiner von uns je vorhersehen und du kannst auch als Fußgänger irgendwo übergemangelt werden und richtig Pech haben. Also das, oder im schlimmsten Fall im Haushalt, ne, von der Leiter fallen. Das sind die typischen Sachen. Ja, meine Frau letztens irgendwie von der Herdplatte oben irgendwas auf dem Schrank sauber gemacht, runtergeknallt und mit dem Kopf aufgekommen und hat richtig Schweineglück gehabt. Also das sind ja auch die Sachen, die passieren können. Also das, wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es da ja nie. Aber gutes Thema. Also kann man sicherlich, sollte jeder für sich selber mal drüber nachdenken, wo er da die Grenze zieht und sich das bewusst machen, aber auch nicht, wie du schon immer sagst, nur mit Angst durchs Leben zu gehen.
Hilft ja auch nichts.
Lieber fahren und viel fahren und auch mal im Trail ein bisschen was üben, weil dann hat man auch vielleicht eine technische Fertigkeit, die man da lernt, die einem vielleicht auch vor einem Sturz bewahrt, den man sonst gehabt hätte, wenn man es nicht gelernt hat. Also ich glaube, selbst wenn wir im Deister jetzt nicht diese Downhill-Trails fahren, aber das, was wir da fahren, mal durch den Matsch durch und mal hinten geht das Hinterrad ein bisschen weg und sowas, das bringt einem ja was, wo man vielleicht einen Unfall auf der Straße vermeidet, weil man das Gefühl kennt.
Habe ich von euch beiden schon gehört, von Olaf und von dir. Ist jetzt dir nicht so bewusst, das müssen wir da nochmal eingrätschen, aber weiß ich von euch beiden, dass wenn es mal auf der Straße dann zu kritischen Situationen kam, unabhängig von euch beiden, habt ihr beide gesagt, wow, cool, dass ich das noch abgefangen habe. Die Skills hast du dir mehr im Wald geholt als auf der Straße.
Ja, genau. Das ist ja das Wichtige. Genau. Und wenn einer da unsicher ist, und das hatte ich tatsächlich für mich selber auch schon mal überlegt, in diesem Mountainbike-Bereich, nachdem ich mir die Hand gebrochen hatte und sonst wie gesagt habe, naja, da fahre ich nie wieder runter. Wenn ich das noch einmal wieder machen wollte, dann würde ich tatsächlich unter Schutzbedingungen wirklich mal irgendwo so einen Kurs buchen und sagen, wie lerne ich Mountainbike fahren. Da gibt es ja tatsächlich Leute, die einem das im Harz, diese Hügel, Pisten und sonst wie. Und wenn du das dann 100 Mal gemacht hast und dir das einer wirklich beigebracht hat und du vielleicht auch noch so ein Ganzkörperkondom trägst, falls du dann mal hinfällst. Also es gibt ja diese Rückenschützer.
Ich weiß, ne? Rückenpanzer.
Ne? Und einer dir genau sagt und vor dir herfahrt und sagt, hier so schnell jetzt und dich langsam rantastet. Ich glaube, das bringt auch noch viel. Dann könnte man auch als Erwachsener sagen, okay, ich fahre auch diese Trails runter, weil ich es gelernt habe.
Bevor wir den Mountainbike-Kurs buchen, Ingo, buchen wir erst den Ruderkurs.
Ja,
wir können nicht so viele Kurse buchen. Ne? Also erstmal steht diesen Sommer Ruderkurs an.
Ja. Gut, also dann gehen wir rüber zu unserem Hauptthema. Ne? Also von Christian war das jetzt eben der Beitrag, die Frage. Genau. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Ich weiß nicht,
ob wir es erwähnt hatten. Hat mir gefallen, die Frage.
Genau, jetzt gehen wir zum Thema Essen, Trinken und so weiter. Das, wo wir, ja, also...
Wo wir nicht genau wissen, was passiert jetzt in dem Podcast. Wir lassen es uns mal treiben. Wir haben 1000 Notizen, aber wir können die nicht alle abarbeiten.
Disclaimer halt, ich bin seit 5,5 Jahren, ernähre ich mich vegan. Bei der Kleidung und anderen Sachen bin ich nicht so hundertprozentig vegan. Das muss ich auch dazu sagen. Du bist, seitdem du 9 bist, Vegetarier. Und für alle, die keinen Bock haben, jetzt schon wieder was über Veganer und Vegetarier zu hören, die können jetzt erstmal abschalten. Ich kann ja irgendwo eine Minutenangabe eingeben, wo das nicht mehr irgendwie erwähnt wird. Aber das wird natürlich hier sicherlich auch irgendwie mal kurz angesprochen
werden. Und ist es auch völlig okay, wenn ihr sagt, da will ich nichts von hören, das ist nicht mein Thema. Dann habt ihr jetzt nur das Vorgespräch genossen.
Das Nette ist, dass wir beide nicht, also zumindest ich bin nicht militant und du, glaube ich, auch nicht so ganz militant. Ich glaube, was deinen eigenen Teller angeht, schon, aber ich bin sozusagen da, wie gesagt, ich war ja nun 35, fast 40 Jahre nicht Vegetarier und war auch der Erste, der am Grill gestanden hat und habe da auch Mengen gegessen und was weiß ich nicht alles. Also was kann ich mir erlauben, über andere zu urteilen? Genauso was Rauchen und Kaffee und Alkohol angeht. Ne? Das steht mir nicht zu. Das möchte ich nicht. Deswegen keine Angst, was das angeht. Ich glaube trotzdem, dass es für den einen oder anderen aus sportlicher Sicht vielleicht interessant ist, was ich so für Erfahrungen gemacht habe oder was wir für Erfahrungen gemacht haben. Und so diese typische Frage, wo kriegst du deine Proteine her, vielleicht mal klären, dass das ja vielleicht auch ein Mythos ist und so weiter. Das ist ganz wichtig. Ja, also wie kam es denn bei dir dazu? Weil die Geschichte, die hatte ich, glaube ich, auch ziemlich in der Kindheit mitgenommen, sodass du sie mir auch relativ spät erzählt hast. Wir haben jetzt aber im Vorgespräch schon gesagt, da sprechen wir da jetzt drüber, wie du Vegetarier geworden bist oder nicht. Weil mit 9 ist ja schon krass und wir reden ja nicht mit 9 Zeit heute, wo das schon fast normal ist. In der Klasse von meinem Sohn, mein Sohn selber ist irgendwie vegetarisch geworden, ohne dass ich ihm ja irgendwie jemals was gesagt habe. Und in der Klasse laufen auch so ein paar Vegetarierkinder rum. Heute ist das ja alles so gang und gäbe, aber 1980 rum war das ja schon schwieriger wahrscheinlich, ne?
Als ich Vegetarier geworden bin, gab es keine Vegetarier. Du warst
auch nicht im Erwachsenen, ne? Wenn überhaupt mal so eine ökige Frau oder so, ne? Wenn überhaupt, also, waren es die Frauen, die dann so unterwegs waren.
Würde ich jetzt, ne, auch gar nicht so. Also deswegen tue ich mich da schwer. Wir haben da lange im Vorgespräch gemacht, wo es ziemlich zu privat wird, was ich nicht erzählen kann. Aber ich kann euch sagen, wenn man zu dem Zeitpunkt 1980, ich bin 71 geboren, 1980 Vegetarier geworden ist, dann warst du der absolute Außenseiter. Also in der Schule warst du der Außenseiter, im Trainingslager warst du der Außenseiter. Und wenn ich bin mit 19 Jahren bedauerlicherweise ein Jahr zur Bundeswehr eingezogen worden, auch da warst du der Außenseiter. Das heißt, die...
Also im Zivildienst hätte ich schon als Vegetarier damals, hätten die mich schon ausgelacht.
Und du warst aber später dran, du bist ein bisschen jünger als ich. Und das... Das hat es sehr schwierig gemacht und deswegen ist es für mich auch heute eine ganz andere Position, wenn ich Vegetarier sehe, die seit 10 Jahren Vegetarier sind. Das ist so das, was ich so merke, die letzten 10 Jahre, dass das viel mehr geworden ist. Bei Veganen sehe ich die letzten 5 Jahre, ich sehe dich als Freund. Dann ist es für mich immer so, die Zeit, die ich am Anfang mitgemacht habe, diesen Leidensweg, den muss man heute gar nicht mehr gehen. Und wenn ich heute solche Gespräche führe, ist das kompliziert, Vegetarier zu werden, lache ich mich kaputt. Das ist ein Witz. Ja, ja. Ich habe die ersten 10 Jahre echt Schwierigkeiten gehabt.
Und bei der Bundeswehr, ist das jetzt ein Problem, dass man da dann gehänselt oder gemobbt wird? Oder war das einfach nur ein Essensproblem und die anderen haben gesagt, naja, tut mir leid, dass du nichts kriegst? Oder wie war das?
Das volle Programm.
Also auch mit Mobbing und sonst wie?
Was nicht ein Problem für mich ist, weil ich mich, letztendlich kommt es ja auch darauf an, dass es vielleicht, jetzt bin ich da kein Psychologe, ne? Aber ich lasse mich auch nicht so einfach mobben.
Na, du hast ja auch eine Persönlichkeit, wo du sagst, da kannst du
kannst du gerne machen, aber es geht auch mir den Popo runter. Aber es ist so, genau so. Also es wird die Bundeswehrzeit war sicherlich, die ich im Nachgang nicht missen will, als wertvolle Zeit der Persönlichkeitsbildung. Aber was das Essen angeht und wie viele Idioten du da triffst, natürlich das ist natürlich beängstigend. Was nicht bedeutet, dass die Bundeswehr Idioten hat, aber natürlich hast du dann Leute, die müssen da jetzt hin. Ich musste ja auch hin und dann gefällt ihnen das nicht und dann saufen die sich zugrunde und feiern sich zugrunde.
Alkohol hattest du damals auch schon nicht getrunken oder war das noch nicht?
Tatsächlich war die Bundeswehr so der absolute Turnaround-Point, was Alkohol angeht.
Okay.
Gut, das ist aber ein kleiner Ausreiter, das ist schnell erzählt. Das ist, soll ich das machen?
Ja, ja. Also, dass du keinen Alkohol trinkst, weiß ich, aber ich weiß nicht seit wann.
Der große Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich tatsächlich auch die Bundeswehr gewesen, weil ich dann Leute auf der Stube hatte, die haben dann einfach gesagt, Frühstück lassen wir ausfallen, trinken wir einen Kümmerling mehr. Wo ich das erste Mal so dachte, Moment, da ist ja was falsch im System. Also wir haben auch schon viel Alkohol also was man so macht zwischen 14 und sag ich mal 13 und 20, das darf mein Sohn gar nicht hören, er ist jetzt 13.
Okay.
Da war der Alkoholkonsum jetzt auch nicht zu wenig, aber wir haben eigentlich damals Alkohol getrunken, um zu feiern. Also wirklich einfach so. Wir haben jetzt auch nicht dieses Vorglühen gemacht. Das gab es gar nicht.
Ja,
wir haben halt einfach, während sich das so entwickelt hat.
Hat man gefeiert.
Ja, genau, so hast halt trainiert bis zum Umfallen, hast du 2 Bier getrunken, war schon ganz schön. Uiuiui. Und du warst auch noch jung. Und bei der Bundeswehr habe ich das erste Mal gemerkt, die Leute haben echt ein Riesenthema. Also ich bitte dich, wenn du mit unter 20 oder um 20 morgens diskutierst, einen Kümmerling aus dem Spind zu holen. Da, und ich hatte so eine Dortmunder Fraktion und hat gar nichts, das hätte natürlich auch eine andere Fraktion sein können, aber ich hatte so ein paar Dortmunder dabei. Deswegen ist es so ein Running Gag und die herzliche Menschen, aber die wussten aber auch schon, also die waren mehr an allem anderen interessiert, Hauptsache der Pegel stimmte.
Ja, ja, ja.
Es hätten zufälligerweise auch Karlsruher, Stuttgarter, Hamburger sein können, aber ich hatte nun mal diese Fraktion.
Naja, roundabout 20, ich meine, da haben wir auch unsere Partys gemacht, aber auch beim Zivildienst und sonst wie, das ist ja normal, aber morgens ist schon krass.
Ja, und das war eigentlich mein
Wenn super. Das zumindest, wenn es regelmäßig passiert, genau, wenn dein Alltag passiert, wenn am Wochenende haben wir Frühstück. Auch schon mal morgens gesoffen, so ist es nicht, aber...
Ja. Aber das war jetzt nur eine Randbemerkung, wo man das erste Mal so das Gefühl hat, wow, da geht aber richtig was schief.
Ja.
Das darf bei mir immer nicht schief gehen.
Okay,
und da wollte ich mich auch wirklich nicht anschließen. Also das ist ja völlig indiskutabel, weil wir haben dann ja auch, damals war ich auch sportlich relativ okay, ne? Dann haben wir halt die 25 Kilometer Leistungsmärsche gemacht, dreimal warst du raten, was wir gemacht haben, wir sind ja gelaufen und wenn du Sportler bist, hast du daran ja auch Spaß. Und an dieser Hindernisbahn und sowas macht ja Spaß, dann mache ich mir doch nicht das Leben kaputt, indem ich zu viel Alkohol saufe. Und dann schließt sich wieder der Kreis, Alkohol Alkohol macht das ja alles kaputt.
Mhm. Ne? Aber ja, das war nicht, ohne, ne?
Ja, letztendlich war die Bundeswehrzeit die schwierigste, tatsächlich würde ich sagen, die schwierigste Zeit als Vegetarier zu durchstehen. Weil keine Kohle nach Hause zu fahren, ne, kannst hast einfach kein Geld, du kriegst irgendwie 300 deutsche Mark.
Da ja, und die Kantine hat dann,
also Kantine gab's
katastrophal. Man muss aber dazu sagen, dass du ja anders als ich es jetzt bin, wenn das Käsebrot mit Wurstbrot in Berührung kommt, hast du ja schon keinen Bock drauf, ne?
Das weißt du schon, ne?
Ja. Und das heißt, du hast ja nicht so die Variante, weil ich bin ja tiefenentspannt und sage, naja gut, dann kommt irgendwo, ich habe das im schlimmsten Fall auf der Alm Krautsalat mit Kartoffel irgendwie bestellt und wusste nicht, dass die da im Krautsalat Fleisch mit reinmachen, da habe ich es halt rausgepult. Und es ist dann trotzdem, aber das gibt ja Leute, die dann sagen, nee, das will ich nicht, weil ich den Geruch nicht mag, weil ich glaube, das war ja bei dir jetzt nicht irgendwie so eine Kopfsache, wo du sagst, ja, das will ich jetzt nicht, weil ich trotzig bin, sondern weil du es einfach nicht konntest, ne, vom Kopf her.
Genau, der Klassiker, manche andere lachen jetzt auch, während sie den Podcast hören darüber, da kann ich auch drüber hinweggehen, wenn ihr das lächerlich findet, und vielleicht findet sich aber auch der ein oder andere da wieder. Ich kann euch erzählen, was man so in den letzten 39 Jahren denn jetzt so erlebt hat. Dieser Klassiker, es wird eine gemischte Platte aufgetischt, ja, oder selbst in der Auslage beim Bäcker. Dann liegt das Käsebrötchen direkt neben dem Mettbrötchen, dann kommt das Schinkenbrötchen, dann kommt wieder das Käsebrötchen, dann, ne, immer diese Abwechslung, dieses Dreiersache, ist ja eine totale Unsitte und eine Respektlosigkeit. Weil die Leute, die nicht drüber nachdenken, wieso, er ist Vegetarier, nimmt er sich das Käsebrötchen. Er, hast du einen Schuss? Geht gar nicht. Der Geruch allein, dass es mit dem Mettbrötchen in einer Ablage ist, den nehme ich ja schon, wenn ich das Brötchen in der Hand habe, rieche ich das ja.
Und die jemandem Vorwurf machen, weil die natürlich gar nicht sich in die Situation reinversetzen können, weil sie das nicht kennen oder ja, was auch immer.
Sollen wir jetzt in dem Podcast darüber reden, wer wo welche Befindlichkeiten hat und wie er sich damit fühlt, oder sollen wir es ausklammern? Ja. Dann wird es die andere Fraktion nie erleben. Es ist ja gar kein Problem zu sagen, wir machen da das Fach und da das Fach. Ja, wo ist denn das Problem? Und bei der Bundeswehrkantine ist da bist du der Vollidiot, wenn du das sagst. Merkst du es noch? Nimm dir jetzt dein Käsebrötchen und halt die Fresse.
Ja, so. Und wahrscheinlich sagt er das sogar zu Recht, weil er sich nicht reinversetzen kann. Also wenn man wirklich sich in die andere Perspektive reinsetzt, sagt man sich, was will der denn? Ist doch ein Käsebrot.
Ja, aber deswegen ist es doch in diesem Leben auch schön, auch eine andere Seite mal zu hören, wo vielleicht jemand ein Problem mit haben könnte. Und bei den Rauchern ist es doch auch so gewesen, dass man irgendwann mal sagt, ist euch eigentlich klar, dass in der Kneipe auch Leute sind, die den Rauch nicht haben wollen? Und dann sagt man denen nicht, dann kannst du ja vor der Kneipe sitzen. Also es ist auch, dass man mal seinen Horizont erweitert, ist ja vielleicht auch okay.
Ja, es ist halt von daher nicht so leicht verständlich, weil als normaler Mensch, und ich wär vielleicht genauso gewesen, hätte ich gesagt, naja, was will er denn? Das ist ja nun wirklich, dann kommt ja häufig das Wort militant, wo man sagt, na, warum ist der jetzt so militant? Es ist aber, ich glaube, man kann es vergleichen.
Ich unterbreche dich. Ich muss dich unterbrechen. Das mache ich ungern, aber jetzt mache ich es absichtlich. Weil du mir manchmal sagst, ich bin viel militanter. Und soll ich dir sagen, wo ich militant bin? Sofort, wenn du sagst, als normaler Mensch. In dem Moment, das meinst du, wir sind Freunde und du meinst das lieb. Aber du hast gerade gesagt, und deswegen bin ich militant, was manche sagen, als normaler Mensch. Ey, ich bin doch ein komplett normaler Mensch. Ich fühle mich doch nicht als Außerirdischer.
Nee, das ist klar. Ich meine jetzt als...
Ich habe das verstanden.
Sagen wir mal, als Herkömmling.
Gleich weiterführen, aber merkst du, das hat sich eingebürgert, was normal ist. Normal ist, die Käseauslage beim Bäcker ist gemischt. Es ist überhaupt nicht normal. Es ist eine Zumutung.
Und deswegen... Naja, momentan sind wir ja in der Minderheit noch als Vegetarier, Veganer. Das heißt, das andere ist... wenn ich normal sage, ist ja das andere ist ja normal, ist jemand, der ein bisschen Fleisch, ein bisschen Käse und sonst wie ganz normal, wie es halt jeder, wie man es halt gelernt hat als Kind
zu essen. Als die Mehrheit. Einigen wir uns jetzt auf die Mehrheit.
Auf die Mehrheit, genau.
Ich bin dir sowieso nicht böse. Ich bin auch gar keinem anderen böse, aber wo ich dann manchmal merke, da brennt es bei mir, wo ich die Leute so auf den Kopf stellen würde und schütteln würde, sage, hallo, nochmal nachdenken. Ja, ich mache auch Fehler. Ich mache, wenn ich was erzähle, ob im Podcast oder im Video und so, ich sage auch manchmal was Falsches. Und ich habe auch mal gesagt, da liegen die Penner auf der Straße und denke einen Tag später drüber nach, dass ich das vielleicht respektierlich nicht, also habe ich nicht gut erklärt. Ja, mache auch Fehler und akzeptiere die aber auch, wenn man sie mir aufs Brot schmiert.
Ja. Ja, vergleichbar ist wahrscheinlich diese Aversion, die du hast, wenn Käsebrot und Wurstbrot und Geruch und so weiter. Was weiß ich, wenn jetzt einer keine Oliven mag? Und der Geruch von Oliven, den mag er nicht. Und es ist irgendwo auf dem Käse eine Olive draufgelegt. Der kann das halt auch nicht essen. Weil es einfach
eine
Aversion ist, die angeboren ist, die man nicht ändern kann. Es gibt irgendwas, was du nicht riechen kannst, dann und bekommt einen Würgereiz, was auch immer, gibt es ja diese Sachen. Es gibt ja Sachen, die mochtest du und dann hast du einmal Magen-Darm gekriegt, hast das vorher gegessen, kannst es nie wieder riechen. Ne? Also ja. Das sind wahrscheinlich...
Das mit der Olive auf dem Käsebrötchen ist ein ganz gutes Bild.
Wahrscheinlich ist ein ganz gutes Bild. Kann man so vergleichen, dass man dann sagt, okay, das ist wahrscheinlich ein natürlicher Prozess, weil man den Geruch nicht mehr abkann oder so, ne?
Aber das war die, und dann beschließe ich das dann
mit neun, nicht langweilen. Genau, mit neun tatsächlich irgendwie hast du erfahren, dass das mit dem Fleisch nicht so.
Will nicht, dass wirklich, das ist zu viel privat. Was ich mitgeben kann, ist, ich würde mal sagen, dass ich mit 9 Jahren das erste Mal kapiert habe, was auf dem Teller ist. Und ich muss tatsächlich sagen, mit 4, 5, 6, 7, und es ist interessant, das bei meinen Kindern zu sehen, habe ich nicht verstanden, was da passiert auf dem Teller.
Ja. Und das heißt, du hast auf einmal die echte Ente gesehen und hast gedacht, das ist ja die gleiche oder wie? So ungefähr.
Also es war ein bisschen dramatischer, aber irgendwann kam dir halt, es ist ja manchmal so nach dem Motto, ach, also so eine Erleuchtung ist auch ein blödes Wort dafür, aber irgendwann ist dir halt mal klar, was da draußen passiert und es ist halt...
Ja, das passiert ja bei Millionen anderen Kindern auch, nur die essen es dann trotzdem.
Naja, wir sind dann vielleicht wieder, wo sich der Schleiß kriegt, was verdränge ich denn gerne? Mhm. Ich verdränge halt gerne, dass die Chicken Nuggets ja gar kein Spielzeug oder irgendwas Künstliches ist, sondern dass es am Ende des Tages ja ein gequältes Huhn ist. Mhm. Ja, aber dass diese Erleuchtung kommt oder man verdrängt sie.
Genau, und das kriegen wir ja als Menschen... hin.
Verdrängen kriegen wir gut hin.
Habe ich ja auch ein Leben lang gemacht. Und das war ja auch nicht, wie gesagt, ist ja auch, in Anführungsstrichen, war ja auch das Normale für mich immer. Ne? Und der Witz ist ja tatsächlich, wie ich zum Veganer geworden bin. Also ich habe meine Ernährungsgeschichte, habe ich schon immer mal Experimente gemacht. Gehe ich vielleicht später nochmal drauf ein, was ich da alles so probiert hatte. Ja. Und das Vegane kam dann ja so ein bisschen über meinen Schwager, also
der Läufer
ist, Bruder, ne? Von der Frau, der ist ein Ultraläufer gewesen und der kam irgendwann mit vegan um die Ecke und dann, na gut, guckst du dir das so ein bisschen an, machst dir aber keinen großen Kopf drum. Das war jetzt noch nicht der Punkt, das selber zu machen. Dann habe ich ja diese Bruker-Ernährung gemacht. Bruker ist so ein Typ, der sehr viel Wert auf Vollwerternährung und so weiter nimmt und der hat dann sowieso schon gesagt, überwiegend vegetarisch und dann habe ich mal aus Versehen 6 Wochen kein Fleisch gegessen.
Aus Versehen?
Ja, also ohne drüber nachzudenken.
Ach so.
Und das habe ich dann gemerkt, als ich dann mir ein Filet gegrillt habe und mir dann schlecht wurde auf einmal nach 6 Wochen.
Okay.
Wo ich es nicht mehr so vertragen hatte, wie ich hatte. Das war mein letztes Stück Fleisch. Unabhängig vom Veganen oder irgendwas. Das war gar nicht so geplant. Okay. Also es war wirklich so, dass es einfach 6 Wochen nicht auf dem Tisch stand. Wirklich aus Zufall. Weil da hatte ich dann, was weiß ich, viel von diesen Vollkorngeschichten, viel vegetarisch gegessen und dann habe ich es auf einmal gar nicht vertragen. Und wie genau der Punkt?
Nach 6 Wochen, du hast einmal Fleisch gegessen und dann war das komisch.
War komisch. Ja, also wirklich so, dass ich dann nachmittags irgendwie, dann fühlte sich das im Bauch komisch an. Mhm. Ja, wie mit einem Freund von mir, weiß ich noch, bis heute. Das ist tatsächlich der Punkt, dass mein letztes Stück Fleisch war, was natürlich extrem einfach ist, wenn es dir danach nicht gut geht, weil das macht es ja, das ist so, wie ich vorhin gesagt habe, das ist so wie die Olive oder du hast einen Magen-Darm, nachdem du irgendwas gegessen hast, wo du sagst, naja, das fällt dir dann ja nicht so schwer, kein Fleisch mehr zu essen. Ich weiß aber nicht mehr genau das Datum und den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt mit vegan an, ich weiß nur noch.
Aber dann hast du erstmal vegetarisch entschieden.
Nee, gar nichts entschieden. Das war auch noch nicht so ein Entscheidungspunkt. Ich habe diesen Entscheidungspunkt, finde ich nicht in meinem Leben, aha, wo ich sage, an dem Tag habe ich es entschieden. Ich weiß, dass ich damals schon Interesse halber und dann kriegst du ja Videolinks hier von dem Ultraläufer, Videolinks zugeschickt, wie die Tiere gehalten werden. Und wie das so diese typischen Peter-Filme und so weiter, die alle so sehen und auch irgendwie wahrscheinlich nicht mehr sehen können. Der Witz ist, die haben mich nicht überzeugt.
Aha.
Das heißt, ich habe ganz, ganz schlimme Bilder gesehen, wie Schweine irgendwie und so weiter. Also das ist, ich glaube, das ist ja auch in den Hauptmedien und jeder von uns, auch jeder, der hier zuhört, hat sicherlich solche Filmchen schon mal gesehen und wird vielleicht auch bei Facebook breitgeschlagen und was auch immer. Ne? Und wenn du dich für sowas interessierst, auf einmal siehst du ja auch überall solche Sachen. Die haben mich aber nicht überzeugt, Veganer zu werden. Und dann gab es habe ich ein Buch bekommen, ich glaube auch von meinem Schwager empfohlen, das nennt sich Kein Fleisch macht glücklich. Ich verlinke auch unten, ich mache irgendwo mal eine Linkliste mit allem, was ich jetzt hier so nenne. Kein Fleisch macht glücklich hieß das Buch. Und das war netterweise auch von jemandem, der nicht militant irgendwie Veganer war, geschrieben, sondern von so einem ganz normalen Menschen, der gesagt hat, ich probiere das jetzt mal mit dem vegetarisch aus und mit dem vegan. Und dann hat er so die ganze Tierhaltung schwarz auf weiß aufgeschrieben. Und erstaunlicherweise hat mich das Lesen überzeugt. Das heißt, bei mir im Kopf sind diese geschriebenen Buchstaben, die ich lese, bleiben mehr hängen als die schrecklichen Bilder. Oder haben mich, ich weiß nicht, ob das generell jetzt, weil ich es bin, weil ich so ticke, aber scheinbar scheint mich das geschriebene Wort mehr zu überzeugen als das, was ich sehe. Das heißt, für mich hatten, und dann habe ich mal drüber nachgedacht, wieso das gehirntechnisch so sein könnte. Wenn du jetzt einen Film guckst, ist es mir schon ganz oft passiert, dass ich jetzt irgendwo bei Netflix einen Film klicke und erst so nach 20 Minuten merke, oh, den kennst du ja schon. Ja, und diese Nummer, oder denkst, du kennst ihn schon, weißt aber das Ende gar nicht mehr. Und da habe ich so das Gefühl, dass diese ganze Fernseh- und Bildgeschichte irgendwie nicht so eindringlich ist wie etwas, was man liest oder erlebt, im echten Leben
erlebt. Könnte es sein, dass man durch das Bild mehr denkt, es ist mehr Entertainment oder Meinungsbildung, Werbebilder, vielleicht zum, eigentlich würde ich den Begriff Entertainment dafür lassen, während man was Geschreibtes eher vielleicht mit wissenschaftlich fundiert in Verbindung bringt oder
ich glaube, das ist ein unbewusster Gehirnprozess. Ich glaube, alles, was wir an Videos und Filmen sehen, egal wie sehr uns das fesselt, in dem Augenblick sitzt du starr da, guckst etwas, dein Kopf muss nichts hinterfragen oder nichts denken oder nicht eigene Fantasie spielen lassen, weil du ja die Bilder schon fertig
serviert hast. Leichte Kost.
Genau, du kriegst ja alles fertig serviert und in dem Augenblick, so ist mein, also ist mein laienhafter Gehirnforschungsding, ich habe viel Vera Birkenbiel Vorträge gesehen, was so Gehirn...
Die müssen wir mal als Pick sagen.
Genau, was mit dem Gehirn so passiert und wie man unbewusst Sachen wahrnimmt und so weiter. Und wenn du etwas fertig serviert kriegst, guckst du es und dadurch, dass es fertig serviert ist, ist es auch relativ schnell weg. Wenn du ein Buch liest, was weiß ich, auch wenn es Harry Potter ist oder sonst wie, was du dir da an alles ausmalen musst, um zu verstehen, was da geschrieben steht, ist ja ein relativ komplexer Prozess, sich bildlich sowas vorzustellen. Was natürlich anders aussieht, als wenn per Film ist es halt fertig serviert. So, und das war tatsächlich so, dass dieses Buch mich auf einmal komplett, ja, wo ich gesagt habe, okay, das mit der Tierhaltung ist Mist, das mit der Massentierhaltung war mir so gar nicht bewusst und das ja mit der Milch und dass die ja erst einen Kalb kriegen muss und so weiter und das war mir auch alles nicht bewusst. Ganz, 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 ganz viel gelernt. Netterweise schreibt er im Buch und deswegen mag ich es auch gerne weiterempfehlen an Leute, die jetzt nicht vegan werden wollen, aber sich trotzdem vielleicht für das Thema interessieren. Schreibt er auch Wege, wie man das mit der Tierhaltung besser machen kann. Das heißt, er hat einen Bauern besucht, der seine Kühe auf dem Feld hält, die er dann schießt sozusagen. Die kommen nicht ins Schlachthaus, sondern die werden geschossen. Das heißt, die haben relativ unvorbereitet ein okayes, sagen wir mal, es ist eine okaye Tierhaltung, wo ich sage, okay, das ist sicherlich was, wenn man Fleisch essen müsste, fände ich so ganz gut. Das Fleisch würde ich kaufen.
Der schießt die jetzt wie ein Reh, wie ein Wild.
Wie ein Reh, genau.
Okay.
Wo ich auch immer gesagt habe, wenn ich Fleisch essen müsste, das, was ich am natürlichsten finde von den Menschen, ist dieses Jagdding, wo man sagt, naja, da wird halt ein Reh geschossen, was zumindest sonst ein glückliches Leben hatte und dann relativ schnell vorbei ist. Das ist so, wie ein Leopard ein anderes Tier jagt und zack, wo ich sage, das kommt mir noch relativ natürlich vor. Dieses Industrielle ist halt nicht so schön, wo man sagt, naja, man sperrt die jetzt alle ein und die leben da auf engstem Raum. Das ist halt nicht schön momentan. Und das mit diesem Schießen, dann muss man aber sich überlegen, dass dieser Mensch, der das machen wollte mit dieser Tierhaltung, die ja ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen humaner ist, schönes Wort, humane Tierhaltung.
Tatsächlich gut.
Ja, und der hat... Der hat dann aber so viele Steine in den Weg bekommen, weil das Tier da, wo es getötet werden muss, auch geschlachtet werden muss. Also dann hat er sich so einen komischen Anhänger gebaut. Das heißt, der muss
dann... Ja, das dann zerlegt da.
Genau, das heißt, er muss dann mit diesem Anhänger auf das Feld fahren und so weiter. Und das kann man, glaube ich, auch bestellen. Ich weiß nicht, ich habe den Namen nicht, Link nicht. Steht halt alles in diesem Buch drin, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja auch ein Ausweg. Ja, und das ist, glaube ich, auch das... Dass das mit der Massentierhaltung nicht gut ist, werden viele, viele unserer Hörer, obwohl sie vielleicht auch noch Fleisch und nicht vegetarisch unterwegs sind, essen. Das höre ich zumindest auch in meinem Bekanntenkreis ganz viel. Das ist schon ein echtes Problem und das wird auch, glaube ich, zumindest in Deutschland nicht mehr lange dauern, bis da viele, viele sagen, das will ich so nicht mehr. Ja. Und dann finde ich halt solche Wege ganz gut und es ist ja ganz klar, ohne diese Massentierhaltung könnte man halt auch nicht jeden Tag Fleisch essen, ist auch klar.
Bis zu diesem Punkt sind wir auch relativ gleich.
Ja.
Das ist der Ansatz, den wir beide nicht tolerieren können, ist diese Massentierhaltung und vielleicht konkret Tiere töten, steht gar nicht zur Diskussion.
Genau. Und das ist halt ein Punkt, den würde ich damit jetzt auch abschließen, dass man sagt, okay, diese Tierhaltung war für mich ein Grund. Und der zweite Grund in dem Buch stand halt auch ganz, ganz viel über Gesundheit drin. Und da kam ja dann mein Sportlerherz auch raus.
Wo wir uns dann wieder unterscheiden.
Was für dich ja gar nicht relevant ist, dass du sagst, naja, ob ich jetzt schneller werde oder nicht schneller oder sportlich besser bin, ist dir völlig egal.
Da müssen wir einmal zurückholen, das war, als ich 9, 10, 11 war, nicht das Thema.
Genau.
Dass ich der bessere Ernährer bin, dass ich mich anders, mich vielleicht sportlich weiterentwickle. Witzigerweise können wir darüber nochmal reden dann, was zufälligerweise auch passiert ist. Das war aber gar nicht der Plan.
Ja, ja.
Und es ist auch heute nicht der Plan, warum ich, das fragen die Leute ja oft, weil ich auch ein Pummelchen bin und nicht so aussehe, wie man sich das als Asket so vorstellt.
Ja, ja.
Das ist nicht mein Thema.
Genau.
Das ist ein wichtiger Unterschied, ne?
Ja. Nee, und das war tatsächlich so, dass das dann das zweite Thema Gesundheit in dem Buch auch befasst wurde. Natürlich nicht auf Sport bezogen, aber auf die Gesundheit allgemein. Und dafür war ich natürlich nach dem, was ich ernährungstechnisch vorher schon rumprobiert habe und immer versucht habe, mich halbwegs gesund zu ernähren, haben sie damit mich natürlich auch gekriegt, so nach dem Motto, naja, Fleisch ist halt generell nicht so gesund, schon gar nicht in Mengen. Wenn, dann muss man es in Maßen, so dieses, so wie früher, Oma und Opa, einmal am Wochenende Fleisch ist nicht schlimm, was den Körper angeht, aber jeden Tag ist das halt alles, und das ist ja auch jeder Schulmediziner, wenn du da hinkommst und du hast Gicht oder sonst, wie sagt, der isst weniger Fleisch. Das ist sozusagen nachgewiesen, ne, und solche Sachen. Und damit haben sie sich auch gekriegt, mit diesen ganzen Hormonen und Medikamenten und Antibiotikum und diese ganzen Resistenzen, die da entstehen und sonst wie, das hat mich dann auch überzeugt. Und ich muss ganz, 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 ganz ehrlich zugeben, vielleicht wäre es heute anders. Ich weiß nicht, ob nur das Thema Gesundheit und nur das Thema Tierhaltung einzeln für sich betrachtet mich zum Veganer sozusagen konvertiert hätte. Ich glaube, dadurch, dass ich zwei Fliegen mit einer Klappe hatte, einmal das, was mir nicht gefällt mit dieser Massentierhaltung und dann noch dieser sportliche Erfolg daneben, wo du merkst auf einmal, boah, du regenerierst jetzt ja viel schneller und du wirst ja immer fitter und immer fitter. Ob ich das ohne diesen egoistischen Ansatz, dass ich beim Sport schneller wäre, ob ich es dann auch durchgezogen hätte. Und deswegen, das ist so mein Ding, wo ich sage, wäre ich Veganer geworden, wenn ich nicht diesen tollen Erfolg beim Sport gehabt hätte? Wahrscheinlich nicht.
Das ist eigentlich der Grund, warum wir auch den Podcast durchgewunken haben, dass wir darüber reden. Weil wir beide sehr unsicher sind. Wir wollen nicht lehrerhaft rüberkommen. Wir wollen nicht bekehren. Und man
ja, vor allem sich nicht als Übermensch hier dastehen.
Genau. Und dann, du weißt, und das reden wir auch nochmal drüber, ich sage eigentlich gar nichts darüber. Wir haben uns kennengelernt, das war dann viele Jahre später, dass wir darüber geredet haben. Mhm. Das war also gar kein Thema zwischen dir und mir. Und da warst du noch, hast du noch Fleisch gegessen. Der Grund, warum wir jetzt das eigentlich perfekt für unseren Podcast, den Radsport-Podcast machen, ist eigentlich der sportliche Aspekt, den du gesagt hast, genau was du gerade sagtest. Das macht es dann hoffentlich für den einen oder anderen Hörer dann doch auch interessant, dass wir die nicht mit dem Finger zeigen wollen oder an den Pranger stellen wollen. Dass dann zumindest für einen Großteil unserer Hörer diese sportliche Komponente hinzukommt. Du regenerierst besser und du bist ein leistungsfähiger Sportler geworden und nicht das Gegenteil ist passiert.
Mhm.
Ne? Das ist doch die Message, die auch eine wichtige ist.
Und das ist tatsächlich so, dass ich früher, wenn ich von dem Thema vegan gehört habe, sagen wir mal vor 10 Jahren, 15 Jahren oder sonst wie, hat man das ja am Rande irgendwie mitbekommen, tat mir die immer Leute so leid und haben gedacht, naja, die Armen, die werden ja so krank und so schwächlich und sonst wie. Und das war aber auch tatsächlich Usus, das war bei mir so eingepflanzt. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es war immer so, Vegetarier nicht so, aber bei Veganern hat man immer gesagt, naja, das, die armen Leute, die werden ja ganz dünn und haben keine Kraft mehr. Und sonst, so war das bei mir im Kopf verankert, tatsächlich, muss ich zugeben.
Und bei mir war es ja witzigerweise Nebeneffekt, der war ja, ich habe das ja noch deutlicher erfahren als du von den anderen Leuten nach dem Motto im Trainingslager, oh, der isst kein Fleisch.
Ja,
oh, das ist der Außerirdische. Ne?
Ja.
Und der wird es nicht
weiter. Den ziehen wir morgen ab.
Und ob der so 4 Stunden morgens und abends das Training durchsteht und und der Witz an der Sache ist, damals wusste ich das ja nicht.
Nee, da hat ja keiner drüber gesprochen. Und gab es ja auch keinen.
Und ich war jetzt noch nicht gerade unerfolgreich. Das Schöne an der Sache war, da ich diese Infos, die ich heute habe, hatte ich ja gar nicht.
Ja, ne?
Nach dem Motto, oh ja.
Heute gibt es ja Vorbilder ohne Ende. Ne?
Hier, ja,
Frodeno, Patrick Lange, alles Vegetarier.
Ja. Und deswegen ist das auch ein witziger Nebeneffekt, der bei mir nicht im Vordergrund stand.
Ja,
aber
ja,
das ist eine Message, die wir jetzt als Hauptmessage eigentlich rausgeben können schon.
Ja, also wichtig ist
für
mir,
den Sportler.
Ja, wichtig ist mir zu sagen, dass ich wahrscheinlich, also dass ich da keinen auf die Füße trete, dass er das mit dieser Tierhaltung oder sonst wie, das habe ich jetzt einmal angesprochen, aber im Grunde kann ich mich nicht davon freisprechen, ob es das für mich gewesen wäre, ob ich nicht dann doch gesagt hätte, ach, ab und zu mal ein Stück, also sicherlich hätte ich wenig Fleisch konsumiert dann nach dem Buch, ne? Aber ob das alleine ausgereicht hätte, um Veganer zu werden oder vegetarisch, weiß ich nicht. Also das muss man sagen. Und es ist auch tatsächlich, das muss ich auch zugeben, vor 5 Jahren dann irgendwann vegan zu werden, das war auch schon so. Also erstens ist es tatsächlich so, dass woran erkennt man Veganer? Vor allem Neu-Veganer, nennen wir es mal, die erzählen es dir wirklich. Und ich glaube, ich habe auch viel drüber erzählt und drüber geredet, weil du musst ja auch, ne? Du kommst zu einer Party, kriegst dein Extra-Essen, wenn du Pech hast, weil du nicht irgendwie als nichts gibt und sonst wie. Dann fragen dich die Leute, dann erzählst du natürlich auch, was du so gelesen hast und sonst wie. Und der Witz ist, das schläft dann ein, nach 1-2 Jahren schläft das ein. Und jetzt mittlerweile bin ich fast so drauf, dass ich sage, na, im Zweifel vegetarisch, Hauptsache ich muss nicht drüber reden.
Genau, und da haben wir auch im Vorfeld mal, das machen wir sonst nicht so intensiv, heute haben wir darüber im Vorfeld mal geredet, diese Erfahrung haben wir beide. Und das macht es auch ein bisschen schwierig für den Podcast. Ich bin total müde, darüber zu reden. Ich will das nicht. Also die Zeit ist so lang. Ich habe alle Witze gehört. Ich habe mich genug verteidigt, sowohl körperlich als auch nur verbal. Und du bist irgendwann fertig mit dem Thema. Ich will darüber nicht mehr reden.
Aber was wirklich krass ist, und das, wir reden jetzt von 5,5 Jahre habe ich das jetzt hinter mir, was sich in diesen 5,5 Jahren getan hat, dass man wirklich sagt, okay, erstmal, wenn man sagt, wenn es denn doch irgendwie kommt, man ist vegan, dann wissen die Leute, was mit anzufangen.
Ja.
Es ist, egal wo du hinkommst, steht immer irgendwas, was du essen kannst. Und es ist die Restaurants, dann Rügenwalder ist ja ganz groß im Geschäft, was vegetarisch, vegan angeht. Und die Sachen schmecken sogar gar nicht schlecht. Ich teste das natürlich alles und teste es aus. Und mein Sohn ist ja nun auch Vegetarier. Aber der isst ja auch nur den, wenn möglich, Nudeln mit Spinat und sonst wie. Aber dann muss man halt mal gucken, ob man ihm irgendwas anderes auch auftischt, was ihm schmeckt. Und das ist natürlich krass, dass das jetzt momentan zumindest so ist, dass das ja fast schon teilweise trendig ist und auch, man überhaupt keine Schwierigkeiten mehr hat, irgendwo essen zu gehen. In Bayern vielleicht noch ein bisschen schwieriger als hier in Norddeutschland. Und in Großstädten ist es natürlich extrem einfacher, viel, viel einfacher als auf dem Lande, ganz klar. Aber es schwappt so langsam über, wo man sagt, okay, es ist jetzt nicht mehr so das Riesenproblem. Auch im Supermarkt, es gibt genug Auswahl. Ne? Das ist eigentlich ganz schön und da ist eine Entwicklung da, die zumindest mir dazu zugutekommt. Ne?
Wie kriegst du jetzt die Kurve hin, dass du dich bei den Bayern entschuldigst, dass du die jetzt nicht als fleischfressende Nation darstellst?
Ja, ich glaube in München.
Viele Grüße.
Es ist aber, ich glaube, na, das war, habe ich ja schon gesagt. Das ist, es ist so, wenn ich sowas sage, rede ich ja nicht von den Menschen, die dort leben, sondern von den Lokalitäten.
Es ist schon okay. Ich wollte nur frotzeln. Ja. Ich muss dich nur ein bisschen ärgern. Wir müssen ja ein bisschen lustig sein.
Und ich glaube, das ist in München auch was anderes. Es ist tatsächlich von den Lokalitäten. Das ist so das, ne? Wenn du auf die Speisekarte guckst. Während du wahrscheinlich mit deinen 9 Jahren oder auch mit 18, 19 Jahren auf der Speisekarte diesen vegetarischen Teil nicht hattest.
Ich hatte gar nichts.
Ne? Da gab es der vegetarische Teil, wann kam der? So um die 2000er rum oder so oder vielleicht ein bisschen vorher schon?
Also wir hatten da schon mal, das ist mir mal rausgerutscht, glaube ich, in irgendeinem Podcast, wo ich so diesen Breakthrough, diesen Durchbruch, wo ich so sagte, jetzt ist endgültig Ruhe im Karton, jetzt haben wir es endgültig geschafft, hatte ich tatsächlich erst erlebt, als ich in London, nicht in London, in der Nähe von London, in Swindon war, ich werde ich nie vergessen, das ist so, weil ich weiß auch noch den Ort, Swindon, das erste Mal in einen Tescos Supermarkt gegangen bin und in dem Supermarkt waren Regale markiert, das sind vegetarische Produkte. Mhm. Wo ich das erste Mal, also kommst in den Supermarkt und dir ist klar, bieg mal da ab, das haben wir für dich gebaut.
Ja.
Wo du sagst, oh, was ist das Richtiges? Nicht die gemischte Theke, sondern das erste Mal, geh bitte dahin.
Ja.
So als wenn du in eine Videothek kommst, da über 18, da unter 18. Ja, du lachst, so habe ich mich gefühlt. Oh, ich darf jetzt da abbiegen. Das haben die
endlich über 18.
Naja, aber so fühlst du dich dann und deswegen bleibt sowas dann hängen und da war ich vielleicht 22, 23, so, wo ich das erste Mal nach dann 12, 13 Jahren Durststrecke gesagt habe, jetzt ist es endgültig angekommen.
Und in den Restaurants, die vegetarische Karte kam dann wahrscheinlich auch so in dem Dreh oder ein bisschen später.
Ja, aber wo ich mich heute super drüber freue, ist, wenn dieser kleine grüne Haken da ist oder ein kleines Blättchen oder irgendwas.
Ich freue mich über das kleine V.
Genau. Ja, und deswegen, das können viele von den Leuten, die nicht Vegetarier sind und Vegetarier und Veganer sind, nicht so einschätzen. Was soll denn, ist nicht so wichtig. Für uns ist das wichtig.
Hm. Wenn ich auf einer Karte. Ja, vor allem, weil du nicht
reden willst. Ich brauche nicht hinterfragen, ob das Speck drin ist.
Im Restaurant habe ich keine Lust, nach Zutatenlisten zu fragen. Das heißt, ich nehme, was weiß ich, eine Tomatensuppe und wenn da Sahne drin ist, esse ich sie mit, weil ich keine Lust habe zu fragen, machen sie die mit Sahne oder nicht mit Sahne oder was auch immer. Da bin ich aber halt auch nicht so, wie gesagt, da habe ich ja gesagt, da ist auch die Grenze bei mir, wo ich sage, na gut, wenn es offensichtlich mit Sahne ist, dann würde ich das vielleicht auch nicht mehr essen. Aber so ist es dann so, okay, die Spuren davon, ich habe ja keine Allergie, ne? Und das ist halt schön, dass das jetzt, und das merke ich halt auch in 5 Jahren, ne? Das ist halt, es kommt immer wieder ein Restaurant dazu, die haben die Karte geändert und die da drauf eingehen. Zumindest im städtischen Bereich, den ländlichen kenne ich ja nicht so. Zumindest in Hannover sind wir jetzt auch nicht perfekt ausgestattet, was vegane Restaurants und Optionen angeht, aber man merkt, dass da schon ein Trend hingeht und man überall irgendwie was kriegt. Das ist halt, das macht es halt einfacher und da muss man halt auch nicht mehr drüber reden. Das ist ja auch gut. Ja, also das ist so das Thema so vorab, was wir jetzt in 40 Minuten schon mal, nee, so lang war es jetzt nicht, ne? Aber es ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Das Buch verlinke ich auch mal unten, weil das fand ich wirklich lesenswert und es war ein guter Typ, der hat das gut geschrieben.
Ja.
Ja, ansonsten.
Schon relativ viel privates Zeug, was wir natürlich hier
ausprobieren. Ja, und es ist natürlich auch alles subjektiv. Wenn ich jetzt sage, ich fühle mich wohl damit, dann ist das natürlich auch subjektiv. Mir geht's gut damit, sportlich und so weiter. Und das muss man immer noch, diesen Disclaimer, ich bin kein Ernährungsberater. Ne, sag mal, es gibt ja auch Ernährungsgeschichten hier, so wie ein Kollege von uns, der Zöliakie hat, der muss halt glutenfrei essen. Und es gibt ganz viele, die essen glutenfrei, weil es irgendwie trendig ist, weil sie denken, sie haben Leistungszuwachs, was aber schon wieder studienmäßig nicht mehr bewiesen ist. Ne? Aber wenn für so jemanden ist es ja auch richtig gut, dass dieses Thema glutenfrei heutzutage im Supermarkt ja auch abgetrennt steht. Der wird sich auch freuen und sagen, naja, ich habe da eine schöne Auswahl und habe vielleicht auch ein Brot, was ich backen kann, was schmeckt, was glutenfrei ist, weil er halt krankheitsbedingt nichts anderes essen kann. Ne, und trotzdem hat man ja diesen Wunsch, etwas zu essen, was schmeckt. Und das gehört ja so ein bisschen Genuss auch dazu. Natürlich soll man sich gesund ernähren, aber es muss ja doch irgendwie Genuss sein. Und wenn du dann dich gar nicht mehr, also nur so Sachen isst, die trocken und öde sind oder so, das macht dich ja auch nicht glücklich. Ne? Also diese Gratwanderung zu sagen, naja, ich ernähre mich jetzt, ich halte mich für jemanden, der sich extrem gesund ernährt. Aber Oreos sind halt auch vegan und ab und zu muss man dann auch mal sagen, hat man vielleicht mal Bock auf so eine oder so da Mannerschnitten oder so ein Quatsch, ne? Und sich sozusagen dem Genuss, den wir in dieser zivilisierten Welt haben, so komplett zu entziehen. Und deswegen verstehe ich auch ganz, ganz viele Leute, die sagen, naja, vegetarisch kriege ich vielleicht gerade noch so hin, aber vegan, ich mag diesen Käse da, den mag ich so gern und sonst wie, dann habe ich da vollstes Verständnis für, weil ich muss die Oreos auch essen, weil ich da Bock drauf habe. Und wenn jemand sagt, naja gut, der Bock auf dieser Käse ist so groß, da kann ich jetzt nicht sagen, ich werde vegan, dann ist das ja ganz normal. Wir sind ja als Menschen doch irgendwie ja auch Genießer und haben ja diesen Vorteil, dass wir als Menschen auch Sachen kreieren können, geschmacklich, auch mit Sterneköchen und so weiter, die extrem vielseitig sind und wo man extrem viel Freude dran hat und wo man auch schlechte Laune hat, wenn man halt die Schokolade abends vielleicht mal nicht kriegt, wenn man es braucht.
Aber diese Sachen, ich noch länger als du, aber du natürlich, weil du Veganer bist, noch mehr als ich als Vegetarier. Ja, es ist ja eine einseitige Ernährung. Es ist keine Abwechslung. Fehlt dir da nicht irgendwas? Also die Leute haben ja das Gefühl, du isst nur trockenen Salat.
Ja, ja.
Und du hast ein ganz kümmerliches, trauriges Leben. Ja. Also
das stimmt.
Das haben wir beide erlebt, gell? Das hören wir immer wieder. Also das kriegt man halt.
Also der Witz ist ja
fast
tatsächlich
immer mal aufs Brot geschmiert.
Wenn du im Supermarkt rumläufst, hast du in den Regalen 90% vegetarische Produkte und 10% Fleischtheke. Ganz einfach, ne? Und das ist so, was lässt man denn weg? Es ist am Ende nur Fleisch, Würstchen, Brotaufstriche und so weiter. Dann diese ganze Joghurt, Milchgeschichten, Käse. Habe ich jetzt irgendwas vergessen?
Fisch
natürlich, ja, zähle ich mir zu Fleisch eigentlich am Ende des Tages. Und das heißt, es bleibt ja gar nicht so viel auf der Strecke.
Wo du das sagst.
Kaviar Fisch, vielleicht noch.
Mit Fisch und Fleisch, das sind so, wenn ich zumindest einen Abriss über die häufigst gestellten Witzigkeiten so, die so sind, ne? Ah, Fleisch isst du nicht, aber Fisch schon, ja? Wo ich immer denke, sag mal, wie absurd ist das denn? Ich bin jetzt Vegetarier und esse trotzdem Fisch.
Es ist aber für viele Leute nicht so absurd, weil es gibt ganz viele Leute, die ich auch im Bekanntenkreis habe, der isst kein Fleisch, aber Fisch.
Ich habe das verstanden, aber dann sind das Menschen, die essen kein Fleisch, aber Fisch, die sind keine Vegetarier. Nee, also es ist eine ganz einfache Definition, aber das kommt halt häufig, aber Fisch schon, oder? Ja. Und was auch ganz süß ist, ist, wenn man sagt, man isst kein Fleisch, ja, aber dann Pute, oder?
Lustig, ja, ja.
Das sind so die Häufigkeiten, wo man, mittlerweile kann ich es auch nicht mehr so oft drüber lachen, jetzt für den Podcast, ist es vielleicht nochmal lustig, weil das so eine Sache ist, weil so absurd.
Ja. Naja, dann wird halt gerne auch über uns gelästert oder zumindest die Veganer-Fraktion gelästert, die dann Fleischersatzprodukte isst, ne? Das ist tatsächlich was natürlich auch immer gerne ein Argument ist, so nach dem Motto, ja, warum isst du denn nicht das echte Fleisch, wenn du Bock drauf hast? Aber es funktioniert ja irgendwie dann doch nicht.
Da haben wir eine gute Erfahrung gemacht mit dem Beyond Vegan Burger, den kannst du gerne erzählen.
Welche denn?
Naja, wo ich sage, das kann ich nicht essen.
Nee, dir ist es zu fleischig, ne? Dir schmeckt zu sehr nach Fleisch oder riecht zu sehr nach Fleisch, ist nicht so dein Ding, ne?
Nee, der Witz ist, ich weiß ja gar nicht, wie es schmeckt.
Ja, ja, zumindest nicht mehr aus
genau, ich habe viel zu lange her, dass ich mich daran erinnern könnte, wie Steak jetzt schmeckt oder wie ein Burger zu schmecken hat. Ich kann das ja gar nicht wissen, wie das zu schmecken hat.
Ja, hast du den Beyond Burger probiert und ich finde ihn ja total geil.
Du kannst das erzählen, der kam dann halt auf den Markt und du warst völlig begeistert vom Geschmack und ich habe den gegessen und gesagt, das schmeckt überhaupt nicht. Das ist der Witz an der Sache.
Aber den essen jetzt auch viele aus meinem Bekanntenkreis, die auch echte Burger noch essen, die essen den dann auch mal mit. Gibt es ja hier im Zentrum auch bei uns hier um die Ecke.
Genau, da haben wir den auch zusammen.
Und bis jetzt hat auch jeder schon gesagt, okay, das ist schon ziemlich nah dran. Und das muss ich ja auch das, ne, da habe ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit zuzugeben, dass sowas wie ein Burger ich schon immer noch geil finde. Und der ist sicherlich nicht gesund, egal ob nun mit Fleisch oder ohne Fleisch. Also das deswegen, also die, auch diese Ersatzprodukte und wo ich jetzt sage, dass was ich ja auch ganz ab und zu mal esse, ist so Tofu-Produkte, die sehe ich aber nicht als Fleischersatz, weil die schmecken nicht nach Fleisch.
Die schmecken halt nach Tofu. Relativ neutral und die muss ja mit irgendwas würzen.
Genau, und Tofu finde ich halt ist ein eigenes Lebensmittel. Das hat gar nichts mit Fleischersatz zu tun. Während jetzt, wenn du ins Rügenwalder Regal gehst, die haben es ja wirklich komplett so. Die haben Chicken Nuggets, die sehen aus wie Chicken Nuggets, die schmecken wie Chicken Nuggets und das ist schon krass. Mein Sohn hat die, manchmal probiere ich die dann mal schon, die machen halt komplett dieses Ding, diese 1:1-Kopie.
Ja, und ich, das reizt mich gar nicht, diese Produkte zu kaufen.
Aber mich schon. Da bin ich tatsächlich geschmacklich so, wo ich sage, naja, irgendwie, zumindest so, dass ich es teste. Ich brauche das nicht jeden Tag, aber das fand ich schon ganz cool. Das heißt, geschmacklich ist Fleisch nicht so doof gewesen. Zumindest für mich nicht.
So, wie gehen wir denn jetzt mal mit unserer strukturierten
jetzt
Sache
hier mal? Jetzt muss ich hier erstmal
ein bisschen sortieren.
Neue Minuten.
Aktueller Stand der Dinge.
Genau, so, was war sich der Grund? Also jetzt.
Es kommt eigentlich ein bisschen eher so dein Feedback, weil du da, sagen wir mal, viel mehr Bock drauf hast und auch viel mehr den Anspruch hast mit gesunder Ernährung und sportlich Verbesserungen.
Ja,
ich würde hier einsteigen.
No? Ja, ich habe jetzt hier einmal diese Frage. Weil wir jetzt ja vegan, vegetarisch abgehakt haben, dass ich mich mit Ernährung auseinandergesetzt habe im sportlichen Sinne, ging eigentlich so ein bisschen, ja, in der Studentenzeit haben wir schon mal mit einem Freund von mir so ein bisschen rumgeexperimentiert und irgendwie haben wir immer mal das Thema wieder auf dem Tisch gehabt. Und haben auch mal so bescheuerte Sachen, also gar nicht so bescheuerte Sachen wie Rohkost, nur Salat und Obst essen und sonst wie. Und der Witz ist, du machst das, also wirklich sagen, nur rohköstlich essen. Ne? Also machst du hier Salat mit wenig Salz und möglichst wenig Öl und was weiß ich nicht alles. Und da gibt es auch so Leute, die das dann im Internet erzählen oder in Büchern schreiben, wie toll das ist. Und dann gepresste Säfte und was weiß ich nicht alles. Der Witz ist, wenn du von so einer Standardernährung dahin kommst, hast du tatsächlich das Gefühl, boah, dir geht's jetzt aber gut. Das hält dann so für 2, 3, 4 Wochen an. Und dann wirst du auf einmal krank, hast noch einen Infekt und noch einen Infekt, du hast wieder auf, ich habe es 4, 5, 6 Wochen mal durchgehalten und dann ging das gar nicht mehr. Da wird aber dann auch geschrieben, man wird auch krank und sonst wie. Ich glaube, man kann damit auch überleben, aber das hat definitiv für mich nicht funktioniert.
Das war ja auch jetzt ein Hardcore-Schritt.
Ja, war ein Hardcore-Schritt. Und da gibt es tatsächlich, das habe ich auch in irgendeinem anderen Podcast, wenn wir nachher auf den Film Game Changers vielleicht nochmal zu sprechen kommen, ja, falls wir drauf zu kommen.
100%.
Gibt es ja auch diese Vegan Honeymoon, nennt man das. Und so ähnlich war das da auch, dass man... Du änderst deine Ernährung, fängst vielleicht mit Low Carb an oder vegan und mit viel Gemüse oder trinkst den Monat lang nur Säfte, so wie diesen Rotkostkram, den wir da gemacht haben. Natürlich geht es dir erstmal besser, weil du so eine Art, vielleicht so eine Entgiftungsgeschichte, also wie Fasten ja auch, ne? Fasten gibt einem ja auch vielleicht dieses Gefühl, sich einmal ein bisschen reiner zu fühlen, ein bisschen wacher zu fühlen und so weiter. Aber das ist halt kein langfristiger Effekt. Das kann dann halt sein, dass du danach in so ein Loch fällst. Und bei dieser Rohkostgeschichte bin ich dann irgendwann in so ein Loch reingefallen. Und dann habe ich danach immer mal wieder, ja, dann guckt man, hat man schon mal gewusst, okay, man muss mal Vollkornbrot kaufen statt normalen und so. Diese Weißmehlgeschichten hat das versucht, so in seinem Alltag so ein bisschen zu integrieren. Aber das war dann immer so Standardkram. Dass ich wirklich angefangen habe, ein bisschen ernährungstechnisch wirklich mich wirklich mit zu befassen, so als älterer Mensch, war tatsächlich, als bei uns die Kinder kamen, da war ich so 35 rum und habe auch weniger Sport gemacht, weil Säugling und wenig geschlafen und so weiter. Und mir wurde versprochen, du kriegst so ein Kind, das schläft das erste Jahr, schläft das ja auch erstmal ganz viel. Das hat man
dir versprochen.
Ja, ja, weil ich habe gesagt, naja, Kind, wir könnten ja auch noch 1-2 Jahre warten, aber nee, das macht dir keine Sorgen, das erste Jahr ist nicht so schlimm. Für mich war es dann irgendwann ab 2 nicht mehr so schlimm. Ja, wir haben jetzt auch so
ich finde den Satz so süß, mir wurde versprochen.
Naja, das war so, naja, die schlafen dann 4 Stunden, dann sind die mal eine Stunde wach und dann schlafen die wieder, dann sind die wieder eine Stunde wach und natürlich werden die auch mal nachts wach und schreien mal, aber das kriegt man dann schon hin. Bei uns war es genau umgekehrt. Eine Stunde geschlafen, 4 Stunden wach, eine Stunde geschlafen, 4 Stunden wach.
Ach.
Beim zweiten Kind war es übrigens so wie versprochen. Das hat dann 4 Stunden geschlafen, eine Stunde wach. Was war das? War das anstrengend und sonst wie? Und dann ging es aber auch los. Dann hat man immer mal wieder ein bisschen Sport getrieben und dann kamen relativ viele Zipperlein. Ne? Dann wirst du älter und dann merkst du, oh, da ist irgendwie eine Entzündung hier im Muskel und dann die Schulter und Bandscheibenvorfall und dieser ganze Kram. Ne? Und dann ist natürlich ursächlich, dass man sich vielleicht weniger bewegt, aber vielleicht auch, dass man viel Zucker isst und sich nicht so aufs Essen konzentriert, weil man ja auch Stress hat und wenig schläft und dann und so weiter. Und da kam dann der Punkt, wo gesagt, jetzt muss ich mal was ändern. Und dann, und das ist ja bei vielen Leuten, auch viele, viele Podcasts, die ich schon gehört habe von Leuten, die von 200 Kilo irgendwie zum Marathonläufer geworden sind. Irgendwer hat irgendwo einen Punkt, wo er merkt, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin jetzt krank. Ich merke, oh, wenn ich jetzt meinen Rücken da wieder in Ordnung kriegen will, dann muss ich mit Yoga anfangen und vielleicht mal sehen, dass ich nicht so viel Scheiße esse, damit ich die Entzündung daraus kriege. So, das war so bei mir dieser Punkt, wo ich gesagt habe, da kümmere ich mich mal drum. Und da ist tatsächlich im Kopf geblieben, dieses Buch von Bruker, das ist, glaube ich, der lebt gar nicht mehr. Der hat in den 70er Jahren ein Buch geschrieben, ich weiß nicht den Vornamen. Und das haben viele schon gehört, das ist dann so mit Frischkornbrei morgens und Vollkornprodukte, viel Gemüse, viel Obst, wenn möglich vegetarisch, wenig Fleisch. Und das habe ich dann versucht durchzuziehen, ne? Statt Weißmehl, Vollkornbrot und so weiter. Und diese Frischkornbrei habe ich dann auch zum Teil gegessen, aber das mache ich heute nicht mehr. Das war diese Geschichte, abends sich so 2-3 Esslöffel Mehl einweichen morgens und dann über Nacht einweihen lassen, morgens essen, damit du diese ganzen Vitamine hast und so. Ich glaube, das ist auch extrem.
Machen aber noch viele Leute.
Genau, das ist extrem gesund. Mir war es dann, weiß ich nicht, irgendwann zu aufwendig, zu einseitig. Und es ist geschmacklich, muss man wirklich gucken, dass man das so anreichert, dass es auch schmeckt, weil sonst schmeckt es ein bisschen wie eingeschlafene Füße, wenn man da nicht irgendwas Leckeres mit reinmacht. Auch wichtig. Aber damit ging es halt los. Und ich glaube, das war auch der Punkt, das habe ich dann über Jahre durchgezogen. Und da ist es dann auch, wie gesagt, aus Versehen passiert, weniger Fleisch zu essen. Nur weil es auch in dem Buch drin stand, hat man es unbewusst auch gemacht. Und das war dann dieser Punkt, wo dann irgendwann das Fleisch nicht mehr geschmeckt hat oder wo mir dann schlecht davon wurde. Mhm. Das war so die Geschichte. Und dann kam das, so war mein Werdegang. Das heißt, bevor ich diese vegane Geschichte habe, wusste ich schon, das ist ganz, ganz wichtiger Punkt, da wusste ich schon, wie man sich gesund ernährt und vollwertig ernährt, damit man genug Eisen und was weiß ich nicht alles in den Körper reinkriegt. Weil wenn ich einfach nur so vegan geworden wäre, dann hätte ich vielleicht auch das Problem gehabt, naja, wenn du nicht morgens irgendwie Vollkornhaferflocken isst und vielleicht nochmal ein Vollkornbrot und abends vielleicht mal ein Kartoffel mit Gemüse und vielleicht auch mal einen Salat, dann kannst du mit veganer Ernährung, kannst du auch relativ schnell in so ein Defizit reinkommen, wenn du einfach nur Quatsch isst den ganzen Tag. Halt morgens das irgendwie ein weißes Brötchen mit Marmelade und was weiß ich und dann den ganzen Tag noch, was weiß ich, irgendwelche Süßgetränke und sonst wie, dann kann es halt auch sein, dass dir dann wirklich schlecht wird davon oder dass es keinen positiven Effekt hat, sagen wir es mal so. Das war der Werdegang. Ne? Das heißt, vieles, was ich erfahren habe und diese Bruker-Geschichte hat tatsächlich geholfen dann. Mit natürlich den Maßnahmen auch ein bisschen Rückenschule zu machen.
Ein kleiner Punkt, wo wir uns wieder von der Aussage oder zumindest von deiner Aussage gleichen, was ich jetzt auch natürlich gerne zugebe und habe damit kein Problem. Irgendwann kommt der Punkt, du hast das jetzt gesagt, von 200 Kilo zum Marathonläufer. Jetzt wiege ich ja nicht 200 Kilo, aber irgendwann kommt der Punkt, da muss man eine Entscheidung treffen oder man kann so nicht weitermachen. Und der entscheidende Punkt ist bei mir, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht noch mehr zunehme, weil jetzt habe ich diesen Knieschaden erlitten, mache jetzt Hyaluronspritzen in mein Knie, um das Nötigste alles noch zu retten und all so ein Kram und ich will auf alle Fälle noch Radfahren und laufen. Und dann auch, und das ist ja auch eine Öffnung, die schon ziemlich privat ist hier im Podcast, dass man sagt, okay, ich muss verdammt nochmal von dem Gewicht runter, damit ich vielleicht noch 10 Jahre länger mit dem Knie durch die Gegend komme. Und deswegen unterschreibe ich das hier auch nochmal. Wenn es die anderen nicht machen, ich entblöße immer das hier. Ist ja klar. Dann wird nochmal ganz klar versucht, das hinzukriegen, dass du weniger Pommes isst. Ist nicht vegetarisch. Damit bloß klar ist, ich muss das Gewicht runter machen, weil ansonsten geht es mit dem Knie schief. Oder zumindest ist es mal nicht gut. Heute Morgen will unsere Kollegen nicht reinlegen, aber was kam heute Morgen? Ein Kollege aus dem Lager, der Andreas, der netter Kerl und so, sagt, ich habe Knie mal löschen. Ich sage, komm mir nicht mit Knie mal löschen. Ne? Das Erste, was du aufs Brot geschmiert kriegst, ist, muss Gewicht reduzieren.
Ja, ja.
Will ja keiner hören.
Nee.
Ich auch nicht. Andreas auch nicht. Ja. Und deswegen wollte ich damit auch nur nochmal den Kreis schließen. Wir haben wieder mal einen schönen Jahresanfang und klar, deswegen geben wir zumindest den Wink, wir sind nicht anders als ihr. Auch ich muss mir jetzt die Frage stellen. Die
guten Vorsätze im Januar.
Die guten Vorsätze und ich verbinde das als wichtigen Vorsatz, ob es mir gelingt. Zumindest habe ich auch den Vorsatz. Ich will das Knie retten.
Ja, das ist, glaube ich, auch tatsächlich das. Es gibt so Punkte im Leben, wo man irgendwas verändert. Egal, ob es nun Essen oder Sport Rauchen machen oder irgendwas ist, wo man sagt, okay, mir geht es jetzt schlecht. Mache ich so. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die schaffen es nicht, da den Absprung zu finden, weil ich glaube, das ist schon, das ist ja so, das ist auch, glaube ich, was ja in der Schule auch einem nicht beigebracht wird, Ernährung. Das Fach Ernährung gibt es nicht.
Das ist tatsächlich ein guter Punkt.
Das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, naja gut, wir haben uns auch vorhin unterhalten, eigentlich das Thema Ernährung ist ja auch bei uns nur präsent, weil wir uns aussuchen können, was wir essen. Frag mal die Leute nach dem Krieg, die haben das genommen, was es gab. Und wenn es nur Schwarte gab, gab es halt nur Schwarte, ne?
Wie kriege ich die Kurve, was wir im Vorfeld gesprochen haben? Ich würde es ja schon gerne der Welt mitteilen, aber ich bin ein bisschen. Na, wir können es ja so zumindest machen. Mein Vater ist mit dem Weltkrieg geboren worden und mein Vater hat natürlich, sagen wir es mal so, Schwierigkeiten gehabt, wenn da ein neunjähriges Kind sagt, das pass mal auf, wir trennen uns, du bist der, ich bin der, wir kommen nicht auf einen Nenner. Wir kommen, und das ist mit neun schwierig, sich gegen seine Eltern aufzulehnen. Und dann gibt's, sagen wir es mal so, ich liebe meine Eltern, steht außer Frage, dass sie mich lieben, steht auch außer Frage, aber es ist eine schwierige Zeit. Sagen wir es jetzt mal, weil damit nicht zu viel privat wird.
Das ist ein Unverständnis wahrscheinlich, ne? Die verstehen die Welt nicht mehr, weil die sagen, wieso, wir hatten das sowas früher gar nicht.
Aber ein Satz, der mir zumindest hängen geblieben ist, wo ich muss meinen Eltern nichts verzeihen, darum geht es gar nicht, aber um das Gegen, als Neunjähriger hatte ich null Verständnis und auch habe ich Weltkrieg nicht verstanden richtig. Und wenn man dann zum ersten Mal von seinen Eltern gesagt kriegt, weißt du eigentlich, über welche Probleme du redest? Ich hatte die ersten 15 Jahre meines Lebens nur Gummistiefel, ich hatte kein zweites Paar Schuhe. Was willst du mir eigentlich über Mettbrötchen oder über Ernährung oder Tierhaltung sehen? Ich hatte keine Schuhe. Und dann muss ich sagen, stimmt, mal drüber nachzudenken, welche glückliche Zeit wir haben, darüber nachzudenken, ob wir denn Fleisch, Fisch, Käse oder Brot essen können, weil selbstverständlich haben wir alle Schuhe und brauchen nicht über Schuhe nachdenken.
Ja, das ist ja diese
stimmt mich relativ milde natürlich wieder und einsichtig und demütig und kann es nicht so gut artikulieren. Und eigentlich hatten wir im Vorfeld gesprochen, wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden.
Aber das ist ja diese Bedürfnispyramide, die es die es ja immer wieder gibt. Ne? Es gibt ja so eine Pyramidendarstellung, wo unten tatsächlich das Überleben drin steht. Ne? Wie überlebst du, in welcher Höhle schläfst du, welches Essen kriegst du und dass du nicht erfrierst, nicht an Hitze stirbst und so weiter. Und dann geht das so hoch. Aha, jetzt hat man irgendwie seine Wohnung, kann ich mir die Wohnung leisten, bla bla bla. Und oben ist dann diese ganz kleine Splitze, wo man dann diese ganzen Luxusprobleme diskutieren
welches
kann.
Welches Fahrrad fahre ich am Wochenende? welch Luxus, ne?
Genau, und da sind wir ja relativ weit oben angelangt. Ne? Das ist schon krass, muss man sich auch immer wieder aus.
Aber gibt auch irgendwie vielleicht so einen bedrückenden negativen Touch im Podcast, das gefällt mir gar nicht.
Also, nee, genau. Aber wie gesagt, spätestens, wenn man irgendwelche Zipperlein hat oder wenn man sportlich erfolgreich sein will, auch der Christian Haupt, der hier saß, der übrigens auch Vegetarier ist, der vom Age Grouper zum Profi-Triathleten rübergewandert ist und so weiter. Wenn du ambitioniert trainieren willst, musst du schon so ein bisschen aufpassen, dass du deine Nährstoffe reinkriegst, ne? Dass du eventuell sogar supplementieren musst, wenn du nicht gesund genug essen kannst, weil du vielleicht.
Die größte Diskussion ist ja B12 als Zusatz.
Ja, da werde ich später nochmal drauf eingehen, was ich tatsächlich an Tabletten leider noch schlucken muss, übrigens, was aber gar nicht so viel ist, wie man so denkt. Was ich noch so als Punkt hier drinstehen habe, weil ja viele so sagen, naja, wie machst du denn das jetzt überhaupt mit der gesunden Ernährung? Das ist ja scheiße kompliziert. Und wenn ich unterwegs bin, und wie geht denn das überhaupt?
Ich glaube, das ist ein schöner Punkt. Das ist eigentlich ein schöner Punkt. Konkret, wie ist dein Tag? Wie machst du es so? Ne? Genau. Weil wir erfahren das ja, ach, das muss ja alles super kompliziert sein. Und da könntest du doch vielleicht jetzt ein paar schöne Beispiele geben. So kompliziert ist es nicht.
Ja, ich habe das tatsächlich hier im Rahmen meines Riesendokuments, was wir nicht komplett durchgehen werden, habe ich ja tatsächlich irgendwie mal so Stichpunkte zusammengeschrieben. Das ja im Grunde, und das ist ja auch, da ist auch dieses Bruker-Buch wieder ganz hilfreich gewesen, eine gesunde Ernährung ist ja relativ einfach. Also man muss aus dem Supermarkt, haben wir ja alle Möglichkeiten, die es gibt, im Grunde musst du losgehen wie die Oma früher und wenn möglich die Produkte, so wie sie da sind, fertig kaufen. Das heißt, statt Kartoffelpuffer aus dem Tiefkühlregal müsstest du eigentlich die Kartoffeln kaufen gehen und das Gemüse und so weiter. Leider sind wir zu faul und ich persönlich auch oft, aber das wäre eigentlich so die halbe Miete. Gucken, alle Produkte, die als Nahrungsmittel oder Lebensmittel erkennbar sind, also das Ursprungsprodukt, ne, und da zähle ich das, und da zähle ich auch das Stück Fleisch oder einen Schinken dazu, im Gegensatz zu dem Würstchen, was verarbeitet ist. Ne, also wenn man so nimmt, dann lieber das Stück Fleisch. Und das ist so, dass tatsächlich eigentlich eine ganz, ganz einfache Lösung. Ne, ja gut, und saisonal, ne, so wie früher. Ne, Erdbeeren kauft man halt dann, wenn hier die ganzen Erdbeerplantagen gerade voll sind mit Erdbeeren. Ne. Also einzelne Zutaten statt Processed Food. Ist so ein Punkt, den ich hatte. Aber das ist ja auch jedem klar. Und da muss ich aber auch zugeben, kriege ich auch nicht hin. Wenn ich abends mir Reis koche, dann nehme ich halt aus dem Biomarkt wenigstens die fertige Soße, die ich da dann drauf mache, weil ich es nicht selber schaffe, die noch oder Bock habe, die zu machen. Ich bin auch kein Koch. Da gibt es ganz, ganz viele Nicht-Vegetarier, die sich jeden Abend die Mühe machen, was frisch zu kochen. Die leben sicherlich gesünder als ich, wenn ich jetzt vegetarisch esse und mir so eine Soße aus dem Glas da drauf schütte. Einfach, ne? Frisches Gemüse, Obst. Ja, und das ist so, dass im Grunde eigentlich, ja, Getreide zählt halt auch irgendwie dazu. Gibt ja auch so eine Fraktion, die sagt, ja, Brot ist irgendwie doof. Für mich habe ich jetzt festgestellt, ich brauche das irgendwie und es bekommt mir gut. Und ich glaube, da ist es auch eine Typfrage. Weil Brot ist ja auch im Ende ja schon wieder ein verarbeitetes Produkt, weil du nicht den Frischkornbrei dir selber machst, sondern weil du ein gebackenes Brot isst. Ich glaube auch, und dann gibt es ja auch diese Fraktionen zu sagen, rohköstlich zu essen. Gibt es auch einen Triathleten, der ein veganes Buch geschrieben hat, der Rich Roll, der rohköstlich isst. Das heißt, die erhitzen dann nichts über 40 Grad oder so, solche Sachen. Hat für mich so nicht funktioniert. Ich glaube, dass erhitzte Produkte auch schon wieder zumindest für meinen Verdauungstrakt Vorteile haben. Ich kann zum Beispiel keine rohen Mandeln essen, aber geröstete kann ich essen.
Okay.
Und solche Sachen, weil rohe kratzen im Hals und solche Sachen. Das heißt, manche Produkte werden zumindest für mich erst dann genießbar, wenn sie erhitzt sind. Deswegen zählt für mich zumindest Vollkornbrot auch immer gut dazu. Das bekommt mir gut und habe ich auch, das merkt man auch immer, dass es lange anhält, dass man nicht sofort wieder Hunger hat. Ja, was noch zur gesunden Ernährung habe ich ja drauf geschrieben. Ne? Nicht rauchen, wenig Alkohol natürlich oder gar kein Alkohol, das versteht sich von selbst. Ja, und
was auch letztendlich ganz, ganz knuffig ist, dass wir das auch beide unabhängig voneinander völlig indiskutabel finden.
Aber ich habe mal geraucht.
Ich weiß.
Ja, ganz früher mal, bis 23, weil ich in irgendeinem Buch gelesen habe, ab 23 erneuern sich die Zellen nicht mehr, habe ich gesagt, mit 23 musst du dann aufhören. Aber gut war es trotzdem nicht. Ne? Und ich glaube aber bei aller gesunden Ernährung hin oder her, wenn man das so zu 80-90% beherzigt, dann ist man, glaube ich, schon super weit vorne. Und mehr würde ich auch gar nicht machen wollen, wo ich sage, naja, irgendwie habe ich dann ja doch mal Bock auf eine Cola oder auf Oreo oder sonst wie. Ne? Ich glaube, dass dieser ganze ungesunde Teil, der als ungesund gilt, wenn man den dosiert, hat man da überhaupt gar keine Probleme mit. Wir können als Menschen alles verdauen, es schmeckt und es macht uns glücklich. Ne? Und ja, das ist so das tatsächlich, wo ich sage, das ist so die einfache Geschichte. Jetzt ist die Frage, wie mache ich es? Ne?
Ja, willst du jetzt deinen also ich hatte dich ja angeteasert, ob du nicht mal so den klassischen Tag von dir darstellen willst oder ob das viel zu aufwendig ist jetzt hier für den Podcast. Ja, schlecht fände ich es jetzt ja nicht so. Zumindest würde ich es vielleicht mal in 5 Minuten bündeln, Ingo, dass es jetzt nicht noch eine Stunde dauert. Das könnte die Leute dann langweilen. Aber mal so die Frage, wie kriegst du deinen Tag so hin, dass du keinen Hunger hast und dich auch wohlfühlst und du genug Abwechslung hast?
Da hole ich jetzt erstmal noch eine halbe Stunde aus, bevor ich da hinkomme.
ich sehe dein langes Dokument. Ich will jetzt nur ein bisschen straffen, dass es vielleicht für die Leute mal so ein Alltagsbeispiel gibt, gell?
Ich hoffe, warte mal.
Und das machen wir bei Ingo als vegan, weil das ja das ist, was am meisten angeprangert ist. Es ist ja, ich esse ja noch Käse und auch Joghurt und für mich ist es dann noch ein bisschen abwechslungsreicher, was viele Leute so sehen. Und deswegen spiele ich den Ball jetzt mal zu Ingo.
Wo habe ich das denn hier hingeschrieben überhaupt? Naja. Naja gut, das kriege ich aus dem Kopf hin. Also ich bin tatsächlich, wie gesagt, ich bin nicht der Meisterkoch.
Hier hast du mal geschrieben, ein typischer Tag.
Ach, morgen da unten ist das, den habe ich nämlich, den Punkt habe ich vergessen.
Was ja nicht schlimm ist, du kannst es ja auch, es sind ja auch nur 3, 4, 5 Punkte mal eben so dein typischer Tag. Jetzt kopierst du den raus, damit du das richtig einsortierst in der Minutenzahl.
Ja, genau, den kopiere ich jetzt mal hier oben rein.
Also mach's doch in 5 Minuten, Ingo.
Ja, nee.
Mach nicht einen Aufsatz von.
Nee, das ist auch wirklich einfach zu sagen. Also wichtig vorab dazu zu sagen, es gibt ein Buch, das habe ich hier auch schon mal erwähnt, Baskast, der Ernährungspodcast.
Haben wir ja im Podcast schon drüber geredet. Und es gibt auch, Entschuldigung, von Alles gesagt der Zeit, einen extra Podcast mit Baskast, den empfehle ich auch sehr.
Genau, und dann braucht man das Buch auch nicht zu lesen, weil die Hälfte wird da auch besprochen, tatsächlich. Na, und das ist ganz interessant. Also das entweder das Buch lesen, ich habe das Buch gelesen und den Podcast gehört, denn der Podcast hat das Buch nochmal ein bisschen aufgefrischt auch. Ich habe das Buch nicht ganz komplett gelesen, weil ich bestimmte Kapitel weggeskippt habe, weil ich da tatsächlich schon vorher wusste, was kommt, oder habe die so rübergescannt und habe geguckt, ob ich noch was Neues finde. Aber gerade so die ersten Kapitel waren der Knaller.
Ich habe den Podcast übrigens mit der ganzen Familie gehört.
Ah ja.
Im Auto mal angemacht und dann einfach nur mal so. Und war spitze. Ja. Fanden die alle gut. Empfehle ich also wirklich mal.
Wirklich gut. Der geht jetzt nicht aus sportlicher Sicht an das Thema ran. Den habe ich auch tatsächlich, habe ich mal im Hinterkopf, ob man den mal anschreibt, ob der kommen will, ob der nicht mal was für Sportler sagen kann, ob er da auch schon was
super
gelesen hat oder so. Weil ich
finde es super.
Der Witz ist, ich habe ja nun Brucker und sonst wie relativ viele Sachen gemacht und dann gibt's als Veganer wirst du natürlich auch bombardiert mit Leuten im Internet, die sagen, naja, High Carb, wenig Fette essen und so weiter. Und
ich kann gar nicht klar denken, du musst jetzt eine Anfrage schicken, ob wir ihn bezahlen dürfen, dass er hierher kommt.
Ja, ja.
Weil das wäre jetzt mal was wert.
Könnte man tatsächlich mal ausprobieren, ob man
Entschuldigung.
Weiß ich nicht, ob die sagen, naja, finde ich super, weil sie ihr Buch ja auch nochmal promoten können oder ob sie für sowas dann Geld nehmen, keine Ahnung. Müssen wir mal ausprobieren. Weil ich fand
den Podcast wirklich gut.
Und der war ein sympathischer Typ und der hatte übrigens das Gleiche. Der ist irgendwie immer jeden Tag joggen gegangen und irgendwann Herzprobleme beim Joggen gekriegt. Der hat auch so einen Punkt im Leben gehabt, wo er gesagt hat, jetzt muss ich was ändern. Und das ist, merke ich bei vielen Leuten, die sich mit Ernährung befassen, die haben so einen Punkt. Und wenn ihr jetzt zuhört und seid 20 Jahre alt und ihr habt überhaupt gar keine Probleme und seid total fit, dann der ist das Punkt für euch kommt. Irgendwann müsst ihr noch ein bisschen älter werden. Aber manchmal kommt dann dieser Punkt, wo man sagt, jetzt ändere ich was. Ja, wie gesagt. Und
ein typischer Tag.
Witzigerweise war das nochmal, das Buch habe ich jetzt letzten Sommer gelesen. Und habe relativ fettarm gelebt und solche Sachen. Und und da waren so zwei Dinge. Und das muss ich jetzt vorab, bevor ich meinen Tag erkläre, muss ich das nochmal vorab referieren, was ich aus diesem Buch mitgenommen habe für mich. Da sind noch viele andere Themen drin, die ich sowieso schon wusste. So vollwertig, wenig Fleisch und bla bla bla. Aber zwei Sachen. Das ist einmal die Fette, vor allem die Omega-3-Fette, Olivenöl und alles, was so an gesunden Fette ist, Schokolade, also tatsächlich die Fette aus Schokolade und solche Sachen, die ich dazu gelernt habe, wo ich gesagt habe, scheiße, vor dem brauchst du ja gar keine Angst zu haben. Und ich hatte tatsächlich letztes Jahr sportlich auch so ein Jahr, wo ich dachte, irgendwie bist du müde und sonst wie. Und es kann sein, dass ich mir wirklich ein bisschen, dass es Leistung gekostet hat, weil seit vorletztem Jahr habe ich gedacht, naja, versuchst du mal dein Kampfgewicht zu halten und sonst wie und habe relativ wenig immer versucht, möglichst fettarm zu essen. Und oder so, sozusagen, ich habe mir dann bei so einem Brotaufstrich, habe ich gesagt, maximal 10% Fett muss der haben und wenn, dann nur Avocado und so weiter, was schon ganz gut war. Aber diese Omega-3-Geschichte habe ich halt komplett aus den Augen verloren. Und die kriegst du tatsächlich als Veganer, kriegst du Omega-3-Fettsäuren nicht durch dein Standardessen normalerweise rein. Also du kannst Glück haben, dass es in Nüssen drin ist, wenn du viel Nüsse isst. Du musst aber eigentlich, ist sowas wie ein Leinöl oder zumindest, wenn du kein Öl möchtest, dann Leinsamen geschrotet oder so musst du essen, damit du Omega-3-Fettsäuren hast. Und dann, wenn du die drei Omega-3-Fettsäuren hast, habe ich ein Blutbild machen lassen, war alles super. Aber es gibt ja noch diese DHA und EPS-Fettsäuren.
Das musst du erklären.
Genau, das sind, es gibt verschiedene Omega-3-Fettsäuren und Omega-3 für den normalen oder im Standardessen ist Omega-3 immer Fisch. Und zwar nicht Fisch aus Plantagen, sondern Wildfisch. Wenn du jetzt einen Lachs aus Plantagen nimmst, wenn du Pech hast, hast du da diese ganzen Algengeschichten, die der Fisch isst, gar nicht drin. Und der ist gar nicht so voll mit Omega-3, wie du denkst. Das heißt, einen wilden Lachs oder sowas ist, glaube ich, so das Beste, was du essen kannst, was Omega-3-Fettsäuren angeht. So, nun esse ich das nicht. Und dann ist die einzige Chance halt Leinöl und solche Geschichten. Da ist halt Omega-3.
Ja, auch mal empfohlen.
Ne, habe ich auch schon mal besprochen. Und in dem Leinöl fehlt aber das, was im Fisch noch mit drin ist. Und das sind diese Fette aus diesen Algen, die Fische essen. Und jetzt gibt es tatsächlich Algenöl. Entweder du kaufst es ich habe so ein Öl hier aus der Ölmühle Solling, wo dieses DHA und EPS nennt sich das. Das sind diese Omega-3-Fettsäuren, die im Leinöl nicht drin sind, die damit angereichert sind.
Das hatten wir in einem Podcast auch als Pick verlinkt.
Genau, das hatte ich mal verlinkt. Ich versuche das nochmal zu verlinken, muss ich dran denken. Und das ist tatsächlich der einzige Wert in dem Blutbild, weil ich nämlich Omega-3 mittesten lassen habe, der unter der Norm war. Und dann habe ich gesagt, okay, damit mit dem Öl war ich ja schon gut dabei und habe jetzt tatsächlich jetzt zumindest werde ich das in der nächsten Zeit mal machen, dass ich tatsächlich so Algenöl-Tabletten nehme. Was ich gar nicht mal als Supplement sehe, das ist letztendlich so wie Öl, womit du auch brätst, nur in Kapselform, weil Algenöl ist nicht so das Leckerste.
Nicht so lecker, nehme ich dort lieber eine Tablette.
Und ich mache das auch nur jetzt momentan, um das so hochkonzentriert so ein bisschen reinzukriegen, muss dann irgendwie in einem halben Jahr nochmal ein Blutbild machen und dann würde ich das auch sicherlich nicht jeden Tag machen oder sonst wie nur, dass man, weil das war der einzige Wert, der nicht gestimmt hatte. Ne? Und diese Ölgeschichte, ich fühle mich jetzt auch sportlich wieder extrem fit, trainiere gut und auch so, dass ich sage, oh, gestern hartes Training gehabt, heute geht es mir wieder schon gut. Ich glaube, das mit den Fetten war ein Fehler, das zu reduzieren, jetzt im Nachhinein. Und das ist ja vielleicht auch wichtig für euch als Zuhörer zu sagen, naja, Ingo hat da vielleicht einen Fehler gemacht, den mache ich vielleicht nicht, falls ich das mal probiere.
Genau, wir müssen ja was haben, wo die Leute sagen, es hat Spaß gemacht, den Podcast zu hören. Und interessant, wenn man auch sagt, was man so experimentiert hat, wo du wieder zurückruderst. Das ist ja auch schön zu hören, wo man wieder zurückrudert und sagt, die Fette sind doch nicht
so unterschätzt. Und ich glaube, es dauert auch, bis man einen Effekt merkt, wenn man zu wenig Fett ist oder zu schlechte Fette ist, dass man sagt, okay, ich fühle mich nicht so wohl oder die Leistung fällt ab. Ich glaube, das dauert ewig. Aber bei mir war es so nach ein, zwei Jahren, die ich das so durchgezogen habe mit diesem Fettarm, das war schon, glaube ich, war schon doof. Und gesunde Fette schreibt ja jeder. Das habe ich dann auch, hörst du auch mal in so einem Nebensatz von Jan Frodeno, hast du das auch gehört? Naja, gesunde Fette und gesund ernähren und sonst wie erzählen die auch manchmal. Das war tatsächlich nach dieser Buchlektüre, wo ich gesagt habe, das habe ich geändert. Der Witz ist, seitdem esse ich gerne mal, mache ich mir gerne mal auf so eine Untertasse entweder Leinöl, Olivenöl, mit ein bisschen Salz. Mit Brot
rein tippen.
Tippe mein Brot ein, so wie man es beim Italiener vielleicht auch kennt. Damit habe ich noch abgenommen. Weil ich einfach viel weniger Hunger habe. Also ich habe nicht diesen Japp, wo ich denke, naja, dann isst du was, esse ich hier mittags im Büro. Da haben wir mal den ersten Punkt, was esse ich so mittags im Büro? Da gehe ich, wenn ich nicht essen gehe.
Ich stelle jetzt sofort das Öl neben meinen Laptop und Brot.
Ja, ja. Ja, aber es ist tatsächlich so, nämlich irgendwie kaufe ich mir im Biomarkt hier irgendwie so ein Vollkornbrötchen oder auch mal ein normales Brötchen, was auch immer, tunkt das da ein bisschen ein und dann bin ich aber auch satt. Das ist witzig. Witzigerweise hat ja der eine Kollege, ja Matthias, der hat das schon übernommen jetzt.
Ja, ja.
Das ist der hat auch eine Pulle Olivenöl da. Und das ist ja auch was, wo der Körper einem signalisiert, okay, scheint man ja irgendwie auch von satt zu werden. Das heißt, er hat auch nicht den Japp gleich wieder was zu essen. Also diese Ölgeschichte scheint irgendwie zu funktionieren. Und das ist so ein Standardding, was ich hier vor dem Bildschirm mal mache. Ich gehe auch manchmal mittags essen, aber eigentlich versuche ich das. Das ist eigentlich so ein Ding, vor allem schmeckt es auch richtig und Fett ist ja sowieso ein Geschmackträger und wenn man dann mit ruhigem Gewissen Fett essen kann, ist ja auch nicht doof.
Aber dein Tag.
Ja,
wir sind da und,
genau,
und Beispiele, normale Anwendungsbeispiele erfahrt ihr hier.
Und witzigerweise ist tatsächlich das Gewicht noch ein bisschen runtergegangen oder zumindest, zumindest jetzt gehalten. Aber als ich damit angefangen habe im Sommer, mit ganz hohem Trainingsumfang natürlich auch, ist es auch nochmal runtergegangen. Das war ganz witzig. Trotz mehr Fett. Ganz interessant eigentlich, aber auch da der Disclaimer, das hat übrigens Bas Kasten im Buch auch geschrieben, der hat auch gesagt, naja, er hat auch schon Leute erlebt, die haben dann das Olivenöl gegessen, die hatten dann hinterher so einen Bauch mit Blähbauch und sonst wie, weil sie es einfach nicht vertragen haben. Also das muss auch jeder für sich selber probieren. Es gibt Leute, die reagieren auf Fett einfach und werden dann trotzdem dick und haben vielleicht ein Völlegefühl oder sonst wie, die können das nicht machen. Also bei mir funktioniert das, es ist der Knaller. Und aus sportlicher Sicht habe ich auch das Gefühl, dass es mir richtig gut tut. Dann der zweite Punkt, der in seinem Buch war dieses, das habe ich vielleicht auch schon mal hier am Rande erwähnt, ist dieses das Wort Proteinverdünnung, was er da irgendwo nennt.
Nur nicht vermischen mit deinem Tag, das Buch und deinen Tag, sodass du es in Kombination hast,
damit ja, ein
bisschen
genau.
Strukturiert bleibt.
Also das mit dem Öl und Brot, was ich mal morgens, mal abends, mal zum Essen, mal zum Frühstück, das habt ihr jetzt so als ein Essen schon mal dazu gekriegt. Bevor ich dann zur Proteinverdünnung, na doch, das gehört mit dazu zum Frühstück. Ich esse jetzt, ich habe früher gegessen morgens, entweder bei mir zu Hause oder hier im Büro, so irgendein Müsli aus dem Biomarkt. Also wirklich schon ein vollwertiges Müsli und dann stand da drauf, ja, 40% Früchte oder 50% Früchte oder was auch immer. Und habe mich immer gewundert, boah, isst du so ein Teller und hast noch Bock auf den zweiten und auf den dritten? Weil es auch süß schmeckt und so weiter. Und habe mich immer gefragt, naja, gut, ich mache viel Sport, muss ich wahrscheinlich, ne? Weil der Körper sagt ja, sagt einem ja sonst, wenn er satt ist. Und das Bas-Kass-Buch, und das war für mich der Augenöffner, das war eigentlich noch wichtiger als diese Fettgeschichte, war, dass der
Ölenfrüchte.
Dass der Sattmacher nicht die Kohlenhydrate sind. Ich habe immer gedacht, ja, viele Kohlenhydrate setzen, die machen satt. Nennt sich ja auch Sättigungsbeilage. Die Sättigungsbeilage sind aber die Proteine. Das ist eigentlich, wenn du jetzt als Standard-Fleischesser, ist eigentlich das Fleisch die Sättigungsbeilage und die Kartoffeln gehören halt dazu. Und das Fleisch ist das, was dich satt macht. Habe ich nur nicht auf meinem Teller. Also ich esse nur die Kartoffeln, esse abends einen Kartoffelbrei oder esse morgens dieses Müsli mit ganz, ganz viel Fruchtzucker und wundere mich, dass ich nicht satt werde, weil ja der Proteinanteil irgendwie bei 1-2% nur noch liegt. So, dann habe ich mir das mal angeguckt und so 15%, also man kann ja gibt ja mal diese per 100 Gramm Angabe Protein und guckst du dir mal Vollkorn-Haferflocken an, die haben 15% Proteine.
Das genau, heißt, das völlig ist ja, ausreichend, um dich satt zu machen. Das ist ja die Standardfrage, die du ganz am Anfang reingeworfen hast, die wir beide natürlich auch kriegen. Und woher kriegst du deine Proteine?
Ja, ja, genau. Jedenfalls der Witz ist, esse ich eine Portion Haferflocken, die kleiner ist als meine Müsli-Portion, schnippel da eine echte Banane rein oder einen Apfel oder sonst wie, der ja nicht zusammengetrocknet und geschrumpelt ist und von der Menge gar nicht relevant ist, was diesen Proteinanteil angeht, habe ich sofort 15% Proteine über die Haferflocken plus das bisschen Banane, bin satt, das hält bei mir bis 12:01 mittags und das, obwohl ich danach noch Sport gemacht habe. Witzigerweise merkt man da, dass der Körper diese Proteine im Anteil von, sagen wir mal, 10-15% braucht, um satt zu werden, zumindest um dieses Sättigungsgefühl zu machen. Plus vielleicht die Fette, weil Haferflocken haben ja auch gesunde Fette mit drin. Kannst ja noch eine Handvoll Nüsse da reinpacken, was auch immer. Nüsse übrigens auch proteinreich. Und dann hast du auf einmal dieses Gefühl, zweite Portion, nö. Mir reicht ja die eine. Ne? Und wenn einem das nicht süß genug ist, und das habe ich tatsächlich gestern mit einem Kollegen besprochen, habe ich gesagt, ich kann ja Haferflocken ohne Zucker essen. Schmecken mir. Ne? Ohne Zucker, ohne Obst, ohne alles kann ich Haferflocken essen, weil ich sie mag. Selbst wenn ich jetzt einen Löffel Zucker drauf machen würde, würde ich den Proteinanteil nicht verändern. Hätte ich vielleicht ungesunden Zucker gegessen, ich würde aber trotzdem satt werden und es würde anhalten. Das ist ganz, ganz witzig und das war auch so ein Augenöffner. Jetzt zumindest bei meinem Frühstück kommt jetzt nur noch ja, Haferflocken, meinetwegen mit Obst oder was auch immer. Ein bisschen Zimt kann man sich rüberschreuen, was auch immer, was man da drauf macht. Ne? Dieses typische Müsli, was fast alle Sportler morgens essen, aber es kommt mir kein Früchtemüsli mehr hin, weil das macht mich nicht satt. Muss ich drei von essen. Mhm. Und habe dann wahrscheinlich den gleichen Anteil von Haferflocken gegessen, weil drei sind wahrscheinlich, wenn ich nur Haferflocken esse, ohne die Früchte, habe ich wahrscheinlich den gleichen Anteil Haferflocken gegessen, habe überflüssigerweise aber Früchte zu mir genommen, die mich vielleicht, wenn ich nicht so viel Sport machen würde, dick machen würde, die ich gar nicht hätte essen brauchen. Sagen wir mal so, so könnte man es ausdrücken. Ich hoffe, das versteht man.
Also, es ist einfach zu realisieren, es ist zeitlich auch kein großer Mehraufwand. Es ist einfach... Also wir reden ja nicht über 5 Minuten mehr Arbeit.
Nee, eben, du hast ja weniger. Wirklich, genau. Du nimmst dann nur, vor allem ist es billiger, du kaufst jetzt nur Haferflocken und die Hafermilch, die Müslis kosten ja auch einen Arsch voll Geld mit dem getrockneten Gemüse.
So, ja, aber wir wollen noch ein bisschen handfest geben. Also
das ist
noch ein guter Tipp jetzt, den wir mit nach Hause nehmen können.
Das ist tatsächlich was mir hilft, auch beim Abendessen. Da habe ich ja schon mal hier über die Bowls gesprochen, wo ich sage, mache ich leider auch viel zu selten, also dass ich mir so eine Bowl fertig mache mit ein bisschen Reis. Übrigens Mischung von heiß und kalt, also auch ein bisschen Salatbeilage oder eine Gurke reinschnibbeln, dann ein bisschen Avocado draufschnibbeln, vielleicht ein paar Nüsse.
Bisschen Hummus.
Und dann halt Hummus, Hülsenfrüh, bisschen Kidneybohnen oder irgendwas oder wie heißen diese anderen, Kichererbsen und sowas halt alles.
Ja, Kichererbsen und Hummus ist ja.
Genau, diese Kichererbsen und sonst wieder reicht ein halbes Glas, da muss man nicht sich volle Pulle Kichererbsen reinziehen, weil die blähen den Bauch dann auch irgendwann auf. Das reicht dann, dass ich sage, okay, von einer Portion bin ich satt. Und ich hatte Abende, bevor ich das wusste, hatte ich Abende, boah, jetzt hier so eine Portion, hier haben wir uns irgendwie Kartoffelbrei gemacht und noch irgendwas dazu und jetzt ohne irgendwelche Tofu oder sonst wie Sachen gebraten oder sonst wie, dann bin ich ja, wieso habe ich nach einer Stunde wieder Hunger? Oder Nudeln nur mit Tomatensauce, ohne irgendwas anderes, wenn es dann weiße Nudeln sind vor allem. Ne? Warum habe ich dann wieder Hunger? Bei Vollkornnudeln geht's wieder. Vollkornnudel ist wie Haferflocken, da ist ein natürlicher Proteinanteil drin. Ne? Aber bei den weißen Nudeln nicht mehr. Und du wunderst dich, warum kannst du 3 Portionen Nudeln essen? Bestes Beispiel auch morgens das Brötchen. Brötchen mit Marmelade. Pff, keine Chance, kannst du 6 von essen. Weil einfach der Körper, der kriegt die Kohlenhydrate zwar, und die speichert er im schlimmsten Fall irgendwo auch als Fett entweder im Körper oder irgendwo, was auch immer, längerfristig als Fett. Aber ihm fehlen die Proteine, um dem Gehirn zu sagen, du brauchst nicht mehr zu essen. Du bist satt. Das ist hochinteressant, dass man sagt, okay, nicht die Proteine vernachlässigen. Und da reden wir nicht. Und dann steht bei Bas Kass, das kann ich jetzt nicht nachweisen, aber das könnt ihr nachlesen, pflanzliche Proteine, reichen da völlig aus, beziehungsweise sind teilweise noch besser als die tierischen. Also man muss nicht irgendwie, im pflanzlichen Bereich muss man schon sehen, dass man vielseitig ist, dass man nicht nur Bohnen und nicht nur Kichererbsen isst. Also man muss schon sehen, dass man verschiedene Proteinquellen hat. Beim Fleisch hast du ein Stück und dadurch, dass das Fleisch schon die ganzen Proteine gegessen hat, hast du relativ viele Proteine in einem Fleisch drin. Ja, wenn du das Tier
nimmst. Ja, aber das Tier ist, das ist dieser Begriff Middleman oder Mittelstation.
Genau.
Du kannst ja die Proteine auch direkt essen.
Genau, das und letztendlich ist aber tatsächlich so, dass das Fleisch ja die also das Tier ja die verschiedenen Proteine zu sich genommen hat und dadurch konzentriert im Fleisch einfacher für den Menschen zu essen sind, als sich selber zu sagen, na, ich brauche Nüsse, ich brauche Haferflocken und ich brauche Hülsenfrüchte. Damit habe ich das komplette abgedeckt, was ich brauche. Das musst du bei einem Stück, also du musst halt 3, 4, 5 Zutaten statt einer Zutat essen.
Aber um den Key-Punkt, den ich hier einfordere, von dir rauszukriegen, es gibt kein Problem, Proteine in ausreichender Menge zu dir zu nehmen, wenn du Vegetarier oder Veganer sogar bist. Das ist nicht ein Diskussionsbasis,
ja, und das
wo gibt man ja einsteigen kann, Mensch, das geht aber nicht.
Ich kann es leider nicht richtig referieren, aber es ist ja auch so, dass du nicht nur über diese eiweißreichen Produkte Proteine zu dir nimmst, sondern auch jeder Salat, da sind ja dann Aminosäuren. Es gibt ja auch den Unterschied zwischen fertigen Proteinen und Aminosäuren. Aminosäuren sind ja die Eiweißbausteine, die du direkt zu dir nimmst, die dann zu Eiweiß verwandelt werden. Wie das auch immer funktioniert, jedenfalls eins ist klar, an meinen Muskeln, auch wenn ich ganz, ganz schlanker, asketischer Typ bin, aber da wichtig ist, dass die Muskeln nicht aufgefressen werden bei mir durch meine zu wenig Proteinzufuhr. Ne? Also das ist halt ganz wichtig. Das heißt, der typische Tag ist normalerweise morgens Haferflocken. Wenn wir im Urlaub sind, esse ich auch mal Brötchen und dann mache ich auch tatsächlich diese Ölgeschichte dazu gerne, egal wo ich bin. Es gibt auch geiles veganes Nutella hier im Biomarkt, was ich dann auch mir mal reinpfeife, wenn es sein muss, aber wenn möglich nicht zu oft. Aber manchmal gibt es so Phasen, wo man das ganz gerne mag und wie auch immer, dann ganz normal, ja, es gibt ja unzählige Gerichte, die man essen kann, egal ob es eine normale Küche ist oder ob es, also das ist ja das, du bist, es gibt Nudelgerichte, es gibt Reisgerichte, es gibt Wokberichte, also es ist nicht so und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Credo, was ich hatte, als ich da vegan geworden bin, ich habe keinen Bock auf irgendwas, was nicht schmeckt.
Ja, man will ja nicht gegeißelt werden, nee, ne? Man will sich auch selber nicht auspeitschen.
Es muss schmecken und es muss auch
Spaß
mal,
haben
und es muss auch mal ein Beyond Burger mit rein, wo du sagst, natürlich ist er nicht gesund. Das ist halt Erbsenprotein konzentriert mit ganz viel Kokosfett und was weiß ich nicht alles, wie sie den gebaut haben. Sicherlich alles pflanzliche Zutaten, aber schon Erbsenprotein kannst du nicht einfach irgendwo ernten, da muss halt doch schon mal durch so eine Chemiemaschine durchgeballert werden. Ne? Das gibt's halt auch und das gehört auch mit dazu und im Notfall und auch wenn ich unterwegs bin, irgendwas gibt es immer. Ne? Also Dean & David ist immer so eine Notanlaufstelle in Bahnhöfen, wo ich mir was raushole. Und im schlimmsten Fall esse ich auch eine Portion Pommes. Die ist eigentlich, wenn die Fritteuse nicht doppelt genutzt wird, dann ist die auch immer vegan.
Ja, da hatten wir ja auch ich weiß nicht, wie wir jetzt die Kurve dazu kriegen sollen, aber ich hatte ja gerade letztes Wochenende so eine Erfahrung mit jemandem, der sagte, das würde mich ja auch mal brennend interessieren, wie manage ich eigentlich meinen Alltag? Schon die Kantine stellt mich vor unlösbare Aufgaben als Vegetarier und Veganer, wie soll das denn gehen? Und ich habe zu viel Organisationsprobleme, das hinzukriegen von der Organisation und was mache ich, wenn ich auf Dienstreise bin? Und du hast es gerade besprochen. Wir leben jetzt denn wirklich in einer Zeit, wo es gar kein Problem mehr ist.
Es ist nicht mehr viel. Zumindest hier in Deutschland ist es eigentlich kein Problem mehr.
Genau. Ja. Also weil du das gerade sagtest, wo man dann so seine Restaurants kennt, wo man sagt, man ist auf der sicheren Seite. Oder die App Happy Cow oder welche Möglichkeiten du heutzutage
hast. Wobei ich zugeben muss, dass ich zum Beispiel in Hotels definitiv, weil es für mich überhaupt gar keinen Sinn macht, 15 Euro fürs Frühstück oder 20 auszugeben, tatsächlich sage ich, ich habe irgendwie im Koffer eine Packung Hafermilch und eine Packung Haferflocken mit. Da hat man irgendwie im Behind-the-Scenes-Vlog auch irgendwo gesehen, wo ich auf dem Campingplatz vor der Eurobike mir morgens meine Haferflocken mit Hafermilch gemacht habe. Ja. Und das mache ich schon, aber sonst den Rest des Tages überlebst du immer irgendwie. Ja. Und normalerweise.
Nicht nur überleben. Also ja, ja. Das klingt jetzt ja nach Survival.
Und eins der wichtigsten Tools, die ich tatsächlich bis heute benutze, sind immer eine Tasche voll Cliff Bars. Also ich habe immer im Koffer, nehme ich immer 5, 6 Stück mit und ich habe immer einen in der Tasche. Wenn du doch irgendwo eine Messe hast oder einen langen Termin oder wir fahren, was weiß ich, zu irgendeinem Fahrradhersteller und die haben dann Mittagsmenü und dann hast du trotzdem mal irgendwas, wo du nichts abkriegst, dann esse ich halt einen Cliff Bar und der hält bei mir, wenn der beim Sport schon 2 Stunden anhält, hält er im Alltag 4 Stunden an. Tatsächlich so.
Ja, ich weiß, das haben wir schon oft Ja, wie machen wir denn jetzt strukturiert weiter, damit wir jetzt hier nicht total überziehen? Wir sind ja schon bei 2:11, Ingo. Was kriegen wir denn strukturiert noch hin?
Auf die Uhr gucke ich nicht, ne?
Ah, ist okay. Ich will dir nur die Warnung geben, wir können nicht 5 Stunden draus
machen. Ja, der Witz ist, von unserer ganzen Geschichte haben wir das Hälfte schon immer gelässt. Was ich hier noch machen kann, wenn wir schon bei meinem Tag sind, ich kann noch mal 2, 3 kleine Tipps geben für vegane Geschichten, die nicht so offensichtlich sind, die man kaufen kann, die halt einfach schmecken auch.
Na dann.
Ja, also es ist zum Beispiel die Haferflocken hat sich, da kann man ja Sojamilch benutzen, Reismilch gibt's und es gibt eins der gängigsten Dinge ist jetzt, oder was sich auch relativ gut etabliert, ist die Hafermilch. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr jemals Hafermilch probiert, schüttelt die vorher. Das ist nicht wie bei einer normalen Milch, die man nicht schütteln muss. Du musst halt eine pflanzliche Milch immer schütteln, weil der pflanzliche, sonst hast du oben so ein wässriges Zeug und unten dann ganz dickflüssig. Und Hafermilch schmeckt, gibt es auch tatsächlich für mich nur zwei, die in Frage kommen. Ich habe relativ viele durch. Und zwar ist das die von DM. Die haben eine Bio-Hafermilch im Sortiment, die ist lecker, weil die so leicht süßlich ist. Es gibt viele Hafermilch, die so ein bisschen herb schmecken und so ein bisschen auch so einen Geschmack auf der Zunge hinterlassen, und die ist so leicht süßlich, woran auch immer das liegt. Und im Biomarkt, zumindest hier in Norddeutschland, gibt es von Hofgut Stolzenau noch eine, die wirklich sehr, sehr lecker ist. Interessanterweise, wenn man jetzt Kaffeetrinker ist, gibt es auch nur eine Milch, die wirklich gut in Kaffee schmeckt und auch sich aufschäumen lässt. Das ist die von Oatly wiederum, wo ich die normale Hafermilch nicht so gerne mag. Aber diese Kaffeehafermilch, ich selber trinke keinen Kaffee, aber habe ich schon von ganz vielen gehört, die nennt sich...
Nur drüben hingehen, da ist die.
Genau, Oatly Barista. Und zwar die Barista-Version, die nicht die ohne Barista-Version. Und das ist wohl das Ding, was man kaufen muss für einen Kaffee. Kann man sicher mal probieren. Und Hafermilch plus Haferflocken, weil was ich probiert habe, so Haferflocken mit Wasser oder so, geht gar nicht. Kann ich nicht essen. Schmeckt nicht, ist mir viel zu wässrig. Ne? Also das wäre ja auch so eine ganz gesunde
Variante. Da steigen die ersten Leute komplett aus. Ja, wenn du denen sagst, Haferflocken mit Wasser, dann hast du schon mal 95% sagen, spinnst du?
Aber Haferflocken mit Hafermilch ist wirklich schon sicherlich nicht so gehaltvoll, was das Fett angeht, als wenn man jetzt eine normale Vollmilch da reinkippt. Aber es ist schon wirklich... muss ich schon sagen, ist lecker, und kenne ich auch ganz viele, die das probiert haben und lecker finden, die jetzt gar nicht vegan unterwegs waren. Dann in Sachen Tofu nutzen wir eigentlich immer nur diesen Biomarkt Räuchertofu. Ich habe vergessen, wie die Marke heißt, und tatsächlich aus dem Biomarkt. Und diese ganzen anderen Tofu-Varianten mag ich gar nicht, aber dieser Räuchertofu ist cool, weil der so einen rauchigen Geschmack hat. Den kann ich empfehlen. Dann beim Burger ist tatsächlich diese Beyond Meat-Geschichte die an dem Fleisch am nächsten kommt, was nicht heißt, dass das mein Lieblingsburger wäre, weil das Fleischige muss man als Vegetarier auch, wie du schon sagst, manche mögen das gar nicht. Ich find's ziemlich cool. Da muss man, wenn man den jetzt irgendwo, gibt's ja teilweise bei Aldi und sonst wie auch, ich habe den immer in der Metro gekauft.
Ach, gibst du jetzt beim Discounter schon?
Teilweise, ich glaube, meine Frau hat die letztens bei Aldi rausgeholt.
Ich habe die immer nur in der Metro als 40er-Pack gesehen.
Ja, die gibt es jetzt in der Metro auch als 10er-Pack. Okay. Ich hab ja
nicht.
Der Witz war ja, als Beyond Meat hier nach Deutschland kam, das erste Mal gab es das nur in der Metro und in 44 Stück. Ach, da habe ich so einen riesen Karton gekauft, habe aber das an viele Freunde auch verteilt und so. Wichtig, wenn ihr den irgendwie mal testen wollt, das ist ein amerikanischer Burger. Das heißt, es ist nicht so, wie wir Deutschen das kennen, sondern in Amerika gehst du an den Tresen, das weiß ich nur aus meiner Fleischesserzeit, hier Las Vegas irgendwo, Burger. Richtig coole Burgerbar gewesen. Dann fragen die dich ja, Burger, Medium, Rare. Habe ich überhaupt nicht verstanden, was will denn der jetzt von mir, ne? Ja, dann kannst du halt Burger, Medium durchgebraten oder halt halb Medium bestellen. Und das ist tatsächlich so, dass dieser Beyond Burger so originalgetreu ist, dass du den halt auch nicht ganz durchbraten machst. Dann schmeckt er halt wie durchgebratenes Rindfleisch, was keiner mag. Sondern du musst den so durchbraten, dass der noch ein bisschen rot in der Mitte ist. Und dann schmeckt er halt auch richtig so, dann ist es auch wirklich krass, wie original die das hingekriegt haben. Und die haben übrigens jetzt auch Wurst hergestellt, Beyond Sausage nennt sich das. Ist so wie so eine grobe Bratwurst, wirst du wahrscheinlich auch nicht mögen. Hast du die mal probiert? Nee, ne?
Nein, ich habe da gar kein Interesse.
Aber ich muss ja zugeben, dass neben den Burgern gab es ein zweites Essen, und zwar Grünkohl mit Kartoffeln musste ich ja immer essen, weil es keinen Wurstersatz gab, und diese ganzen Tofu-Würstchen schmecken halt nicht wie Wurst oder was auch immer. Da habe ich mich gefreut, weil hier das Zentrum hier um die Ecke, die machen jetzt Grünkohl mit dieser Beyond Sausage, wo du sagst, ja geil, das ist ja so dieses Gefühl wie bei Oma Grünkohl mit Regenwurst.
Tja,
kannst du nicht mitreden?
Ich kann nicht mitreden, weil A, weiß ich nicht, wie
Regenwurst schmeckt. Aber ich muss zugeben, wie ich mich gefreut habe und wo ich gesagt habe, ja, können wir jetzt zu Hause so auch mal machen, aber wo ich gesagt habe, das ist ja geil, das ist ja wieder so, du kannst auf einmal die essen, so wie du sie von früher kennst, weil ich kenne die ja alle von früher.
Naja, jedenfalls hat Bill Gates in die Firma Beyond Meat investiert. Das sagt ja auch schon,
wie
er das einschätzt, wie die nach vorne gehen werden.
Ja, bin ich mir gar nicht sicher. Das ist ja alles kopierbar. Irgendwann kriegen die anderen das auch hin, ne?
Ich kann nur sagen, mir schmeckt dieser Burger nicht. Mehr kann ich nicht sagen. Und ich habe auch nichts anderes von dem probiert. Ich weiß auch gar nicht, wie man das mögen kann.
Es ist schon so der Beste. Ich habe diesen McDonald's-Burger natürlich mal getestet, irgendwann mal auf einer Autobahnfahrt. Habe ich gesagt, okay, ich teste das auch alles. Ne? Wenn irgendwo was aufpoppt, muss ich sagen, dann muss ich einmal probiert haben, damit ich mitreden kann. Ne?
Ich habe den auch probiert, der schmeckt mir nicht. Ende.
Nee, aber da ist doch der Patty nicht annähernd so gut wie dieses Beyond-Fleisch. Also das ist schon, oder Fleischimitat, das ist schon krass. Wo man aufpassen muss, weil wenn man jetzt Brot isst, die Aufstriche fürs Brot, finde ich tatsächlich oft eine ziemlich große Abzocke, was die veganen Aufstriche angeht, so lecker wie sie manchmal sind. Da müsst ihr tatsächlich die Zutatenliste angucken. Das ist ganz oft, wo die erste Zutat Sonnenblumenöl ist und die zweite oder dritte Zutat sind Sonnenblumenkerne, dann weißt du schon ganz genau, na gut. Und das Ganze jetzt für 2 oder 3 Euro, das Gläschen, da kann ich auch selber Sonnenblumenöl. Mir kann ich eigentlich gleich Brot mit Öl essen.
Der aktuell beste Brotaufstrich, den gibt es momentan, zumindest für meinen Geschmack, weil es ein bisschen pikant ist. Pikanter Hummus bei Aldi für 1,99. Ja. Ist der Knaller.
Okay, ja, muss ich mir mal angucken. Nee, aber diese veganen Aufstriche, die sind schon cool, aber da müsst ihr drauf angucken. Je höher der Gemüseanteil, desto eher ist der Preis auch gerechtfertigt, weil da wird schon relativ viel preislich, da wird schon so Veganer scheinen wohl irgendwie auch immer unter den Besserverdienenden zu sein. Da wird schon relativ viel Geld gemacht. Witzigerweise relativiert sich das jetzt mittlerweile, weil es natürlich eine Konkurrenzsituation entsteht zwischen Biomärkten und auch die Discounter haben ziemlich gute vegane Produkte mittlerweile auch.
Ja, oder die normalen Supermärkte, Edeka, Rewe.
Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ach so, dann die dunkle Schokolade. Das war auch im Bas-Kass-Buch. Seitdem ich das Bas-Kass-Buch gesehen habe, habe ich auch keine Angst mehr vor Schokolade mit dem Fett, was da drin ist.
Haben die von der Zeit auch noch schöne Scherze morgens gemacht? Immer schön bittere Schokolade, dunkle Schokolade.
Ja, der isst jeden Morgen seine Schokolade und ich habe das jetzt auch so ein bisschen nach dem Buch das mal geprobiert. Ich teste das ja dann einfach, ob es mir bekommt, ob es lecker ist oder nicht. Und da habe ich tatsächlich, habe ich hier sogar mir schon zur Seite gelegt, habe ich jetzt 2 Sorten, weil bei dunkler Schokolade reden wir halt von diesem ab 75 plus, ne?
Also jetzt sind wir ja wie im Zeitpodcast, aufmachen und essen und schmatzen.
Ja, mal gucken. witzigerweise habe ich hier von Lovechok gibt es halt geile Schokoladen und die haben witzigerweise hier unten auch unser Lieblingsfahrrad noch stehen. Da steht hier unten links in der Ecke nämlich Open Up.
Und die Ingwer-Kurkuma hast du doch nur gekauft wegen dem Kurkuma-Fahrradrahmen.
Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Die habe ich tatsächlich gekauft wegen dem Bitter, weil das sind 89%. Ich habe die leckerste 89%igste ist tatsächlich von Viviani Edelbitter Ingwer-Kurkuma. Ja. Dadurch, dass die eine Schärfe drin hat, schmeckt das ganz gut, weil es gibt dunkle Schokolade, schmeckt nicht
Nun,
so.
Nun, halt sie ins Bild.
Achso.
Wir kriegen von niemandem dafür Geld.
Ja, also
weder von DM noch von Aldi.
Das ist alles Fairtrade, Bio, Organic, Vegan, was auch immer, mit Kokosblütenzucker und so weiter. Also die Viviani, finde ich, ist gerade eine ganz neue, ganz frische Entdeckung. Die ist jetzt die leckerste, die ich momentan finde. Ich trinke ja keinen Kaffee und somit auch keinen Koffein oder so, was ich einen Tag reinkriege, habe ich dann angefangen, Schokolade zu essen. Der Witz ist, das Gute an der dunklen Schokolade ist, du isst da nicht eine ganze Tafel von. Ne? Meistens isst du 1 oder 2 Riegel. Dann hatte ich aber mal einen Tag, da habe ich 3 oder 4 Riegel gegessen aus Langeweile. Konnte ich die ganze Nacht nicht pennen. Ne? Da habe ich das mal nachgelesen, da ist auch so eine Art Koffein drin oder halt Koffein in einer anderen gebundenen Form. Also seitdem esse ich wieder nur noch 1 Riegel, weil ich da relativ schnell, wenn du sonst kein Koffein zu dir nimmst, knallt das ja richtig rein.
Dann musst du jetzt definitiv dich mal für ein 24-Stunden-Rennen anmelden und dann einfach nur Schokolade oder Koffein zu dir nehmen, dann bist du der Oberburner.
Ich habe übrigens, als ich die Strecken nach Wolfsburg gefahren bin, habe ich mir so ein Stück reingemacht, weil das wärmt auch irgendwie ganz gut von innen durch dieses Fett und ein bisschen Zucker und so. Also Schokolade, dunkle Schokolade, kann ich empfehlen. Und sonst, ja, da esse ich zwischendurch immer mal eine Handvoll Nüsse hier und da. Also Nüsse sind halt auch ganz wichtiger Faktor, egal ob Erdnüsse, die gar keine Nüsse sind, bisschen Cashewkerne und was auch immer, was es so gibt. Aber halt in Maßen, ne? Da reden wir von einer Handvoll. Leider habe ich dann manchmal Bock auf noch eine zweite Hand, aber egal. Nee, dann haben wir das. Dann habe ich, glaube ich, das Thema durch. Aktueller Stand der Dinge, was ich dazugelernt habe. Genau, das haben wir schon alles besprochen.
Persönlich fände ich es clever, weil wir es vorhin angerissen haben, welche Sachen du jetzt noch als Ergänzung nimmst. Also wir hatten ja gerade über B12 geredet und welche Tabletten du denn noch so nimmst, das wäre noch ein Teil, den fände ich jetzt nicht unwichtig.
Ja. So, wir sind zurück. Wir mussten eine ganz, ganz kurze Pause machen hier, Getränke auffüllen. Und jetzt geht's ums Thema Nahrungsergänzungsmittel ganz kurz nur. Und mein Ansatz ist eigentlich, so wenig wie möglich irgendwas Chemisches einzunehmen. Das heißt, wenn möglich keine Medikamente, also Schmerzmittel nur nach OP oder so und sonst gar nicht, wenn es geht. Und dass ich überhaupt Nahrungsergänzungsmittel einnehmen muss, finde ich schon doof. Und das Erste, was wahrscheinlich jetzt schon mittlerweile jeder weiß, ist das Vitamin B12, was man als Veganer zwingend zu sich nehmen muss zusätzlich. Vitamin B12 ist auch tatsächlich was, wo man auch 5 Jahre vegan sein kann, ohne ein Defizit zu haben, weil das wird sehr, sehr lange im Körper gespeichert. Das heißt, es ist nicht so, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt mal 2-3 Monate kein Vitamin B12 zu mir und ich sterbe gleich. Aber wenn du irgendwann Defizit hast, ist es im schlimmsten Fall auch irreversibel. Das heißt, du kannst auch dir Schäden verursachen, die du nicht wieder wegkriegst. Und das wird wohl auch ein bisschen in Verbindung gebracht mit Alzheimer, Demenz und solchen Geschichten, wo so ein Mangel vorliegen kann. Und meine Empfehlung wäre, und das höre ich auch viel und so, wie ich es gelesen habe, ist auch Vitamin B12, ist auch nicht doof als jemand, der doch noch Fleisch oder auch nur Vegetarier ist. Müsste eigentlich jeder irgendwie supplementieren. Nicht in Mengen und nicht hochdosiert, aber so ab und zu mal so ein Tablettchen, glaube ich, schadet nicht.
Du nimmst es aber hochdosiert.
Ja, aber hochdosiert bedeutet, dass ich so eine 5000 IE-Tablette und davon alle 2-3 Wochen mal eine nehme. Das reicht völlig aus.
Echt?
Ja. Also ich habe eine Zahnpasta, also kann ich erzählen, es gibt von Sante so eine Bio-Zahnpasta, wo Vitamin B12 mit drin ist. Und Vitamin B12 wird über die Schleimhaut auch viel aufgenommen und halt auch über den Magen. Problem ist, je älter du wirst oder wenn du vielleicht sowieso einen Magen hast, den Darm meine ich, oder es ist ein Darm, der das nicht richtig aufnehmen kann, kann es sein, dass du, auch wenn du viel, viel Fleisch isst und viel, viel Eier und sonst wie alles, was Vitamin B12 reichhaltig ist, dass du trotzdem ein Defizit bekommst. Und gerade bei älteren Menschen, weil der Verdauungstrakt das gar nicht mehr aufnehmen kann. Ne, weil es einfach schon, ja, warum auch immer, ne? Das steht, glaube ich, auch in diesem Kein Fleisch macht glücklich Buch, habe ich auch in anderen Büchern schon gesehen, dass man selbst als Fleischesser Vitamin B12 nicht doof ist zu supplementieren. Und wie hoch dosiert, weiß ich jetzt, da bin ich kein Arzt, das muss dann jeder mit seinem Arzt besprechen. Für mich war es jetzt so, ich nehme ab und zu mal so eine 5000er, das nennt sich Vitabi, da habe ich bei Amazon irgendwie mal gekauft und ich habe jetzt mal ein Blutbild bekommen und der Wert war extrem gut. Das heißt, das ist so das Einzige, was ich euch mitgeben kann, dass Vitabi scheint irgendwie den Wert hoch zu pushen.
Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch einen Disclaimer sagen müssen, dass wir ja nur von unseren Sachen
berichten. Das ist ja meine Erfahrung,
genau.
Ja,
also ich glaube, bei solchen Sachen
aber ist es ja immer nochmal wichtig. Witzigerweise hab ich bei Amazon die Rezension durchgelesen und bin dann danach gegangen, wo Leute gesagt haben, ja, Blutbild vorher gemacht, dann habe ich die Tabletten nur im Bupledan und der Wert war in Ordnung. Das war für mich schon ein Anhaltspunkt zu sagen, na, dann teste ich das mal. Ja, und gibt auch Leute, die sich Vitamin B12 in so ein Depot reinspritzen einmal im Monat und solche Sachen. Das wäre jetzt nicht so mein Ding. Spritzen sind sowieso nicht so mein Ding.
Habe ich ja gerade.
Ne? Und das kann man auch machen. Jetzt ist natürlich immer so dieses Argument gegen Veganer, wird das Vitamin B12 ja auch gerne immer verwendet, so nach dem Motto, naja,
siehste,
vegan kann doch. Vegan kann ja nicht richtig sein, wenn man noch was supplementieren muss. Und das kann man relativ gut entkräften damit, indem man halt wissen muss, oder zumindest habe ich so verstanden, das kann ich jetzt aber auch nicht meine Hand für ins Feuer nehmen, aber es gibt halt 2 Argumente. Das eine ist, dass die Tiere, wenn sie nicht auf der Weide in der Natur leben, sondern irgendwo im Stall auch Vitamin B12 zugeführt kriegen und dass es deswegen im Fleisch ist und nicht, weil es das Tier bildet. Genau, also okay. Vitamin B12 wird wohl durch Bakterien gebildet, so wie ich das verstanden habe. Wie gesagt, kein Expertenwissen hier, kann auch sein, dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber so habe ich es mal verstanden und in Erinnerung. Und diese Bakterien, die entstehen halt in freier Wildbahn. Ne? Das heißt, was weiß ich, eigentlich verunreinigte Wiese, wo halt das eine oder andere Tier mal hingeköttelt hat und so weiter, da entstehen halt diese Vitamin B12-Sachen. Die Kuh weidet auf der Wiese und nimmt das zu sich und dadurch landet es dann letztendlich auch im Fleisch am Ende des Tages, beziehungsweise im Körper der Kuh. Ja, die Kuh hat dann letztendlich wenn man der Blut abnimmt, hat die entweder einen guten oder einen schlechten Vitamin B12-Wert. Und wir leben natürlich als Gemüse und Salat und sonst, die ist ja bei uns nicht mehr verunreinigt. Und hätte ich auch nicht so einen Bock drauf, das verunreinigt zu essen. Und dadurch hast du natürlich keine Chance, wenn ich jetzt in der freien Wildbahn mir irgendwie Salate pflücken würde und würde die nicht waschen, dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen über diesen ganzen Verunreinigungen auch Vitamin B12 zu mir nehmen. Weil es letztendlich ein Bakterium, wie auch immer.
So habe ich das noch nie gehört. Aber ist ja genau, trotzdem mal ein anregender Punkt.
Das ist wieder dieser Punkt. Es ist wieder B12 ist wieder der Middleman. Das Fleisch ist letztendlich auch nur Zwischenspeicher, damit ich es dann so reinnehme. Und selbst dann hast du immer noch das Ding, ja, nimmt dein Darm das überhaupt auf? Deswegen sind diese Lutschtabletten ganz gut. Die lege ich unter die Zunge. Das heißt, ich habe sie sehr lange im Mund und die Schleimhaut hat sehr lange Zeit, über die Schleimhaut das aufzunehmen. So. Das heißt, es wird hauptsächlich über die Schleimhaut aufgenommen. Das ist der wichtige Punkt.
Und deswegen auch noch in der Zahnpasta.
Genau. Aber die Zahnpasta alleine scheint nicht zu reichen, weil ich habe einen Freund von mir, der auch vegan ist und der putzt da immer die mit seine Zähne mit. Und
naja, du für musst den reicht schon der zweimal am Tag die Zähne putzen, Ingo, ja, und nicht zweimal im Monat.
Nee, aber bei dem hat das zum Beispiel nicht ausgereicht. Okay. Ja, der hat einen Wert, den er jetzt, wo er wahrscheinlich auch supplementiert noch, weil der hat das auch im Blutbild so gesehen. Also das ist das eine. Und dann gibt es das Vitamin B3, da nehme ich tatsächlich derzeit, das nehme ich in Tropfenform von Brain Effects. Das ist wie so ein Nasentropfenpackung.
Pipette heißt das.
Ja, ja. Und dafür dann ein Tropfen hat 1000 IEs, was schon sehr hoch dosiert ist. Wenn du 5 nimmst, hast du schon sehr, sehr hoch dosiert. Also 1000 ist so der Standard. Auch da bin ich kein Arzt und will keine Empfehlung geben. Brain Effects, die Sachen finde ich eigentlich, die sonst verkaufen, finde ich alle gar nicht so gut. Da ist viel, viel Koffeinkram und sonst wie. Das ist nicht meine Welt. Ich habe auch mal die Energiebällchen da von denen. Das ist alles relativ teuer, aber diese Vitamin B12-Tropfen fand ich eigentlich ganz cool. Die knalle ich mir manchmal in die Haferflocken mit rein. Vitamin D3. Und Vitamin D hatte ich auch einen sehr, sehr guten Wert jetzt in dem Blutbild. Und das ist aber auch so eine Geschichte, ja, so ein- oder zweimal die Woche denke ich dran, mir da so ein bisschen was mit der Pipette drauf zu machen. Mehr mache ich aber auch nicht. Und ich will deswegen keine Empfehlung rausgeben, weil auch da glaube ich, ja, die Tendenz geht dazu, wissenschaftlich, dass man Vitamin D3 schon supplementieren sollte. Als Sportler noch eher als normaler Mensch, weil wir, glaube ich, wohl das irgendwie auch relativ viel wegbrennen. Dann habe ich irgendwie den Lionel Sanders in irgendeinem YouTube-Video gesehen, der auch einen zu niedrigen D3-Wert hatte, obwohl der da immer in der Sonne trainiert hat, oben ohne und sonst wie.
Also, das wird ja auch immer gerne gesagt, zu wenig Sonnenlicht, ja, genau. Vitamin D-Problem.
Und da bin ich mir ehrlich gesagt, also ich finde es eigentlich auch zu unnatürlich, dass man es in Tablettenform oder Tropfenform zu sich nimmt, weil eigentlich müsste der Körper das selber bilden. Kriegt er das nicht hin, weil wir zu lange im Büro sitzen oder muss man da vielleicht den ganzen Tag im Wald stehen und im Winter sagt man, es steht die Sonne hier in Norddeutschland sowieso viel zu schräg. Das wird doch
aber auch häufig gesagt, dass im Winter du zu wenig Sonne kriegst, ja, und dass du deswegen den Mangel hast.
Also ich kann nur für mich sagen, ich mache das. Hab ein oder zwei Schnupfen im Jahr, sonst wenig Infekte, mir geht es sonst gut. Aber ob es jetzt am Vitamin D liegt, kann ich auch nicht sagen. Zumindest
sagst du jetzt, dass du das tust.
Ja, und die Blutwerte sind entsprechend gut, stehen gut da. Das sind die einzigen Sachen, die ich sagen kann. Wie gesagt, da gibt es Bücher, die Leute sagen, man muss 10.000 IEs am Tag nehmen. Da halte ich vielleicht auch, weiß nicht, gibt es ganz viele Vitamin-D-Gurus und da muss jeder selber wissen, was er davon glaubt oder nicht. Ich habe mich darauf jetzt eingeschossen. Dann die Algenöl-Tabletten.
Die hatten wir ja schon. Ja,
die ich gar nicht als Supplement sehe, sondern einfach als Öl in Kapseln.
Ist halt nur gebündelt, genau.
Ja.
Salztabletten haben wir hier auf der Liste.
Ja, da bin ich auch. Das ist auch so eine Geschichte. Ich habe einen Podcast gehört, da kommen wir auch gleich noch zu, weil ich auch noch mal ein bisschen was zum Wettkampf natürlich erzählen muss oder sollte. Das könnte ich vielleicht auch gleich hinten im.
Zu Salztabletten kann ich dann auch wieder was sagen.
Ja. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Ja, das gehört jetzt zum Thema Wettkampf mit. Ich mache da noch mal einen kleinen Minutenmarker rein. Wie viele Minuten muss ich jetzt abziehen? 6, ne? Ne, 4.
Ja, 4. Oder?
dann sind wir bei 2,32 oder genau, 33.
2,32.
Nennen wir das mal als Thema Wettkampfernährung.
Da muss man schon ein bisschen nachhelfen im Wettkampf, wenn der gerade lange ist.
Ja.
Also Thema Salztabletten, das werdet ihr merken. Es geht die olympische Triathlon-Distanz, so die 2-Stunden-Sachen, die gehen ohne Probleme. Aber wenn du so eine Langdistanz als Triathlet machst, dann ist es schon ganz gut, dass man vielleicht tatsächlich Salz in seine Trinkflasche macht. Einfach Salz. Mhm. Oder es gibt diese Salztabletten auch in jeder Apotheke zu kaufen, dass du halt sagst, ich muss jetzt auch wirklich Salz nachführen. Ihr seht das ja eigentlich auch schon als Sportler, wenn ihr schon die Salzkruste am Helm seht, ja, an diesem Helmbändchen, und die Hose ist komplett verkrustet. Naja, klar, ihr braucht wieder das Salz. Ja. Das heißt, das passt nicht in die tägliche Ernährung, Salztabletten zu nehmen. Wir haben ja sonst genug salzhaltige Nahrung, aber das ist jetzt das, was du als Zusatzstoff besonders im Wettkampf nimmst. Ne?
Ja, also das, was wir jetzt besprechen, sind halt Nahrungsergänzungsmittel für Sport. Das, was ich davor gesprochen habe, waren Nahrungsergänzungsmittel, die ich immer nehmen würde.
Genau.
Und diese Sportgeschichte habe ich finde den Podcast leider nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das bei Zwift war, dass die so einen interviewt haben. Leider auch der Hersteller dieser Salztabletten, die ich mir da gekauft habe. Und zwar ist das auch so eine Brausetablette, nennt sich H2 Pro Hydrate.
Ja, aber welche Salztabletten du jetzt nimmst, Ingo? Musst nur aufpassen, dass es nicht überdosiert.
Ja, der Witz ist, dass ich es nett finde, dass es aufgelöst ist und dass es auch ganz gut schmeckt. Also nicht einfach nur Salz ins Wasser. Ich habe mir tatsächlich eine Mikrowaage gekauft, um abwiegen zu können, wie viel Salz ich ins Wasser reinmachen muss. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte in diesem Podcast, hat er halt gesagt, naja, im Grunde müsstest du mal messen, wie viel Salz du ausschwitzt und entsprechend nachführen, vor allem bei Hitzerennen.
Ja, wie messe ich das?
Genau. Und dann hat er den zweiten Punkt gegeben, hat er gesagt, naja, du kannst ja mal selber versuchen einzuschätzen, ob du ein Salty Sweater bist oder nicht. Da gibt es wohl einen Unterschied zwischen Menschen. Der eine ist ein Salty Sweater, der andere nicht. Und das ist dann das, wo du dann diese Salzkruste, wenn du bei heißem Wetter oder auch bei nicht heißem Wetter relativ schnell eine Salzkruste kriegst, kannst du davon ausgehen, dass du viel Salz ausschwitzt. Ja. Auch das, Disclaimer, ist nur das, was ich so da gehört habe und weiß auch nicht, ob das wie da die wissenschaftlichen Dinge so sind. Für mich selber habe ich jetzt entschlossen, da wirklich ab und zu diese Salztabletten zu nehmen bei heißem Wetter.
Und langen Einheiten.
Heiße, lange Einheiten. Und mittlerweile nehme ich die auch manchmal so 1-2 Mal die Woche, wenn ich wirklich hart auf dem Laufband trainiert habe und wirklich eine Stunde extrem geschwitzt habe und knall mich dann hinterher noch in die Sauna, dann knall ich mir auch schon mal was Salziges rein. Ich habe aber auch das Gefühl, muss nicht so eine Tablette sein, ich habe auch das Gefühl, dass der Körper einem das sagt. Weil ich esse ja dieses Öl und mache da manchmal auch relativ viel Salz rein. Dann merke ich manchmal, oh, das ist mir jetzt aber zu salzig, das möchte ich jetzt nicht so. Und dann weiß ich auch, okay, ich glaube, mein Salzhaushalt scheint in Ordnung zu sein. Und manchmal hat man ja so einen Japp, wo man sagt, boah, jetzt muss ich was Salziges haben, bloß nicht das süße Zeug. Und da die Signale, die versuche ich jetzt irgendwie zu deuten, was den Körper auch angeht.
Aber diese Signale schickt der Körper ja auch schon wirklich, wenn du intensiven Sport machst, dass du halt auch wirklich gerne, ich weiß noch, wie früher wir immer diese salzigen Tuck-Kekse da hatten. Weiß nicht, ob die jemand kennt, also TUC-Tuck-Kekse. Die hatten wir dann in der Trikottasche für die mega lange Radtour, wo du dann nach 180 Kilometer der König bist, wenn du die aus der Trikottasche holst. Möchte noch jemand einen salzigen Keks? Schreien sie alle hier.
Nee, aber das ist tatsächlich was, wo ich auch tatsächlich in der Nahrungsergänzung während des Sports auch so ein bisschen am Überlegen bin, ja, was mache ich denn jetzt? Nämlich mache ich mir so eine Messerspitze Salz ins Wasser und dafür keine Kohlenhydrate mehr mit zusätzlich, weil letztes Jahr habe ich dieses Maxprosion genommen, wo Kohlenhydrate und Salz und alles in eins war. Ich habe aber so das Gefühl, dass ich eigentlich lieber Wasser trinken würde. Dann brauche ich aber das Salz im Wasser, um dann die ganzen, ja.
Aber salziges Wasser schmeckt auch wie salziges Wasser.
Ja, also wir reden ja von einer Messerspitze, die merkst du ja kaum. Oder halt diese Tabletten, die ich eben genannt habe, die kannst du ja auch nehmen.
Ich nehme ja sowieso nur die Tabletten.
Ja, ach, du schluckst sie dann einfach. Okay, ja, kann man auch machen.
Weil salzige Getränke ist für mich nichts.
Ja. Und dann aber die Kohlenhydrate würde ich dann separat halt in Form von Gels zuführen. Und das ist ja auch schon Nahrungsergänzung.
Die Woche auf La Palma packen wir einfach salzige Tuck-Kekse nochmal schön ein. Dann hast du auch kein Problem.
Naja, und deswegen versuche ich bei Gels, da muss jeder das sich raussuchen, was ihm schmeckt. Also für mich funktionieren die Squeezy ganz gut. Und jetzt von Maxprosion auch hier, die Jungs aus Hannover haben, ich weiß gar nicht, ob wir die bei uns im Shop schon haben, die haben jetzt auch ein Gel gemacht, was übrigens sehr cool schmeckt. Schmeckt so nach Cola Lemon. Ein ganz cooler Geschmack. Und da scheiden sich auch die Geister. Da muss man, glaube ich, auch mal testen. Die optimale Zusammensetzung ist, glaube ich, 2/3 Glucose, 1/3 Fructose. Dann ist das meiste, das was wirkt, ist ja dieses Maltodextrin. Jetzt hat aber Maxprogen zum Beispiel gesagt, die lassen die Fructose weg, Fructose frei, weil es dann besser bekömmlich ist, weil manche Fructoseintoleranzen haben. Also auch da muss jeder für sich selber mal testen. Für mich funktionieren sie beide.
Wenn wir über die Wettkampfnahrung gehen, da möchte ich noch ganz kurz auf einen Anfängerfehler hinweisen. Angenommen, ihr plant jetzt, ich bin ja ein bisschen mehr in der Triathlon-Welt zu Hause, angenommen, ihr plant jetzt den Ironman in Frankfurt, nehmen wir den jetzt als Beispiel oder den Challenge Rot oder wen auch immer, dann guckt euch doch auch mal an, was da offiziell als Verpflegung in den Punkten angeboten wird. Vielleicht ist das ja etwas, was ihr sowieso in eurer Trainingszeit schon getestet habt, jetzt welches Gel es auch immer ist, um nicht irgendein Herd, jetzt haben wir meinetwegen, dann nehmen wir jetzt mal Powerbar. Und entweder ihr kommt mit dem Gels von Powerbar super zurecht oder eben auch nicht. Und wenn ihr, das ist ja meistens gesponsert, mit dem Produkt, was dann angeboten wird, nicht zurechtkommt, dann denkt immer dran, dann müsst ihr umso mehr dafür sorgen, dass ihr eure Trikottaschen mit euren Sachen füllt, mit denen ihr zurechtkommt. Das gilt ja nicht nur für die Gels, das gilt ja auch für die Getränke. Weil was aber auch wir jetzt nicht diskutieren, aber hast du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein Pulver von High Five oder Isostar oder auch wieder ein anderer Hersteller, das kann für dich funktionieren. Und dann kann es für dich auch nicht funktionieren oder eben nicht funktionieren. Und was auch noch ein ganz entscheidender Punkt ist, das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen von Lanzarote, das Personal, was diese Getränke anmischt, das kann auch mal einen Fehler machen und alles völlig überdosieren oder eben gar nicht dosieren. Und da muss man auch mal ein bisschen feinfühlig sein und gucken, Mensch, da habe ich jetzt eine Flasche gegriffen, die ist aber sowas von falsch dosiert, da muss ich aber noch mal mehr eine Wasserflasche nachtrinken. Also das sind nur so die kleinen Hinweise, weil du mit Gel sprichst. Ja. Ich reagiere zum Beispiel, ich sage jetzt eine Marke nicht, aber es gibt eine Marke bei den Gels, die funktioniert definitiv gar nicht bei mir. Und wenn ich einen Wettkampf hätte, wo ich dann sage, oh, da freue ich mich ja, dass die angereicht wird, dann freue ich mich eben mal nicht. Dann muss ich halt wirklich reagieren.
Ja, vor allem muss ich ja wegen der veganen Geschichte auch noch ein bisschen darauf achten, dass das auch vegan ist, was da angereicht wird. Also für mich persönlich ist halt, ich mag Squeezy und beide Maxprogen ganz, ganz gerne, weil die relativ wenig Nebenstoffe mit reinpacken. Ja, das ist auch immer wichtig, ne? Was soll ich da mit 1000 Sachen noch drin? Wichtig ist im Grunde der Key-Faktor ist eigentlich Maltodextrin. Im Grunde kann man sich das auch selber zusammenmixen. Das ist so das, was diese Gels ausmacht. Ich habe auch schon probiert mit eigenen selbstgemachten Riegeln, die ich gemacht habe, die auch ein Triathlon-Kollege von mir das Rezept mal gibt, kann man auch machen, ne? Sich selber was bauen aus Schokopulver und Mandeln und was weiß ich nicht alles. Geht auch.
Maltodextrin hat den schönen Vorteil, es ist geschmacksneutral. Also du haust da jetzt nicht irgendeine Süße oder irgendwas, was dir nicht, also vom Geschmack her nicht passt.
Ne?
Also
aber jedes Gel, wenn ihr drauf guckt, das ist eigentlich das Maltodextrin. Das ist der Wirkstoff, der euch nochmal die Power gibt, der relativ schnell ins Blut, glaube ich, auch reingeht. Ne? Und dann gibt es noch so Sachen, wo ich aber auch nicht weiß, ob man das empfehlen soll oder nicht. Also es gibt ganz selten, ich habe dieses Maxprogen Vegan Proteinpulver, habe ich bei mir im Schrank stehen. Auch was, wo ich eigentlich nicht so drauf stehe, weil ich dann sage, esse ich doch lieber einen Teller Erbsen statt das Erbsenkonzentratpulver. Es ist dann ganz praktisch, wenn ich abends Armut gegessen habe, normal, und dann irgendwie, manchmal passiert es, dass ich dann abends um 8, 9 rum noch Zwift fahre, aber wirklich mit Intervallen und sonst wie, und nach einer wirklich harten Einheit sage, jetzt noch mal was essen, dass ich mir dann so einen Shake reinknalle, das muss ich zugeben, ist sicherlich nicht, weiß ich nicht, es scheint irgendwie zu helfen, dass ich über die Nacht satt bin und ich mache das ja nicht, um zu pumpen, Muskeln aufzubauen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall, es schmeckt gut, schmeckt so nach Schokolade, und das ist so eine ganz gute, schnelle Sache, um dann vorm Schlafen zu gehen, nicht komplett leer ins Bett zu gehen. Soll ja die Regeneration auch fördern und sonst wie. Es gibt auch von Squeezy Vegan Amino, so fünf Tabletten, die man nehmen kann, die nochmal so aminomäßig einen nach vorne bringen sollen bei Wettkämpfen oder beziehungsweise soll man abends vorher nehmen und nach dem Wettkampf nochmal, dann hat man weniger Muskelkater die nächsten Tage. Ich habe keine Ahnung. Roger Milek muss uns das mal erklären.
Der kommt ja in den Podcast.
Der hat mir erklärt, die sollen super sein, die Dinger. Ich habe die auch mal genommen, aber ob das jetzt einen Effekt hat oder nicht, kann ich leider so aus dem Bauch nicht sagen. Gut, das sind so, ich glaube, damit haben wir die ganzen...
Ja, es klingt sonst auch zu abschreckend, wenn wir sagen, was man alles so zusätzlich zu sich nehmen kann. Bei dem Wettkampf ist es klar,
ja.
Da wird es eingefordert von dem Körper, aber für das Tägliche haben wir ja auch ja, ein paar.
Ist auch tatsächlich so, das war es eigentlich auch. Ne? Das sind wirklich B12, D3, Algenöl und fertig. Und dann beim Wettkampf ist es ja im Grunde nur, dass man sich nicht eine Stunde hinsetzen kann, nochmal Mittag zu essen, sondern mal auf die Schnelle sich Sachen rein. Muss. Ich habe auch versucht, auf natürliche Art und Weise, ach so, die Cliff Bars esse ich natürlich auch, wenn wir jetzt auf La Palma 5 Stunden unterwegs sind, da nehme ich kein Gel, sondern Cliff Bar, weil das ein
und getrocknete Bananen.
Getrocknete Bananen dauert, aber die schmecken auch nur da. Die hier in Deutschland schmecken nicht so wie die auf La Palma. Nee, und das sind so die Sachen, das ist ja da beim Sport, während des Sports geht es ja darum, da ist ja industrialisiertes Essen in dem Sinne von Vorteil, weil man halt eben nicht anhalten kann, um eine Pause zu machen, sondern muss halt ein Gel bei voller Fahrt mit vollem Puls, geht halt nichts anderes als ein Gel. Ne? Keine Chance. Gut, dann sind wir fast durch. Jetzt geht es nochmal ganz kurz.
Ich würde gerne noch diesen Film noch richtig
genau.
Und diesen Effekt, den wir beide
genau.
Eigentlich spüren.
Jetzt, bevor wir über den Film reden, kann ich ja mal kurz sagen, welchen Effekt ich gespürt habe, seitdem ich das mit dieser veganen Geschichte gemacht habe. Wobei ich nicht, auch da der Disclaimer, vielleicht hätte es vegetarisch den gleichen Effekt gehabt. Vielleicht mit wenig Fleisch auch, man weiß es nicht. Aber zumindest...
Ich rede auch über meinen Effekt.
Ja, zumindest kann ich sagen, und das habe ich auch gerade wieder so ein Patrick Lange Interview irgendwo gehört, wo er auch gesagt hat, naja, vegetarisch, seitdem ich das mache, ich regeneriere halt einfach viel schneller. Ne? Und das ist so das, eigentlich der Hauptpunkt, seitdem ich kein Fleisch mehr esse oder die Ernährung und auch keine Milchprodukte, diese schwer verdaulichen Sachen nicht mehr esse, es ist einfach so, der Körper hat viel, viel weniger Arbeit mit Verdauung, kriegt trotzdem schnell die ganzen Nährstoffe und ich bin am nächsten Tag wieder fit. Ich konnte das daran festmachen, dass ich... früher unsere 4-5 Stunden da ist da morgens und wenn man da mal so wirklich ein bisschen Gas gegeben hat, dann war ich nachmittags schon so, ach, nochmal Mittagsschlaf und so und sonst wie und das ist alles weg. Ne? Also es ist, und das ist natürlich auch so ein Henne-Ei-Ding. Je schneller du regenerierst, desto besser kannst du trainieren, desto besser verkraftest du natürlich auch 5 Stunden Radfahren und so weiter.
Desto besser regenerierst du.
Genau. Und aber alles, was ich so bis jetzt an Sportlern gesprochen habe und an Büchern gelesen habe, das ist so die einhellige Meinung, die Regenerationsphasen sind verkürzt und dadurch kann ich schneller wieder trainieren und werde fitter. Alle. Und da sind ja auch so Leute wie Scott Jurek, der Weltrekordler bei Ultramarathons und solche Geschichten dabei, die da wirklich vegan immer über die Runden kommen. Ne? Und das ist so das. Und da kommen wir vielleicht auch zu dem Film.
Beim Film wird da ja viel, also auch kontrovers nachher, aber da wird ja auch viel drauf eingegangen.
Ja. Dann habe ich tatsächlich das Gefühl, dass diese ganzen Zipperleinen alle viel, viel schneller weggehen. Also es ist nicht so, dass du nicht trotzdem mal eine Zerrung kriegen kannst, aber wenn, dann ist es irgendwie alles auch schneller weg. Auch da natürlich, dadurch, dass ich mehr trainiere, mehr Beweglichkeit habe, vielleicht auch da verletzungsfreier durch die Welt gehe. Also das ist tatsächlich was bis hin zu weniger Infekten, habe ich auch das Gefühl. Die track ich übrigens, meine Infekte. Ich habe so beim Robert-Koch-Institut kann man jede Woche eingeben, ob man einen frischen Infekt hat oder nicht.
Was du alles so trackst, das ist ja beeindruckend.
Ja, das hat meine Frau mir mal angeschleppt. Das ist eine Webseite vom Robert, das sind ja auch so Wissenschaftler, Robert-Koch-Institut, die auch ja, die machen Statistiken darüber, was jetzt mit Grippewellen und so weiter ist. Das heißt, wenn ich da meine Antworten eingebe, ich sehe dann auch immer einen Graph, na, wie ist denn jetzt gerade in Deutschland weit so, ne? Gibt es mehr Infekte, weniger Infekte, dann gibt es da einen Husten mit Fieber, ohne Fieber oder
das ist Schnupfen. Eine Webseite.
Ja. Ja, so eine ganz technische Webseite, so wie halt Institute so sind, ne?
Ja, und?
Da habe ich mich sicherlich vor 3 oder 4 Jahren, 5 Jahren schon eingestellt, deswegen weiß ich auch, dass ich 2 Schnupfen im Jahr habe.
Jetzt müssen wir vor allen Dingen einen Podcast machen, dass ich das mal höre.
Ja, ja.
Erzählt hast du mir davon noch nie.
Es bringt ja auch nicht viel, außer dass
ich das interessant.
Bis hin dazu, dass man eingeben kann, ob man Grippe geimpft ist oder nicht und solche Sachen. Und dann machen die, du bist ja trotzdem auch Teil einer Studie bei denen. Das
deswegen finde ich es ja mal ganz gut. Finde ich ja wichtiger, als die Fahrradkette bei Strava einzutragen.
Ja, und da trage ich
Habe ich ja mal was.
Und da trage ich mich ein und dann sehe ich dann immer, von wann bis wann ich krank war. Ja, dann siehst du halt mal so Husten, Schnupfen, Heiserkeit hatte ich immer mal. Grippe tatsächlich nicht mehr, aber da bin ich auch geimpft. Grippe
aber du kriegst eine impfen. Tendenz ja auch mitgeteilt von den anderen.
Genau. Ja, das heißt, wenn du einen Infekt hast und du siehst, oh, die Kurve ist oben, brauchst du dir auch keine Sorgen machen, dann hast du ihn halt einfach gekriegt wie die anderen auch. Und Infekt kannst du ja auch ja, nicht, kannst dich noch so gesund ernähren. Ein Infekt ist immer ein Virus. Wenn du einen schlechten Tag hast, kriegst du ihn, wenn du einen guten Tag hast, nicht. Also. Und irgendwann das ist ja das Blöde am Schnupfen, Körper baut Antikörper auf und nach einem halben Jahr vergisst er sie wieder, kriegst du wieder ein. Also es ist ja tatsächlich immer die gleichen Viren, nur der Körper schützt dich halt nur ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vor diesem Kram. Ne? Nee, das
ist ja jetzt auch aktueller denn je.
Genau. Naja, ansonsten, das ist so der sportliche Effekt, wo ich wirklich nach vorne gekommen bin. Also seitdem ist es wirklich alles viel, viel easier. Und ich bin ja trotzdem im Alltag noch zu gebrauchen, obwohl ich harten Sport treibe. Also das ist schon echt gut.
Das ist eine glatte Lüge.
Und man sieht ja viele, ne? So wie Frodeno, und Patrick Lange und was weiß ich nicht für Leute, die sind alle vegetarisch unterwegs und extrem gut. Und dann können wir jetzt ja mal weiter zum
Film. Ich denke, das ist auch ein Punkt von unseren Zuhörern, dass man zumindest weiß, dass da erfolgreiche Athleten sind, ja, die das vegetarisch und vegan durchziehen,
ja,
und das dann auch erste Plätze belegen, Weltmeister werden, Olympiasieger werden, wo man sagt, ja, pass mal auf, es muss ja doch irgendwie funktionieren. Das ist nur
genau. Ein
kleines...
Ob das mit einmal in der Woche Fleisch nicht genauso oder ich glaube aber, dass diese Sportler alle wenig Fleisch essen. Auch ich meine, auch bei der Fußball-WM, wo wir die WM gewonnen haben in diesem Jahr.
Wo wir...
Als Deutschland, als Deutschland die WM gewonnen hat, da gab es ja auch so einen Blog oder Facebook-Blog von dem Koch.
Ja.
Und da stand auch die Sojamilch und sonst wie. Die haben auch fleischarm da gelebt. In Brasilien. Ich glaube, Brasilien war das, ne? Und das, genau. Das ist schon Konsens, dass man als Sportler fleischarm essen sollte. Das ist mir meines Wissens Konsens. Also generell. Ja, dann können wir mal zu dem Film Game Changer rüberwechseln.
Wo wir auch unheimlich viele E-Mails zu bekommen haben. Leute, guckt den Film, habt ihr den schon gesehen? Könnt ihr darüber mal was sagen? Ja, wir haben den Film gesehen. Natürlich haben wir den Film gesehen. Wie konnte er an uns vorbeigehen? Ja. Es gibt den Film bei Netflix. Ich weiß nicht, ob es den auch auf anderen Plattformen gibt.
Ich glaube nur Netflix. Und wenn man keinen Account hat, kann man sich ja vielleicht, falls einen der Film interessiert, mal so einen Free-Account klicken.
Das heißt The Game Changers, ja. Das ist der Film,
den und ihr da findet. Auch ein Zuhörer oder Zuschauer auch eine Mail zugeschickt. Ich verlinke das dann auch mal. Jetzt habe ich den Namen,
ja,
nicht, ich hab den Namen nicht aufgeschrieben, von wem das kam.
Wir können ja erstmal sagen, worum es überhaupt in dem Film geht.
Genau. Du hast ihn ja jetzt ganz frisch erst gesehen, ne?
Genau, aber... Ich wusste ja sowieso, worum es geht in dem Film.
Genau.
Dass es da um Sportler geht, die praktisch, als sie umgestellt haben, ob jetzt im frühen oder im späten Stadium ihrer Karriere, natürlich sehr viel mehr leistungsfähige Sportler geworden sind. Und das ist die Kernaussage.
Aber eigentlich. Das ging um vegan, nicht vegetarisch, ne?
Genau, ja. Genau. Vorwiegend vegan. Ja, ja, ich wüsste nicht, dass sie vegetarisch auch noch.
Nee, ich glaube, das waren nur Veganer. Genau.
Vorwiegend vegan. Ja. Wo es dann auch natürlich am Ende so ein Geschmäckle hat. Ist das jetzt so ein Promotion-Werbefilm für vegan? Da muss man ja auch ein bisschen skeptisch hinterfragen. Es gab so zwei Sachen, die mir am besten gefallen haben. Und das eine war die olympische Radfahrerin auf der Bahn, die halt gesagt hat, sie ist mit 35 Jahren nochmal voll durchgestartet und mit 39 Jahren dann Olympiasiegerin geworden im Zeitfahren auf der Bahn. Die fand ich ziemlich...
Die älteste.
Genau, die fand ich ziemlich glaubwürdig, ja, auch so wie sie es dargestellt hat und beeindruckend, wie fit sie aussah. Das ist natürlich auch immer schön, dann solche Superstars zu sehen, in Anführungsstrichen, weil sie auch wirklich durchtrainiert und fit sind. Was ich auch nicht schlecht fand, war eigentlich die Aussage von Arnold Schwarzenegger. Die fand ich eigentlich auch gut.
Okay.
Weil der ja auch gesagt hat... Ist ja ein kompletter Change in seinem Leben passiert, weil früher noch zwei Steaks und noch mehr ist ja klar als Bodybuilder. Und er dann sagte, dass er sich natürlich, ich habe es jetzt auch nicht mehr, weil es dann auch schon wieder nicht mehr so frisch ist. Ich glaube, mit 60 oder was hat er dann angefangen, vegan zu leben und sich zu ernähren und dann gesagt hat, wie viel besser er sich dadurch dann gefühlt hat jetzt. Also wie er ist, fand ich auch relativ glaubwürdig, muss ich sagen. Was ich auch gut fand, waren einfach die älteren Beispiele wie zum Beispiel Carl Lewis, Edwin Moses, also Leichtathleten der USA.
Zu Zeiten, wo das
gar kein Thema war. Und das finde ich ja ziemlich, das finde ich ziemlich gut. Nur für meine kleine Auswertung, wenn ich den Film kritisch betrachten will, dass man sagt, naja, Carl Lewis, schnellster Mann, und Edwin Moses, auch schneller Mann und auch guter Weitspringer, das waren zumindest auch Athleten, wenn die für sich erkannt haben, vegan ist der Weg, zu dem Zeitpunkt, Olympische Spiele in L.A. war 1984, da ging es um nichts, da hat hier keiner, das ist auch noch die Zeit, wo ich auch darüber berichten könnte, da gab es keine Promotion-Kampagne für vegan. Du warst ein Idiot.
Ja, ja.
Also, um es mal vorsichtig zu sagen. Ne? Und, aber dass man dann auch noch mal aus der Vergangenheit Sachen rauskramt, wo sagt, guck mal, die sind schon damals etwas voraus gewesen.
Ja.
Und wenn die dann gesagt haben, ja, ich habe gemerkt, es hat mir viel mehr gut getan. Und das, was du gesagt hast, hören wir in dem Film von vielen Leuten, aber eben auch von Leuten, die in der Vergangenheit ihre Erfolge hatten mit genau der Regeneration.
Mhm.
Und den Satz, damit beschließe ich meinen Monolog jetzt hier, den fand ich auch sehr gut von dieser amerikanischen Radfahrerin, die gesagt hat, naja, du machst den einen Tag, sie hat das auf Englisch mit Damage bezeichnet, jetzt ist es schwierig von der Übersetzung her, einen Tag machst du diesen Schaden deinem Körper durch dieses heftige Training und dann, wenn du aber schnell reagieren kannst, um dann wieder zu dem Schaden zu kommen, das heißt, du machst letztendlich ein schöneres Wechselspiel zwischen hartem Training, Regeneration, harter Training, Regeneration. Und der Flying Scotsman, der Graham O'Ree, hatte schon mal gesagt, hartes Training ist nicht die Kunst, sondern das richtige, die richtige Recovery-Zeit, die bringt dich nach vorne.
Ja, ja.
Dass du den richtigen Moment erwischt, dass du sagst, jetzt kann ich wieder hartes Training machen. Und nicht nur hartes Training, hartes Training, hartes Training.
Ja.
Das ist mein Fazit von diesem Film, ehrlich gesagt. Ansonsten bin ich auch sehr kritisch natürlich, was natürlich ein Promotion-Film ein bisschen ist.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass es, ich habe einen Podcast, beziehungsweise zwei Podcast-Folgen gehört. Ich kriege die Namen nicht auf dem Schirm. Warte mal, kann ich das hier aufmachen? Genau. The Joe Rogan Experience. Das wurde mir vom Zuhörer geschickt, der Link. Ich habe leider den
Namen
vom Zuhörer
nicht.
Genau. Das ist der Podcast und der hat immer Gäste dabei und der hat einen Namen, der hat den Chris Kresser dabei gehabt, Debunks the Game Changer Documentary. Das heißt, es war so ein 3-Stunden-Podcast, wo einer da saß.
Als Feedback zu dem Film nur.
Hat den Film kritisch so ein bisschen auseinandergenommen.
Okay.
Hat gesagt, naja, das stimmt nicht und das könnte man auch so sehen und hat halt auch wissenschaftlich immer versucht, da gibt es jetzt keinen wissenschaftlichen Beweis für und so weiter. Weiß ich gar nicht, was deren Intention war, das auseinanderzunehmen, ob der jetzt irgendwie so eine Fleischlobby hatte, keine Ahnung, so genau habe ich es jetzt nicht hinterfragt. Ich habe mir das aber angehört und wenn du dir das anhörst, wie dann einer sagt, naja, Massentierhaltung, das mit der Pflanzenhaltung ist ja auch nicht besser, ist ja auch eine Monokultur und dann hört sich das ja auch so ganz, ganz schlüssig an, kann man sich zumindest mal anhören. Was aber viel interessanter war dann die nächste Folge, 2-3 Folgen weiter kam dann die nächste Folge, da hat sich dann der Filmemacher zusammen mit dem Chris Kresser hingesetzt.
Aber jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Wer war denn jetzt der 3-Stunden-Podcast, der den Film auseinandergenommen hat?
Das ist der Chris Kresser.
Okay, das ist der 3-Stunden-Podcast.
Rogan Experience, Folge 13389.
Okay, gut, da sind wir noch nicht.
Nee.
Wir sind bei Folge 30.
Und bei 1393, also 4 Folgen weiter, kam der James Wilkes. Das ist meines Wissens der den Film auch mit produziert hat und alles. Und der Chris Kresser saß zusätzlich noch mit am Tisch.
In der gleichen
Folge.
Okay.
Und dann gab es sozusagen, dann haben
Schlagabtausch.
Dann gab es nochmal so einen kleinen Schlagabtausch.
Okay.
Der ist relativ schwierig zu hören, weil der James Wilkins sehr, sehr genau widerlegt hat, was die Argumente von dem Chris Kresser waren und da auch immer wieder gesagt hat, na, Chris, würdest du das denn jetzt so bestätigen, dass das nicht richtig war, was du gesagt hast? Und der Chris hat sich dann immer so ein bisschen geziert, hat dann aber irgendwann zugeben müssen, ja, stimmt, hast ja eigentlich recht. Da ging es auch diese Vitamin B12-Geschichten so nach dem Motto, ja, das wird ja supplementiert bei den Tieren, deswegen landet es auch bei den Menschen. Ist natürlich auch alles, man muss ja auch immer bedenken, das ist alles amerikanisch. Es kann sein, dass es hier in Deutschland gar nicht so ist. Aber
wir können dir ja trotzdem in unseren Shownotes ja nochmal
verlinken das,
für Leute, die jetzt praktisch das als Aufhänger von uns nehmen, diesen Podcast.
Ja.
Natürlich machen wir jetzt Werbung für Netflix, das ist nicht, wir kriegen ja nichts von denen, aber den Film erstmal gucken. Und dann die beiden Podcasts nachgucken. Okay, dann haben wir natürlich das Wochenende kein Sport gemacht.
Genau, und wenn ihr die Podcasts hört, könnt ihr unseren natürlich nicht mehr hören jetzt. Aber dadurch, dass wir es jetzt erst am Ende sagen,
okay,
ist natürlich alles auf Englisch. Aber das war ist eigentlich ganz interessant, dass der Film ziemlich polarisiert hat. Was ich noch dazu sagen will, ist natürlich, dass ja, weil, habe ich auch gerade gestern mit einem Kollegen hier tatsächlich durch Zufall gesprochen, dann sagt er so, naja, wer weiß, wer diese ganzen veganen Studien so finanziert hat.
Das war Marc.
Genau.
Ja, ja, mit ihm habe ich heute Morgen auch schon
ein Wortgefecht gehabt, aber auf nette Art. Ja, ja. Und weil der sich auch gerade so ein bisschen abnehmen will und sonst wie, dann haben wir halt gequatscht und dann meinte er so, naja, aber diese veganen Leute, das ist doch alles, da steht doch eine Lobby dahinter. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ja, welche Lobby denn? Und dann meint er ja die Hersteller von veganen Produkten. Ich habe gesagt, naja, das ist 1% des Weltmarktes, wenn überhaupt. Und das ist tatsächlich der Witz. Und deswegen diese ganze Studienauseinanderklamüserei, da sind ja ganz viele bezahlte Studien dabei. Nur ein Plakat mit vegan macht dich stark, habe ich noch nicht gesehen. Aber wenn du ein Werbeplakat steht da drauf, die Milch macht's. Ne? Also da ist die Lobby auf der anderen Seite. Ne? Das heißt, die Studien tendieren ja in Richtung plant-based Ernährung ist gesünder oder fleischarm ist gesünder, obwohl da eine relativ große Macht dahinter ist, die Gegenstudien immer macht. Ne? Und das ist so das. Und auch da ist es ja so, diese ganze Studiengeschichte, es kann ja auch immer sein, dass es eine Studie gibt, wo die Mehrheit der Leute gesünder leben, weil sie das und das machen, dann bist du der eine, bei dem es nicht klappt. Das heißt, das ist alles viel, viel Subjektives. Also das wäre jetzt nochmal mein Schlusswort. Man muss das jeder für sich selber ausprobieren, gucken, ob das funktioniert. Und es gibt Leute, die probieren vegan und werden immer müder und immer schwächer und sonst wie. Dann ist es halt nichts für euch. Dann müsst ihr halt zumindest versuchen, vielleicht vegetarisch oder irgendwas doch hinzuzufügen oder irgendwas stimmt nicht. Und da muss man dann immer ein bisschen vorsichtig sein. Genauso wie man natürlich so einen Film auseinandernehmen kann und eine Gegendarstellung machen kann. Ich habe auch schon Filme über diese Paleo-Geschichte hatte ich früher auch mal auf dem Schirm, als ich noch Fleisch gegessen habe, das hört sich ja auch alles schlüssig an. So wie früher nur das Fleisch und nur das Gemüse. Ja klar, da hast du dann den Paleo-Honeymoon, da geht es dir nämlich auch viel besser, weil du das ganze Weißbrot mit Marmelade weggelassen hast und viel Gemüse isst. Ob das Fleisch jetzt der Grund ist, dass es dir besser geht oder das Gemüse ist, das weiß ja auch keiner dann in dem Augenblick.
Fand ich jetzt auch so ein bisschen komisch in dem Film, wo sie die Knochen von den Gladiatoren untersucht haben, wie die sich früher ernährt haben. Ja. Und dass sie gesagt haben, ja, selbst die Gladiatoren damals, die als Topsportler gepflegt und gehegt wurden, haben viel pflanzlich, ja, plant-based gehabt. Und dann haben sie die Knochen durchgesägt. Und
das war übrigens auch eins der Argumente in dieser Gegendarstellung. Der hat halt gesagt, naja, die Gladiatoren, das waren ja die armen Würstchen. Natürlich haben die kein Fleisch gegessen. Das Fleisch haben ja die gegessen, die zugeguckt haben.
Und deswegen kann man es ja auch so oder so auslegen. Ja, ja. Verstehst du, was ich meine?
Wobei also, der andere das dann auch wieder widerlegt hat irgendwie. Und da gab es ein so ein Ding, da ist er ziemlich lange drauf rumgeritten und hat gesagt, naja, das stimmt nicht so, wie du es gesagt hast. Da hast du die Studie von dann genommen, die stimmt aber nicht und so. Ist relativ kompliziert zu hören. Ich glaube, das steckt in dem Film viel, viel Wahrheit drin. Und natürlich ist es subjektiv, da einen Sportler zu sehen, der dann auf einmal eine Stunde lang dieses Seil macht. Ne, das fand ich auch ein bisschen komisch, wo ich sage, naja, ob das jetzt an der veganen Ernährung liegt oder ob
garantiert mal nicht.
Ne, oder ob er einfach gut getrainiert hat vorher oder was auch immer. Und er hat da alle sämtliche Rekorde gebrochen und sonst wie. Und das sind so Sachen, wo ich auch sage, das ist halt subjektiv. Das ist genauso, wie ich sage, ich habe weniger Regeneration, ist subjektiv. Mir geht's gut dabei, subjektiv.
Ich würde definitiv einen festen Punkt raushämmern und das ist der, du bist trotzdem ein guter Leistungssportler, wenn du vegan, vegetarisch unterwegs bist und du bist nicht ein schlechter Leistungssportler, weil du jetzt auf vegan umgestellt hast. Das würde ich wieder widerlegt sehen.
Aber du weißt nicht, ob ein Frodeno nicht trotzdem gewonnen hätte, wenn er jede Woche 2 Stücken Fleisch isst.
Genau, aber was erstmal der gegenteilige Punkt ist, du bist halt trotzdem ein leistungsstarker, leistungsfähiger Sportler und damit kann ich es auch noch mal beschließen, wenn wir jetzt beim Beschließen hier sind, das ist doch ein wichtiger Punkt, dass du zumindest nicht sagst, okay, wenn ich das umstelle, dann bin ich ja trotzdem noch leistungsstark und nicht dieses normale Argument, ah, ja, das ist ja kein Wunder, dass er da nicht den Triathlon durchstehen kann, den Marathon laufen kann, da nicht so widerstandsfähig ist. Eher das Gegenteil würde ich sehen.
Und es ist auch keine Diätform oder irgendwas. Ne? Du kannst auch vegan dich ernähren und nimmst trotzdem nicht ab und solche Sachen. Oder nimmst zu, was auch immer. Ne? Also das kannst du mit jeder Ernährungsform hinkriegen. Und da kann ich auch keine Tipps geben zum Abnehmen und sonst wie. Außer viel Leinöl. Mittags mit Brot eintunken.
Jetzt muss ich mir die beiden Podcasts noch anhören zu dem Film jetzt. Damit hast du mich überrascht.
Ja, der erste ist, dass, wenn man die Gegendarstellung hört, da sind auch viele Argumente, die nicht doof sind. Weil eins ist ganz klar, wir meckern über die Massentierhaltung, aber wenn wir uns die Bananenplantagen auf La Palma angucken, schön sind die auch nicht. Das ist auch eine reine Monokultur, ist auch scheiße.
Ja, klar.
Am Ende des Tages, ne? Dieses Ganze industrialisiert. Aber das kriegen wir bei der Menge der Menschen. Und er hat auch versucht zu widerlegen, dass man, weil ja ganz oft das Argument ist, dass man ja viel mehr Menschen ernähren könnte, ohne Tierhaltung. Das hat er auch irgendwie versucht zu widerlegen. Da weiß ich aber nicht mehr, wie das genau war. Das war auch nicht so ganz schlüssig.
Wieso? Wir können, aber ist das nicht schon bewiesen, dass wir die Menschheit besser ernähren könnten, wenn wir es nur pflanzlich machen würden?
Genau. Und das hat er auch in Frage gestellt.
Ach so.
Ich weiß aber nicht mehr seine Argumentation dafür. Und das fand ich aber auch nicht so schlüssig. Und das war so, auch diese CO2-Geschichten, ne, da bei den CO2-Geschichten hat er auch versucht, das schön zu reden, dass man ja doch gar nicht so viel CO2 mit den Tieren, weil CO2-Bilanz der Tiere ist halt auch schlecht, ne, am Ende des Tages und solche Sachen. Aber das war so ganz interessant. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir zu guter Letzt
auf unsere altbewährten Picks.
Kommen jetzt endlich die Picks.
Tja, hoffentlich haben wir nicht unsere Kundschaft hier verschreckt, die auf Radfahren ist.
Mit dem Ernährungspodcast. Ein Gutes hat es ja. Wir werden da nie wieder drüber reden müssen. Es sei denn, es kommen jetzt nächste Woche nochmal ganz viele Fragen. Aber das Thema ist jetzt einmal durch und wir haben uns getraut. Man muss ja uns zugutehalten, wir haben uns wenigstens getraut, darüber zu sprechen. Das ist ja auch, ich fand es jetzt okay. Ich glaube, wir haben auch nicht, hoffentlich nicht zu viel Quatsch erzählt. Wenn nicht, wird man es uns schon schreiben.
Ja, aber wir berichten so, wie wir sind und was wir so für Erfahrungen gemacht haben. Und ich denke, hoffentlich gibt es einen Credit dafür, dass wir relativ viel Privates auch mal erzählen, frei. So ganz einfach ist es ja nicht.
Nee.
Was denkt ihr euch auf der Seite, wie einfach das ist? Für uns ist es nicht immer alles so einfach.
Gut, die Picks, willst du anfangen?
Den Pick habe ich tatsächlich erst heute Morgen mir rausgesucht und dachte, ich hatte einen anderen Pick, aber den ziehe ich jetzt den vor. Das ist ein Kunde, der eine E-Mail geschrieben hat und die würde ich eigentlich ganz kurz mal vorlesen, weil da ist auch der Pick drin. Pick, moin Männer, erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich brauchte ein neues Portemonnaie, da wir Menschen ja mittlerweile Transaktionen per RFID tätigen und ich als Programmierer weiß, wie leicht man Kartendaten klauen kann. War mir natürlich wichtig, eins zu finden, welches RFID-Schutz bietet. Wie das ja so ist mit den Cookies im Browser, im Portemonnaie gesucht hat und Fahrrad in Verbindung ist, ich kann das nicht alles vorlesen, kam dann ein Produkt auf ihn aufmerksam, was ihnen empfohlen wurde. Paper Cuts heißt das, ein Portemonnaie, was ein schönes Portemonnaie ist, wo man den RFID-Schutz hat. Mit dem Fahrrad drauf. Und dann dachte ich auch, er hat es jetzt wegen dem Fahrrad genommen, aber das ist ein schönes, recycelbares Portemonnaie, was handmade in Berlin ist.
Mhm.
Und das habe ich mir erst heute Morgen angeguckt und dachte, ach Mensch, das ist ja cool.
Hast du es in den Korb gelegt?
Ja, in welchen Korb? In den Warenkorb. Ja, jetzt kommt der Witz an der Sache, wenn man dann erstmal auf der Webseite ist. Deswegen gebe ich diesen Credit an diese Firma. Es ist eine Berliner Firma, heißt Paper Cuts. Wir machen einen Link dazu. Die haben ja auch andere schöne Produkte.
Schuhe.
Und ziemlich nachhaltige Produkte, was auch auf viel so Tyvek-Papier ist.
Mhm.
Und made in Berlin, dann kriegt es auch meinen Credit deswegen. Und bei dem Portemonnaie tatsächlich, weil ich so ein Vintage-Fan bin, habe ich gesehen, das gibt es auch im Audiokassetten-Style. Finde ich viel besser als das Fahrrad. Ich bin zwar auch Fahrrad-Fan, aber wahrscheinlich werde ich mir das mal ordern mit der Kassette. Deswegen vielen Dank an den Gabriel, Nachnamen verrate ich nicht, aber Gabriel aus Aachen für diese Empfehlung. Und da sind schöne Ideen dabei.
Geile Uhr hier.
Ich sehe schon, Ingo ist jetzt schon auf der Webseite und surft da rum.
Ja, ja.
Aber geh mal auf Portemonnaie.
Die haben eine Uhr, die sozusagen, was ist das? Nachhaltige vegane Materialien, Paper.
Genau, also sie haben auch schöne Sneakers, die nachhaltig produziert werden und geht auf die Webseite, die werden sich freuen.
Geheimer Knopf und die zeigt nichts an, außer man drückt auf und dann auch nur die Uhrzeit. Und sieht aber aus wie so ein Papier, so dunkles Papierarmband. Ist ja ganz witzig.
Aber kannst dann auf die Portemonnaies mal gehen und dann suchst du dir das raus mit der Kassette, das ist mein Favorit. Das finde ich super. Ich wäre auf diese Webseite nie gekommen, hätte ich den Link heute nicht erhalten. Und dann musste mal gucken, gibt es denn, das musste weg.
Das mit dem Fahrrad habe ich schon gesehen.
Da ist die Kassette.
Ach, da ist die, sieht aus wie eine Kassette, okay. Oh. Ja, mir wären die ja zu groß leider. Haben die auch so Wallets? Nee, ne?
Na, die sind schon recht klein. Stöbert da rum auf der Seite. Wir haben nichts davon, wir haben keine Geschäftsbeziehung mit denen, außer dass ich jetzt sage, hat mir auch gefallen. Danke für den Hinweis von dem Gabriel. Auch
einen Tabakbeutel hier, Bauchtasche.
Jetzt ist gut, du kannst dann nach dem Podcast da rumsurfen.
Nee,
Ingo ist schon ganz zufrieden mit der Webseite, sehe ich schon.
Bauchtaschen, Kulturtaschen, Reisepasshüllen. Reisepasshülle ist ja auch geil. Weil da ist ja das RFID wirklich ganz sinnvoll. Das
sind coole Sachen.
Und auch in Kassettenform, aber da packst du nur deinen Reisepass rein, ist ja geil. Ah.
Na dann, also.
Also, schöne Geschenke für nächstes Jahr Weihnachten.
empfehle ich wirklich gerne, weil nachhaltig und handmade in Berlin gibt gleich Pluspunkte.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal angesprochen hatte. Ich glaube, ich habe es nur im YouTube-Video von der Eurobike haben wir es gezeigt. Da müsst ihr gucken, Eurobike, erster Teil 2019.
Ach ja.
Ne, da habe ich da auf dem Ding sogar Liegestütze gemacht. Und das hole ich jetzt mal hoch. Warte mal kurz.
Hast du es mitgebracht?
Ja. So, und zwar mache ich so ein-, zweimal die Woche, versuche ich irgendwie Liegestütz, Klimmzüge und so einen Quatsch zu machen. Und Liegestütz hatte ich immer schon so zwei Griffe, weil ich das auf den Griffen lieber mag für die Hände. Und dann sind wir über die Eurobike marschiert und haben da eine Firma gesehen, haben sogar kurzzeitig überlegt, das ins Sortiment aufzunehmen, aber irgendwie passt es dann doch nicht so hundertprozentig bei uns rein. Und das nennt sich Prep.
Ist ein Rennradlenker oder ein Mountainbike-Lenker, nicht mehr an der Länge, Mountainbike-Lenker, mit dem man Liegestütze macht.
Genau. Das ist so ein, in der Mitte ist sozusagen der kein Vorbau, sondern was auf dem Untergrund liegen kann. Und dann hat man in Lenkerform die Möglichkeit, Liegestütze zu machen. Also so tatsächlich, als würde man auf dem Mountainbike-Lenker Liegestütze machen. Und das ist wirklich ganz cool, das Ding, weil dadurch, dass das hier in der Mitte sozusagen, wo sonst der Vorbau ist, es ist relativ wackelig. Das heißt, es wackelt immer so ein bisschen nach rechts, links. Das heißt, du musst auch gleichzeitig das Gleichgewicht ein bisschen halten, während du diese Liegestütze machst. Und wenn du vorher 20 Liegestütze gemacht hast, schaffst du auf dem Ding nur noch 15. Also es ist relativ, finde ich, relativ herausfordernd. Ich nutze das tatsächlich noch. Es gibt dieses runde Ding, da wo der Vorbau sonst sitzt, das hat so ein hat eine flache Seite und auch eine runde Seite. Man kann das Ganze noch hier aufschrauben und dann anders drehen. Ich bin jetzt momentan im Level Anfang und man kann halt auch den Level fortgeschritten nehmen. Dann liegt das nicht mehr auf der flachen Seite auf, sondern auf der runden Seite. Und die ist dann auch noch so halbmondförmig. Das heißt, wird immer wackeliger und immer anstrengender. Und das Gute ist, du machst halt Liegestütze und gleichzeitig, so wie auf dem, man kennt ja diese Wackelbretter, wo man mit einem Bein draufstehen muss und dann gleichzeitig hast du diese Mikromuskeln, die dich noch im Gleichgewicht halten müssen. Also es ist ein echt cooles Training. Habe ich jetzt mittlerweile auch schon ein, zwei anderen Leuten empfohlen, die haben das auch, die sind auch völlig begeistert davon.
Und es gibt eine App dazu, glaube ich, als kleines Spiel.
Genau, man kann eine App draufladen, die und die kann man dann auf dieses Teil legen oder vor das Teil legen und dann kann man sehen, dann gibt die einem irgendwas vor, aber ich habe die App gar nicht runtergeladen. Ja. Habe ich gar nicht getestet. Für mich war das jetzt nur so, ich nehme das Ding halt, mach mal die Liegestütze drauf und finde es total cool. Ich werde jetzt demnächst mal, was schaffe ich, so 20 Stück vielleicht, wenn ich mit Vorbelastung und ich werde jetzt demnächst mal versuchen, hier mit dem anderen Level anzufangen. Und das ist so, ich verlinke das dann auch unten, gibt es bei Amazon, leicht zu klicken. Die Hersteller waren coole Jungs, wir haben die am Messestand kennengelernt. Und ich finde das richtig, richtig cool. Die machen es, glaube ich, gar nicht fahrradspezifisch, die sind eher im Fitnessbereich unterwegs, aber es ist halt ein echter Fahrradlenker.
Ja. Schön, Ingo, wir sind doch tatsächlich mit einem Ernährungspodcast hier rausgekommen.
Ja, also es war, wie gesagt, viel und schwer. Ich hoffe, wir haben es ganz gut hinbekommen und es war nicht allzu langweilig. Ist ja, aber ein paar Geschichten haben wir erzählt. Vielleicht ja doch inspirierend. Wenn irgendeiner sagt, naja, ich probiere das jetzt mal aus, kann ja auch passieren, würde mich natürlich auch mal interessieren.
Ich hoffe auch, dass wir nicht oberlehrerhaft sind eigentlich.
Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir haben es rüberbekommen, dass wir nicht die Gutmenschen sind, die alles richtig machen, weil das ist auch Quatsch. Wir haben jetzt ich habe da jetzt einen Weg für mich gefunden, den ich mache und trotzdem kaufe ich jedes Jahr ein neues iPhone, was auch nicht wirklich nachhaltig ist. Also von daher.
In diesem Sinne.
Gut, ja, haben wir es geschafft. Mal gucken, was uns für nächstes Mal einfällt. Bin ich auch mal gespannt. Wahrscheinlich ist die nächste Folge 2 Stunden lang, weil wir die ganzen Fragen beantworten müssen.
Feedback ist immer erwünscht. Ja. Wirklich, wir geben uns sehr viel Mühe, das alles durchzulesen, auch wenn wir das mal nicht immer alles beantworten. Das ist super willkommen. Ja. Gerne auch, das flasht uns beide total weg. Wer iOS-User ist und im Prinzip auch Podcast bei der Podcast-App von Apple nutzt, gebt uns gerne eine Bewertung, hinterlasst einen Kommentar. Wir sind da mega stolz drauf. Das ist auch wirklich, wirklich nett, was ihr da schreibt und dass wir da so gut bedacht wurden von euch. Das ist unsere Motivation. Dass die Feedbacks so nett geschrieben sind, motiviert uns und vielen Dank dafür.
Genau. Danke und dann auf jeden Fall bis bald.
Tschüss. Ciao.